Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Man fühlt im Körper nur Enttäuschung, weil das darf nicht passieren. Wenn man so spielt, so gut spielt die erste Halbzeit, so überzeugend, so kräftig, 4-0 gewinnt, die zweite Halbzeit vielleicht mit Auba da das fünfte Tor machen muss, mit der Torhüter, wo Mario frei vor dem Tor war. Dann darf das nie passieren, dass man am Ende 4-4 spielt. Auch nicht, wenn wir eine rote Karte bekommen haben, auch nicht, weil das darf nicht passieren.
Schalke hat heute bewiesen, dass das Schalke Charakter hat, dass die Spieler Charakter haben, dass sie Mentalität haben, aber zusätzlich auch Spektakel bieten können, weil ich glaube, die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit eben gespielt haben, von den Positionen her, vom Positionsspiel her, von den Räumen, die wir bespielt haben, vom Tempo, von den Torschossen, die uns erarbeitet haben, ist das ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung und deswegen sind wir glücklich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 146 zum 13. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Und ihr habt es gerade gehört, heute geht es unter anderem um Peter Boss und Domenico Tedesco, die bei Sky ihre Eindrücke von diesem wahnsinnigen Derby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 geäußert haben. Wir wollen einen Schwerpunkt legen auf Schalke 04, aber der besonderen Umstände ist es geschuldet, dass wir diese Sendung zu dritt beginnen. Und zwar mit in der Runde ist für dieses Spiel, für dieses Derby auch der Funny, @reallyfunny bei Twitter, jetzt habe ich doch really gesagt, unter anderem auch zu hören bei Auf Ohren, dem Borussia Dortmund Podcast, den ich euch hiermit sehr ans Ohr lege. Funny, schön, dass du mit dabei bist, spontanerweise.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und der Mann, der uns dann später erklären wird, oder jetzt ziemlich gleich, was das alles mit Schalke 04 auf sich hat, heißt Simon Schlenke @sim04. Servus Simon.
Hallo.
Ganze Weile her, dass du mal im Rasenfunk mit dabei warst. Ich glaube, irgendwann in den 40er Folgen war das.
Das kann gut sein. Das war so eine Saisonabschlusskonferenz oder Winterpause war es, glaube ich.
Der Rasenfunk Royal war das, richtig, da hast du recht. Stimmt, der erste, den ich in der Winterpause gemacht habe, jetzt erinnere ich mich auch. Und schon mehrmals mit dabei und seine Stimme ist euch sowieso bekannt aus dem Ringfuchs-Podcast, aus dem Eintracht Frankfurt-Podcast, aus so ziemlich allen Podcasts, die es da draußen so gibt. Er heißt bei Twitter @marv2.0 und es ist der herausragende Marvin Mendel. Servus Marvin.
Hi, hi, schön, dass ich da bin. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich freue mich. Ich finde es auch schön, dass du da bist.
Ja, komm doch gleich mal so sagen. Ja.
Nein, Spaß. Also freut mich, dass ich mit meinen Stotterern und Versprechern gleich zu Beginn dich schon angesteckt habe. Mal gucken, ob das auf die anderen beiden auch noch überschwappt. Bevor wir loslegen, ein Dank noch an Benny Bio-Schokolade und einen Rasenfunk-Supporter, der geschrieben hat, er möchte erwähnt werden mit Forza SGE.
So.
Ja, jetzt kommt so schaut's nämlich auch.
Und ich habe kein Geld dafür bezahlt.
Nein, aber er hat dafür Geld bezahlt. Dass es eine Ehre ist, darf ich an der Stelle, glaube ich, noch verraten. Herzlichen Dank dafür. Er hat uns unterstützt auf rasenfunk.de/unterstützen. Erfahrt ihr, wie das geht und was wir eigentlich alles brauchen, damit das hier zu einem Beruf werden kann. Aber nun würde ich sagen, lasst uns nicht weiter herumreden um den heißen Brei, sondern direkt beginnen mit diesem 13. Bundesligaspieltag. Und meine Fresse, was war das für ein Derby? Ich habe mir die Zusammenfassung allein mehrmals angeguckt. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Meine Notizen zu dem Spiel waren 3 DIN-A4 Seiten lang. Ich musste da nochmal zusammenkürzen für diese Sendung hier. Das wäre ein bisschen zu krass geworden. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir gehen es mal von vorne bis hinten durch. Erstmal den Spielverlauf, um das alles aufzuarbeiten und hangeln uns dann so durch die Hörer und Hörerinnen.
Muss das sein? Können wir nicht in der zweiten Halbzeit anfangen?
Funny, Vorschlag. Ich könnte gerne nach 70 Minuten aufhören, aber hat ja gestern auch schon keiner drauf gehört.
Ich würde einen Vorschlag zur Güte machen. Und zwar darf der Funny einfach die erste Halbzeit erzählen und der Simon die zweite Halbzeit.
Soll ich das jetzt geschichtenerzählerisch machen tatsächlich?
Ja, wir können ja mal von vorne anfangen. Es begann ja erstmal mit einer interessanten Aufstellung. Was hast du dir denn gedacht, als du gesehen hast, Dortmund spiegelt so ein bisschen Schalke?
Naja, ich musste erst auch, ich brauchte erst ein bisschen, um als ich nur die Aufstellung auf Papier gesehen habe, beziehungsweise auf dem Smartphone gesehen habe, brauchte ich erstmal so ein bisschen, um mir da Sinn zu erschließen, hab dann erst irgendwie gemutmaßt, ob Guerrero jetzt Rechtsverteidiger sein sollte. Und brauchte dann tatsächlich ein bisschen, bis ich dann auch, und halt auch das Spiel dann erst, bis ich dann erkennen konnte, dass wir da jetzt tatsächlich in einem 3-4-3er eigentlich agiert haben. Mhm. Deswegen war es erstmal so ein bisschen Rätselraten und dann hat es ja auch gar nicht so lange gedauert, bis man eigentlich dann auch das Gefühl hatte, dass das sogar eine ganz gute Idee war. Denn in der ersten Halbzeit hat man das ja tatsächlich fantastisch gemacht, hat dieses 3-4-3er auch aus gutem Grund gemacht. Das hat Domenico Tedesco ja nach dem Spiel sogar selber eingeräumt, dass er da vollkommen überrascht von wurde und dass die Mannschaft darauf nicht vorbereitet war und man deswegen solche Vorteile hatte. Ja, und deswegen wechselte das dann schnell von ein bisschen Fragezeichen und den generellen Fragezeichen, die ich vor dem Spiel hatte, was das denn jetzt nun geben mag und schlimme Sachen befürchtet habe. Ja, dann wurde ich recht schnell in eine leider zu kurze, aber immerhin Euphoriewelle reingezogen.
Ja, immerhin gab es eine Euphoriewelle. Also die Aufstellung für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben, sah folgendermaßen aus. Im Tor Roman Weidenfeller, nachdem Bürki nicht mehr fit geworden ist. Dann eine Dreierkette aus Schmelzer, Sokratis und Toprak. Auf den Außen Guerrero und Pulisic. In der Mitte Sahin und Weigl und vorne dran Götze, Aubameyang und Jarmolenko. Das war das 3-4-3 und auf Schalker Seite hatte sich ehrlich gesagt nichts Erstaunliches getan, außer Simon, dass man ein bisschen gesehen hat, von der Einstellung her ging es ganz schön hart zur Sache von Königsblauer Seite.
Ja, da war, sag mal, die Derby-Härte vorhanden durchaus. Ich sag mal, ist die Härte nicht da? Und man hat dann die erste Halbzeit hinter sich gebracht, dann heißt es ja, da fehlt der nötige Biss. Also wie man es macht, macht man es falsch. Ich fand es schon ganz okay. Könnte ich direkt mit Dennis Aitken anfangen, aber lassen wir das lieber nochmal bis zum Ende ein bisschen. war auch kleinlich gepfiffen, natürlich, aber auch war schon Körperkontakt da, so muss es aber auch sein.
Weil ich glaube, wenn der alte Kinder nicht recht schnell schon eingegriffen hätte und da nach 3 Minuten war es, glaube ich, die erste gelbe Karte dann schon gezeigt hätte, dann wäre es auch nochmal unschöner geworden. Also genau, McKennie war der erste und also das war ja auch noch nicht mal das erste Foul von Schalke in dieser Phase oder sowas und auch schon der derberen Natur. Und ich glaube, so die gelbe Karte hat ein bisschen dazu beigetragen, dass es dann halt mal zumindest ein bisschen zurückhaltender wurde.
Ja, definitiv. Also da hat sich McKennie schon selber quasi aus dem Spiel genommen. Auf der Position mit einer gelben Karte in der 3. Minute ist es schon echt schwer. Also das, und na klar, also berechtigt oder nicht, können wir noch drüber sprechen, aber ja, es ist schon schon okay, aber von Dortmund habe ich da eben gar nichts gesehen. Also das war sehr zurückhaltend, was die körperlich an den Tag gelegt haben und haben sich aufs Spielen konzentriert. Hat ja scheinbar auch ganz gut geklappt.
Zumindest in den ersten 25 Minuten ganz herausragend. Schon in der 12. Minute das 1-0 durch Pierre-Emerick Aubameyang nach einem Ball, den er ins Tor grätscht und in letzter Konsequenz dann mit der Hand über die Linie bringt. Fanny, war das für dich eine strittige Entscheidung, dass das Tor gezählt hat oder muss man das geben?
Also in meinen Augen muss man es geben. Ich brauchte dann natürlich auch erst das Sportstudio und die Zusammenfassung, um da überhaupt zu sehen, was da los war, weil das ja vor der Nordtribüne passiert ist und ich das in dem Moment gar nicht auf dem Schirm hatte und das dann nur so während des Spiels dann mal gehört hatte. Aber auch wenn ich mir die Wiederholung angucke, also der grätscht da rein und der hat die Hand, natürlich hat er die irgendwie oben oder sowas, aber das ist doch kein absichtliches Handspiel, was dann abgepfiffen werden müsste in meinen Augen. Und
ja, ich sag nachvollziehbar. Ich sag andersrum, wäre das Tor nicht gegeben worden, hätte sich auch keiner beschweren können, aber das ist halt quasi dann aus Köln overruled wird, wie man im Football ja so schön sagt, dafür reicht es dann ja doch nicht. Also man hätte es genauso gut nicht geben können, meiner Meinung nach. Dann hätte sich auch keiner beschweren können. Ja, es war schon, also natürlich, wenn man das Spiel guckt als Schalke, dann erstmal ein Aufreger, denkt man sich schon, das läuft ja super.
Marvin, dich haben wir ja als neutrale Instanz hier mit dabei. Du musst jetzt auch noch deine Meinung in die Waagschale werfen.
Ja, also ich denke, ich kann mir auf jeden Fall geben. Also für mich war das jetzt schon eine merkwürdige Angelegenheit, aber ich habe auch mehrere Wiederholungen gebraucht, um das de facto zu sehen. Für mich war das ein Ding, das kannst du geben. Ich finde es halt lustig, dass es jetzt überall auch gewertet wird als Tor mit der rechten Hand gemacht, was vom reinen Lesen ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich denke, das passt schon so. Hat auch in der ersten Halbzeit, beziehungsweise in den ersten paar Minuten zum Spielverlauf gepasst, auch wenn es merkwürdig ist.
Wisst ihr noch, wie das damals gewertet wurde, als Mario Gomez mit einem primären Geschlechtsteil, Geschlechtsmerkmal das Tor gemacht hat? Wisst ihr noch, was damals im Kicker stand?
Nee.
Mit der Hüfte erzielt.
Mit der Hüfte,
vermute zumindest, ja.
Da ist man ganz korrekt beim Kicker. Aber lasst uns zurück zu diesem Derby kommen. Fanny, es ging jetzt ja dann auch sehr gut weiter. Also 12. Minute das 1:0, 18. Minute dann durch ein Eigentor das 2:0 und vorher auch noch eine Großchance für Aubameyang.
Ja. Aber das 2:0 sehe ich tatsächlich regeltechnisch noch kritischer. Wenn ich die Abseitsregel richtig verstanden habe, dann darf das Tor meiner Meinung nach nicht zählen. Wenn jetzt Einspruch von euch kommt, gerne. Also während der Freistoß ausgeführt wird, steht oben Dortmunder im Abseits und Stamboli würde nie zum Ball gehen, wäre der Spieler da oben nicht. Von daher wird es dann aktiv, meiner Meinung nach, irregeliges Tor.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir daraufhin nicht mehr so oft, also ich habe gestern das Sportstudio gesehen, halt diese Zusammenfassung, und hatte nicht mehr so viel Lust, mir mehrere Zusammenfassungen von diesem Spiel anzusehen. Ja. Habe dann auch es nicht nochmal daraufhin untersucht, und im Sportstudio hat es keine große Rolle gespielt. Also da wurde es gar
Es hat eigentlich nirgendwo eine Rolle gespielt, aber der Gedanke kam mir ehrlich gesagt auch. Also es war Julian Weigl, der eindeutig im Abseits stand. Allerdings war er auch so 4 bis 5 Meter hinter Stamboli.
Aber ja, gut, die Flugbahn war aber genau, also der Ball sollte zu dem Spieler gehen.
Klar, wenn er nicht da steht, geht er wahrscheinlich nicht hin, aber...
Jetzt am Ende des Spiels finde ich es auch unnötig und lächerlich, jetzt über den Schiedsrichter diskutieren zu wollen. Da habe ich gar keine Lust drauf auch eigentlich. Aber fand ich also noch bemerkenswerter als das 1-0, wo darüber diskutiert wurde. Beim 2-0 hat keiner darüber diskutiert. Das fand ich wirklich, also Stamboli, natürlich, er sollte das auch ein bisschen geschickter machen. Das war ganz schön blöd. Aber
recht geschickt.
Er würde halt nie hingehen, wäre da oben nicht der Spieler im Abseits. Und dann, ja, sehe ich es kritisch. So, das sind halt viele kleine Sachen, die da zusammengekommen sind, die mich im Nachhinein doch ein bisschen haben, ja, Zähne knirschen lassen gegenüber dem Schiedsrichterteam.
Aber jetzt mal, ne, im Hinblick darauf, wir haben jetzt beide ersten Tore besprochen und waren uns nicht sicher, ob das jetzt alles irgendwie hätte zählen müssen, hätte zählen können. Aber trotzdem, die ersten zwei Tore sind so gefallen und da denkst du doch, ja, für Dortmund läuft's halt, ne? Die Entscheidung irgendwie jetzt zu deren Gunsten auf jeden Fall, beides irgendwie nicht hundertprozentig, kann man geben, muss man nicht. Und dann spielen die sich in den Rausch und dann fallen noch weitere Tore. Also es ist für mich unfassbar, dass wenn du dieser Spielverlauf komplett in diese Richtung geht, dass der sich nochmal umkehren kann. Ich wollte es nur mal gerade kurz einwerfen, ja.
Ja, ne, also nach dem 2-0, da dachte ich auch, gut, jetzt liegt man 2-0 hinten und man weiß gar nicht warum. Also man gar nicht, das ging halt, es zieht so schnell und auch, also erste Torschance war, glaube ich, ne, für Konopianka auf der anderen Seite, wo ich dachte, ja, vielleicht wird es ein munteres Hin und Her, aber damit auf einmal ging es in eine Richtung, man wusste gar nicht, wie es gekommen war. Ja.
Ja. Schalke hatten ja auch gar keine Zeit, sich nach dem 2-0 irgendwie das Krönchen zu richten, sondern es ging ja direkt weiter.
Ja, genauso wie ich eigentlich auch gar keine Zeit hatte, über das Ganze nachzudenken, weil ich stand da nur und da habe ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Also spätestens beim 3-0 habe ich dann gedacht, was ist überhaupt hier los und was ist mit dieser Mannschaft auf einmal, die auf einmal da das, die Sterne vom Himmel spielt und die Blauen komplett überrennt und jetzt einfach auf dem Weg ist, hier einen Derby-Sieg zu holen, der ein riesen Ausrufezeichen hat. Also ich konnte da auch gar nicht viel in diesen ersten 30 Minuten, habe ich da gar nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe das alles gesehen und habe es gefeiert und stand in der Euphorie und habe nur gedacht, das ist das, worauf man die ganze Zeit gewartet hat, dass mal so knotentechnisch einfach jetzt derselbige gelöst wird und es dann auf einmal so läuft, wie man es sich seit Wochen wünscht eigentlich.
Ja, also in der Runde, in der ich geguckt habe, also ich habe es dann nur im nur bei Sky gesehen, also nicht im Stadion, und da sind wir tatsächlich nach dem 3-0 auch schon in die Analyse gegangen und wollten uns da emotional, haben das Emotionale zurückgeschoben und haben das schon analytisch eher gesehen. Also wenn ich mal jetzt schon mal den Spielverlauf fortschreiten darf, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dann darfst du natürlich dann gleich auch in der zweiten Halbzeit reingrätschen bei mir. Das 3-0, da sieht Aubameyang einfach, okay, wer ist mein Gegenspieler? Okay, dem renne ich weg und legt vor, und also eiskalter 1:1 Vorteil für Aubameyang da, und also da ist die individuelle Klasse, war ein komplettes Mismatch. Dann entsteht auch das 3-0 so, und ich weiß nicht, wann hat Mario Götze sein letztes Kopfballtor gemacht?
Oh, dürfte schon länger her sein, ja.
Ja,
also, aber das war halt so der
Wahnsinn, Fußball, gut gespielt, ja.
Ja, das war so der Fußball, den man sich so gewünscht hat und den man sich so vorgestellt hat eigentlich, so als man Peter Bosz in Dortmund hatte und als man ihn dann in den ersten Wochen gesehen hat unter den ersten Spielen, ne, und mit viel Geschwindigkeit nach vorne und natürlich da, also wie Aubameyang da sich den Platz verschafft, den er braucht, ist auch Wahnsinn und ja. Die Flanke passt, der Kopfball passt, also ne, wie Marvin eben sagte, auf einmal läuft alles für dich und ja, deswegen wird es umso unglaublicher, was dann am Ende dabei rauskommt eigentlich.
Also, und bei dem Tor konnte der Schiedsrichter gar nichts falsch machen, weil er hatte gar nichts gesehen. War ja auch okay.
Weil er ja vorher Konopljanka oder wie Steffen Simon ihn nennt, Konoppeljanka. Ich weiß nicht, ob das
Konoppeljanka, okay.
Eine Art Verniedlichung sein soll oder ob das so eine Pumuckl-Variante von Konoppeljanka ist. Weil er mit Konopljanka zusammengestoßen ist. Deshalb hat Aytekin auch bei diesem Tor irgendwie indirekt eingegriffen, aber der Schiedsrichter ist ja Luft, deswegen geht das Spiel natürlich weiter.
Eben.
3:0 nach 20 Minuten und dann Thilo Kehrer mit einer dunkelgelben Karte gegen Nuri Sahin. Und das sollte ja noch wichtig werden. Dass man, dass man im Stadion da rot schreit, ist ja klar, Fanny. Also da brauche ich dich, glaube ich, gar nicht nachfragen. Dafür waren wir alle schon mal selbst im Stadion. Aber Simon, mich wird da schon nochmal deine Meinung zu interessieren. Liegt das an der Unerfahrenheit der Schalker Mannschaft oder war das vielleicht das einzige Mittel, mit dem man zeigen konnte, man ist in diesem Derby da? Also weil das war ja schon deutlich drüber in der ersten Halbzeit und wir werden ja auch gleich nochmal drüber sprechen, das hätte auch sehr gut da schon ein 10 gegen 11 dann sein können, spätestens dann bei der zweiten Szene von Kehrer. Glaubst du, dass das irgendwie, ja, womit hat das zu tun? Mit den Spielern selbst, mit der Übermotivation, mit dem Frust des Spielverlaufs?
Ja, wenn den Frust des Spielverlaufs glaube ich nicht, weil die Härte war schon da, bevor das Ergebnis da sich abgezeichnet hat. Oder das Zwischenergebnis, besser gesagt. Ja, das, also, ich glaube, der Trainer hat die Mannschaft ganz gut angezündet und auch, es sind aus meiner Sicht gefühlt auch Spieler, die sich auch von Stimmung rund um den Verein anzünden lassen, wenn halt rundum nicht viel Unruhe ist und eine Kommunikation zwischen vielleicht auch Kurve und Team jetzt im letzten Spiel gegen Hamburg dann nach dem Spiel auch ganz ganz geil und ganz laut war. Ich glaube, das sind Leute, die lassen sich auch anzünden und Fährmann hat es vor dem Spiel ja gesagt, ne? Für andere Spiele muss man sich motivieren und da muss man sich pushen und jetzt ist so, wir müssen eher runterkommen und müssen uns runterpushen und das ist vielleicht nicht ganz gelungen. Also das würde ich ja schon in Verbindung bringen. Dass es jetzt ein taktisches Mittel war von Tedesco, sagte, ihr müsst draufkloppen, weil sonst haben wir ja keine Chance. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, das glaube ich nicht. Also dafür schätze ich ihn als zu anspruchsvoll ein, was das Fußballspielen angeht.
Ja, den Eindruck hatte ich auch nicht. Aber
Und tatsächlich die gelb-rote Karte hätte es geben müssen und setzt für mich komplett die Linie fort, die ich bei alte Kinder gesehen habe, nämlich gar keine Linie. Also manchmal Fouls, genau gleiche Situation innerhalb von 2 Minuten, das eine gibt gelb, das andere gibt nichts und dann, also es ist wirklich ein Lotteriespiel bei ihm gewesen und dann glaube ich, hat er diese Karte einfach nicht gegeben aus Mitleid. Die liegen jetzt 4-0 hinten. Mhm. Was soll ich den Spieler jetzt noch runterschicken? Also ich, meiner Meinung nach ist ein Schiedsrichter, mit dem wir als Schalker auch selten gute Erfahrungen gemacht haben und der mal wieder gezeigt hat, dass er ja opportunistisch pfeift, um es mal sachte auszudrücken.
Also Simon, ich finde es schön, dass du das sagst, weil für mich hat Kehrer im Verlaufe des Spiels da nichts mehr zu tun gehabt. Also ich muss echt sagen, das ist für mich, also als neutraler Betrachter habe ich mir echt die Frage gestellt, was der denn überhaupt noch auf dem Platz macht, weil da waren so harte Aktionen zum Teil dabei, wo ich echt gesagt habe, was ist denn hier los? Also ich meine, bei dem der kann der Spielverlauf sein, wie er will, aber der Junge hätte eigentlich spätestens im Verlauf der zweiten Halbzeit auch echt runtergemusst. Und dass er mit einer gelben Karte, mit nur einer gelben Karte das Spiel zu Ende gespielt hat, also nicht ganz, er wurde ja dann noch rausgewechselt, aber trotzdem, dass er.
Also schon in der Halbzeit, Marvin.
Ja, ne? Genau, ja, aber genau, stimmt, ja. Aber
in der zweiten Halbzeit hat er eigentlich nichts mehr gemacht, genau.
Ja, genau. In der zweiten Halbzeit hat er nicht, nee, ist richtig, ja, wahrscheinlich wusste der Trainer dann auch, okay, jetzt wird's hier ein bisschen zu heikel, ja. Aber trotzdem bis ja, zur definitiv. Zweiten Halbzeit, bis zur Halbzeitpause waren echt Dinger dabei.
Ja.
Naja, gut, also da hat
bin haben ich, die Schalker doch noch Glück also, gehabt, ne? Mhm. Na,
wie gesagt, ist gut, dass ich dann jetzt nicht aus meiner Fanseite dann auch sagen muss, dass er da nichts mehr zu suchen hatte auf dem Platz, weil Vor allen Dingen, wenn du dann auch, also, ne, auf der einen Seite fliegt dann Aubameyang später mit Gelb-Rot runter und, ne, dann hast das, setzt das in Verhältnis zueinander, der Kehrer darf hier weiterspielen und darf dann noch ausgewechselt werden im Prinzip, weil, ja, machen wir uns nichts vor, das war ja nichts Taktisches oder sonst was, ja, der ist genau deswegen ausgewechselt worden.
Okay. Gut, dann, aber wenn wir jetzt schon mal beim Schiedsrichter sind, da können wir noch weitergehen, dann verdient Castro auch Rot, meiner Meinung nach, für den Tritt gegen Harit und dann, ja, also wo fängt man, wo hört man auf? Also die Schiedsrichterleitung war einfach, er wollte das Spiel, er wollte die Aggression schnell rausnehmen und hat sich dabei, finde ich, total verhaspelt und das war keine souveräne Spielführung, meiner Meinung nach, vom Schiedsrichter. Ich stimme euch total zu, was Kehrer angeht, aber da waren viele Böcke dabei auf beiden Seiten.
Es war auf jeden Fall keine ganz klare Linie, das kann man, denke ich, festhalten.
Das stimmt, würde ich euch allen zustimmen, aber zu der Wahrheit gehört dann auch, Aitekin wollte es runterkochen mit gelber Karte direkt in der dritten Minute und die Spieler haben aber auch getreten wie Sau. Das gehört schon auch mit dazu. Ja, ihm ist das Spiel entglitten, weil er die Linie nicht durchgezogen hat. Kehrer hätte runtergemusst oder Aubameyang hätte auch bleiben dürfen. Also wenn er an der einen Stelle das Auge zudrückt, dann muss er es an der anderen Stelle auch zudrücken. Das hat er nicht gemacht, das kann man ihm vorwerfen. Aber es gehört schon auch mit dazu, dass in diesem Spiel wirklich ordentlich gefoult wurde. Und zum Beispiel dieser Tritt von Castro war eine hässliche Nummer, weil das, da kann man zumindest Richtung Rot argumentieren, denn er hat schon eine Verletzung in Kauf genommen. Das,
und der Ball ist schon zurückgespielt zum Torwart, der Ball ist schon weg und er tritt dann aufs Bein. Ja, also sehe ich ähnlich, also nichts gegen Castro, ich weiß jetzt nicht persönlich, aber einfach, ich rede ja nur über den Schiedsrichter, dass der Spieler das so macht, meine Güte. Da finde ich viel schlimmer, was ein Sokratis macht, sich da auf dem Boden rumwälzen, sich den Bauch halten, obwohl nichts passiert ist.
Ja, aber also, könnte das nicht vielleicht auch sein Rippenknorpel gewesen sein? Warum hat es denn keiner, also das war mein erster Gedanke und klar, wenn es der nicht war, dann war es eine goldene Himbeere 2017, dann war es eine Schauspieleinlage, aber der Typ ist mit einer schmerzhaften Verletzung in dieses Spiel gegangen und wer weiß, mir war das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel wieder drüber, genau, also er ist jetzt bisher nicht so aufgefallen in diese Richtung, oder?
Genauso wie Castro ja auch nicht so derjenige ist, der jetzt so als fieser Treter bekannt ist oder sowas. Auch Gonzalo Castro würde ich jetzt nicht die fieseste Absicht davon unterstellen.
Nein, sag ich gar nicht, aber natürlich, meine blau-weiße Brille, die ich da aufhabe, kann ich nicht absetzen. Ich fand es aber auch schon beeindruckend, wie ein Spieler wie Sokratis, der da einen Meter breit ist und 1,90 Meter groß ist, wie leicht der da doch fällt und nicht nur in der Szene, sondern ich weiß nicht, ob das sein Spiel ist. Dafür sehe ich nicht genug Dortmund-Spiele, aber hat bei mir so einen Nachgeschmack gelassen, wobei ich bleibe auch dabei, wir haben jetzt glaub, für meinen Geschmack auch schon viel zu viel über Schiedsrichter unterhalten, bei dem Spielverlauf, dann kann man über andere Dinge reden, glaube ich einfach, ja.
Ja, das ist es halt auch, ne, ich hab auch gestern Abend oder auch heute eigentlich keinen Bock, da jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen in Richtung Dennis Aitekin zu unternehmen. Und deswegen hast du da recht, ja.
Dann lasst uns doch nicht über den Schiedsrichter sprechen, sondern über das 4:0. Rafael Guerreiro, Volleyabnahme, und damit endet ja dann so ein bisschen die Dortmunder Phase, denn meine These wäre, die zweite Halbzeit begann für Schalke schon in der 33. Minute, also 8 Minuten später, als nämlich dann Harit und Goretzka für Di Santo und McKennie kamen. Ab dann hat sich das Spiel wirklich deutlich verändert. Deswegen, Fanny, lass uns hier mal einen kleinen imaginären Cut machen. Das war ja wirklich das Dortmund, wie man es kannte aus den ersten Spielen. Gerade auch dieses 3:0 war der prototypische Konter über die Außen. Und das 4:0 war übers Zentrum gespielt mit schnellen Doppelpässen in den Strafraum und dass dann am Ende der Ball irgendwie so abprallt, dass Guerreiro ihn Volley nimmt und der nicht auf die Tribüne fliegt, sondern ins Tor. Gut, das gehörte irgendwie mit dazu. Aber in dieser Phase hat ja viel funktioniert. Und lag das jetzt an Schalke oder lag das am BVB?
Tja, das ist die gute Frage, die man sich stellen muss. Genauso wie man dann halt fragt, warum das letztendliche 4:4, ob das jetzt zu wie viel Prozenten das auf die beiden Mannschaften verteilt werden muss. Ich glaube, oder ich hatte auf der Tribüne schon das Gefühl, dass unsere Mannschaft Bock darauf hatte und dass die Dortmunder wussten, was sie für eine Chance mit diesem Derby haben, wie viel sie wieder gut machen können, wie viel sie rausreißen können, indem sie da jetzt sich einfach den Sieg abholen oder so. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass die Fußball spielen wollten, dass die diesen Plan hatten, dieses 3-4-3 oder und das spielen wir jetzt durch und damit versuchen wir mal und gucken mal, wie weit wir kommen. Und wir setzen immer weiter nach, wir spielen immer weiter nach vorne, bis es 4-0 steht dann ja auch sogar. Mhm. Also ich würde schon da eigentlich relativ große Prozentteile bei uns verorten, weil die Schalker gar nicht wussten, was ihnen geschieht in dieser Zeit. Also die wurden ja eigentlich nur überrannt und hatten gar nichts zu melden im Prinzip. Und konnten sich dann halt ein bisschen körperlich halt wehren oder haben es versucht, sich körperlich zu wehren. Und inwiefern da jetzt die Schalker auch schlecht waren oder was, es gehört ja immer, also das kannst du ja nie so wirklich trennen, wenn die eine Mannschaft gut ist und die andere Mannschaft schlecht oder so. Aber ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass die Dortmunder schon Bock darauf hatten und motiviert bis in die Haarspitzen waren und sich das rausholen wollten eigentlich.
Ich sehe das natürlich anders. Ja, also wir haben es ja gerade schon erwähnt, Tedesco vollkommen auf den falschen Fuß erwischt und dann haben wir jetzt einen Trainer, der Mannschaften auscoachen kann, vermutlich. Also das müsste er nochmal öfter unter Beweis stellen, aber vorgestern hatte ich das Gefühl, dass das so ist. Dann macht er nämlich die Wechsel und stellt um und erkennt, okay, da ist eine ganz andere Aufstellung, als die ich erwartet habe. Hm. Und dann spielt Schalke ab der 33. erstmal ein paar ruhige Bälle, ein paar mal hinten rum, ein paar sichere Dinger, um erstmal wieder diesen Dampf und dieser Gegenwind, also 4 Schüsse, 4 Tore, das muss er erstmal dann irgendwie verarbeiten. Dann macht die Mannschaft dann auch gut und macht der Trainer, meine ich, auch gut. Und unternimmt dann auch in der Halbzeit, glaube ich, legt die richtigen Hebel um. Das habe ich auf Schalke lange nicht mehr gesehen, dass ein Trainer gegnerische Mannschaften, Aufstellungen, Spieler so lesen kann und Gegenmaßnahmen ergreift. Hat er schon gemacht, erstes Saisonspiel gegen Leipzig. Mhm. Erste Halbzeit, Schalke wirklich sich sehr schwer getan, gar nicht richtig ins Spiel gekommen. Zweite Halbzeit umgestellt auf tiefstehen, schnelle Konter und dann das Ding gewonnen. Ich glaube, das ist jemand, da werden wir noch hoffentlich noch lange Spaß dran haben, ohne jetzt in Euphorie zu verfallen. Das hatten wir auch schon zu oft.
Ja, das also wird auf jeden Fall das untermauern, was der Max gesagt hat. Das ist halt mit den beiden Wechseln hier auch ein Wechsel innerhalb der Schalker Spielsystems auch zum Stück weit gab. Und das glaube ich auch. Also ich denke, das hat man schon deutlich gesehen, dass danach ja auch so ein bisschen der Offensivdrang des BVB dann ein bisschen zurückgegangen ist. Es hat sich ein bisschen mehr Ordnung bei den Schalkern breit gemacht. Und ich glaube, es ist halt der große Vorteil gewesen, dass wenn du ein Spiel trotz eines 0-4 noch irgendwie rumreißen kannst, dann halt so ein Spiel, ne? Weil ich glaube, so bei gewöhnlichen Spielen, jetzt vielleicht gegen Leipzig oder so, hättest du gegen Leipzig in der 34. Minute 0-4 zurückgelegen, dann glaube ich nicht, dass es ein solcher Kraftakt in dem Maße wieder möglich gewesen wäre, wie es jetzt bei dem Spiel gestern der Fall war. Und du hast halt noch die zweite Halbzeit gehabt, was ich auch interessant fand, war ja, dass auch Tedesco, glaube ich, anscheinend in der Halbzeitpause gesagt hat, wir wollen wenigstens die zweite Halbzeit für uns gewinnen. Ja, das wird ja total oft gesagt, aber ich finde, es ist ein ganz guter Denkansatz, dass du sagst, okay, wir haben jetzt in der ersten Halbzeit, haben wir jetzt 0-4 einen auf den Sack bekommen, aber wir wollen versuchen, dass die zweite Halbzeit für uns die bessere ist, damit wir wenigstens mit einem positiven Halbzeitergebnis ins nächste Spiel gehen können. Das ist dann halt
genauso, haben wir aber tatsächlich vor Fernseher auch gedacht und super, dass er es bestätigt hat nach dem Spiel. Ich dachte es genauso. Du kannst jetzt nicht mit 0-4 herausgehen und spielst nächste Woche dann gegen Köln, meine ich, ist es. Ja. Und dann bist du nachher noch die erste Mannschaft, die gegen Köln verliert. Wäre
Horror. Ja, wow, okay. Ja.
Das kann also ist immer noch gute werden. Denke. Mhm.
Das kann immer noch werden, ja. Ich bin mir auch meiner Sache gar nicht sicher. Dafür bin ich lang genug Schalke-Fan.
Naja, also jedenfalls also es ist ja klar, dass man das auf beiden Seiten vollkommen anders dass man das vollkommen anders aufnimmt, dass die Schalker jetzt sagen, dass Tedesco Peter Bosch ausgecoacht hat und dass der da maßgeblichen Anteil dran hatte und sowas. Es ist ja vollkommen klar, dass dann jede Seite das für sich beansprucht. Und ich finde allerdings, dass es auch nicht die ganze Wahrheit des Spiels ist, dass Tedesco Dortmund jetzt ausgecoacht hat oder sowas, weil ja, natürlich hat er Umstellungen vorgenommen, natürlich hat er Änderungen vollzogen, ne? Nicht, wie gesagt, der Doppelwechsel in der 34. Minute sagt ja eigentlich schon alles, wenn du zweimal auswechselst, obwohl gerade erst eine halbe Stunde rum ist. Natürlich macht er dann halt auch etwas und natürlich wurde dann auch in der Halbzeit wurden da ein paar Worte ergriffen und sicherlich auch ein paar Taktiken geändert. Aber das ist halt auch nicht nur die Geschichte dieses Spiels, also weil da gehört dann wieder auch die Dortmunder Seite dazu, die dann komplett einbricht und so weiter und
Genau, aus nicht. Meiner Sicht aber nur eine Fähigkeit, die ein Schalke-Trainer lange nicht mehr hatte und die Tedesco hat. Klar, natürlich, da gehört eine zweite Seite dazu, aber ich erinnere, also vorm Spiel im Spielfeldrand, im Interview bei Sky hat Tedesco noch gesagt, wurde gefragt, welche taktischen Maßnahmen er greift, ob er denn vielleicht jetzt wieder das klassische, das Kurzpass-Aufbauspiel, was jetzt die letzten Spiele war, oder ob er doch auf lange Bälle geht. Und dann sagt er, ja, wir spielen eigentlich so gut wie nie lange Bälle, wenn es sich vermeiden lässt. Also das ist nicht unser Spiel, das machen wir nicht. Und womit fällt das 4-1 mit einem langen Ball? Und da kamen ein paar lange Bälle zu dieser Phase, direkt als sie aus der Halbzeit kamen. Ja, also das ist sich auch nicht so schade, von seinen eigenen Prinzipien manchmal abzuweichen, wenn es dem Erfolg dient, ja.
Ich denke, was da passiert ist in der Halbzeit, sagt vielleicht am meisten über Tedesco selbst aus. Also wahrscheinlich wusste er selber nicht, wie er mit so einer Situation umgehen würde. Und jetzt hat man gesehen, okay, er ist offenbar nicht der Trainer, der dann die Kabine auseinandernimmt und die Spieler in den Senkel stellt, sondern er hat die Mannschaft näher an sich rangeholt, buchstäblicher nach dem, was Ralf Herrmann danach so erzählt hat. Man ist zusammengerückt und er hat ihm dann quasi ein realistisches Ziel gegeben, nämlich gewinnt die zweite Halbzeit. Und ob das jetzt für immer das bestmögliche Rezept ist und ob Domenico Tedesco eine ähnlich große Karriere machen wird wie andere Trainer, die im Derby mal ein 0-3 aufgeholt haben, nämlich Jürgen Klopp, das wird man sehen. Aber es ist zumindest schon interessant zu sehen. Daran sieht man, wie tickt dieser Trainer als Mensch in der Kabine, und dass es natürlich in dem Fall dann auch so super geklappt hat, passt dann in eine wunderbare Erfolgsgeschichte mit rein. Aber überbewerten sollte man es auch nicht, weil es gehört ja auch dazu, Fanny, dass Dortmund, ich finde, auch schon gegen Ende der ersten Halbzeit verständlicherweise ein bisschen nachgelassen hat. Also man hat Schalke dann auch den Ball überlassen. Das ist auch natürlich, wenn man 4-0 führt, man muss sich ja auch so ein bisschen seine Ruhepausen auch in einem Spiel holen. Aber ich fand schon, die ganze Statik hat sich verändert. Mit Harit war ein Mann auf dem Feld, der auf einmal ins Dribbling gegangen ist und das Dribbling gewonnen hat. Das ist Franco Di Santo in seinen 33 Minuten auf dem Platz nicht passiert. Und
du hast in seinen 33 Lebensjahren. Aber so alt ist er, glaube ich, noch nicht. Aber
ganz, das ganz will ich auch unterschreiben. Schlimm will ich nicht urteilen. Und du hattest mit Goretzka jemand, der in der Vorwärts- wie in der Rückwärtsbewegung einfach den absoluten Willen gezeigt hat, hier was zu reißen. Und dem hatte Dortmund, fand ich, ab einer gewissen Phase des Spiels, und da können wir jetzt wegen mir auch gerne in die zweite Halbzeit dann schon reingehen, nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Und die Frage, die sich für die neutralen Zuschauer natürlich stellt, ist, und für dich aber vielleicht auch, ist das eher eine Frage, wo wir auf einzelne Spieler gucken müssen. Also Sahin, der zum Beispiel in der ersten Halbzeit noch taktische Anweisungen gegeben hat, während das Spiel lief, in der zweiten Halbzeit recht abgemeldet, wie ich fand. Julian Weigl kaum zu sehen, wurde aber auch super isoliert von den Schalkern. Also es gehört auch mit dazu. Das lag jetzt nicht nur an ihm, sondern er war quasi ständig im Deckungsschatten. Also der konnte gar nicht angespielt werden. Aber worauf führst du das zurück, dass Dortmund dann in so eine, ja, fast schon nervös machende Passivität verfallen ist? Und dann mit dem ersten Gegentreffer, mit dem zweiten Gegentreffer passierte dann das, was wir in all den letzten Spielen bei Dortmund gesehen haben.
Ja, es ist die große Frage, die sich jeder, der sich mit dem Verein beschäftigt, ob jetzt von nah oder fern ist oder so, die sich jeder halt stellt, einfach mehr eingeschlossen, und die wenigsten kriegen darauf irgendwelche sicheren Antworten und können das wirklich genau erklären. Also ich bin eigentlich bei dir, was du gerade gesagt hast, dass es am Ende der oder nach dem Doppelwechsel in der ersten Halbzeit natürlich schon so ein bisschen sich in die Richtung entwickelte. Aber ich da noch sagen konnte, dass es halt ja auch normaler Spielverlauf ist. Wenn du 4-0 auf einmal führst oder so, dann musst du ja nicht mehr weiter jetzt komplett anstürmen oder sowas. Dann kannst du auch mal bis zur Pause was machen. Zumal in dem Zeitpunkt ja auch defensiv jetzt nichts angebrannt ist oder man da jetzt gerade das 4-1 unmittelbar befürchtet hat oder so. Ja, und dann nach der Halbzeit merkte man dann so langsam, dass es schlimmer wurde. Und für mich war dann so der Knackpunkt, dieses aberkannte Tor dann in der 53. Minute, wo Naldo das Tor macht, das dann durch Videobeweis dann oder Videoschiedsrichter zurückgenommen wird. Und eigentlich ist das ja wieder so ein Punkt, wo du sagen müsstest, es steht 4-0 für dich. Und es läuft ja immer noch. Hast immer noch Rückenwind wie noch was, ne? Und dann fällt dieses 4-1 eigentlich, ja, und es wird aberkannt. Aber so, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ab jetzt beschäftigen sie sich wieder damit, was hier passiert und was passieren kann, wenn dieses Tor jetzt gezählt hätte. Und dann, also es ist, für mich ist das auf ganz vielen Strecken irgendwas Mentales und ja. Dann beschäftigen sie sich damit, okay, jetzt haben wir noch nicht das 4-1 passiert, aber kassiert oder was, aber was wäre eigentlich, wenn wir es jetzt doch kriegen und wir sind passiv, wir kriegen irgendwie dann gar nichts mehr hin und kommen nicht mehr in die Zweikämpfe rein und können nichts mehr dagegen unternehmen und sind passiv und laufen auch nur noch mit und dann fällt das 4-1 und dann passiert das eben noch mal exponentiell gesteigert. Dann beschäftigst du dich damit, dann fällt das 4-2, du beschäftigst dich weiter damit und ja, dann passiert das, was dann halt passiert ist. Also es ist unfassbar schwer zu erklären, wie du so ein 4-0 wieder herschenkst. Das konnte Peter Bosch und konnten die Spieler ja auch eigentlich nicht, die ja dann auch nur gesagt haben, es darf nicht passieren, aber nicht erklärt haben, warum es passiert ist. Und ja, es ist auch mit 24 plus x Stunden Abstand immer noch nicht sehr leicht, da ganz viel Antworten draus zu ziehen.
Ich glaube, Peter Bosch weiß das selber nicht so richtig. Also ich finde es auch, also ich habe ja durchaus in meiner, obwohl ich in einer Schalke-Blase lebe, durchaus einige Freunde auf Twitter, auf Facebook, die Dortmund-Fans sind, die seit Wochen einen Raus auf Peter Bosch fordern. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, denn ich glaube nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Also was der mit seiner Startaufstellung zum Beispiel aus dem Hut gezaubert hat, war großartig. Wenn ich da, also ist mir fast schon unangenehm, dass ich das so lobe. Aber auf der anderen Seite, das ist für mich eigentlich die witzige Geschichte dieses Spiels auch im Hintergrund. Hat Schalke letztes Jahr in Europa League ja 3-0 gegen seine Amsterdamer im Hinspiel gewonnen. Und was macht Peter Bosch? Er holt das im Rückspiel auf, ne? Wo auch, das war nicht so dramatisch, aber tatsächlich, er hat sich mit der Mannschaft, also er hat sich nicht an vielen Positionen verändert, er kennt die Mannschaft gut, die Startaufstellung war eigentlich ein Beweis davon zu wissen, was für Spieler dagegen überstehen, was die gut können, was sie nicht können, lass mal den neuen Trainer außen vor. Dass er jetzt das so bitter zurückerlebt, das ist ja fast schon, ja, auch ein bisschen Ironie der Fußballgeschichte. Aber ich halte ihn, wie gesagt, nicht für einen schlechten Trainer und ich finde es auch sehr, sehr ungerecht, den Stab so über ihn zu brechen. Ich weiß, also, wenn man wüsste, woran es liegt, dann bin ich nicht der, der es rausfindet, sondern schon irgendwer, der sich mit dem Verein Taktik auseinandersetzt. Ne?
Vielleicht war das mit Amsterdam sein Bewerbungsschreiben für den BVB. Aber was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, jetzt bleiben wir nochmal bei 4-1 und 4-2. Ich will jetzt hier keine heilige Kuh angreifen, aber ich muss ehrlich sagen, dass bei beiden Gegentoren für mich Weidenfeller keinen guten Eindruck macht. Beim 4-1 ist er viel zu weit vorne, beim 4-2 ist er da vogelwild, wustelt er da rum. Also für mich ist es halt auch trotzdem jemand, der in einer schwierigen Situation den BVB nicht zwingend den nötigen Halt gibt, den der BVB benötigt. Das ist beim anderen Torhüter auch nicht der Fall. Ja, ich meine, natürlich auf der Linie ist halt Weidenfeller eine Katze, da hat er auch wieder den einen oder anderen rausgeholt.
Gegen Boxstaller.
Ja, genau. Trotzdem waren davor echt, also ich würde fast sagen, dass zumindest eins ganz klar auf seine Kappe geht. Und ist doch ja, ganz
das
klar, dass...
Das 4-1 auf jeden Fall.
Ja,
und das 4-1 sehe ich genauso.
Ja, und beim 4-2 kannst du auch rauskommen und den wegfinden.
Ja, genau. Und das fehlt mir. Und das ist ein typisches Problem des BVB, was anscheinend, also was sich wie ein roter Faden durchzieht. Du kannst da sonst jemanden reinstellen beim BVB. Und es ist immer so, dass vielleicht zwei Spiele gut laufen und danach wird wieder ein Bock geschossen. Und das verunsichert natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt nicht hundertprozentig gefestigt in der Defensive ist. Abgesehen davon, als das 4-1 gefallen ist, haben wir uns im Stadion bei der Eintracht angeguckt und wussten gleich, wie der Hase läuft. Also das hört sich jetzt blöd an. Aber wir wussten, okay, dann weiß jetzt, was jetzt kommt. Und das ist schade, dass man sich das über den BVB schon einigermaßen weiß in dieser Saison oder im Verlauf. Aber irgendwie war klar, das bleibt jetzt nicht dabei. Dummerweise ist es dann halt auch, jetzt habe ich mich schon
beoutet. Dummerweise ist schon das richtige Wort.
leichte Sympathien habe aufgekommen, ja, aber ja, dann ist es halt so weitergegangen, ne?
Ja, also ich würde es nicht zu so einem grundsätzlichen Problem machen, wie du es sagst, dass es beim BVB jetzt Tradition ist oder so, dass es immer so ist. Ich halte von Roman Bürki halt auch einfach viel mehr, als es in der allgemeinen Diskussion da jetzt oder in den letzten Wochen daraus gemacht wurde, weil ich finde, dass das ein guter Torwart ist, auf den man sich verlassen kann und der eigentlich auch Sicherheit gibt, so im Spielaufbau oder sowas. Und deswegen hatte ich auch schon ein Bauchgrummeln, als der sich nun mal verletzt hat am letzten Dienstag. Und habe dann gesagt, okay, Roman Weidenfeller ist der bessere Typ fürs Derby, weil ich gedacht habe, das ist einer, der dann auch nochmal vorweggehen kann und nochmal als Führungsspieler, weil er weiß, was das Derby ist und weil er ewig lang in Dortmund ist und weil er ein super Typ ist auch. Und auch da hat sich meine Meinung geändert. Aber auch, weil er da halt funktionieren kann. Aber der bessere Torwart für das Derby wäre Roman Bücki gewesen. Das habe ich vorm Spiel gesagt. Und das habe ich mich während des Spiels bestätigt gefühlt. Auch wenn Roman Weinfeller da den einen Ball gegen Burgstaller sensationell an Pfosten oder eine Latte lenkt oder sowas. Aber auch die beiden Tore sind halt, also er ist nicht freizusprechen von Schulter. Ich weiß nicht, ob man ihm die komplett draufdrücken muss.
Muss man nicht. Also vor allem, welcher der Spieler auf dem Platz wäre frei von irgendeiner Schuld? Also sowohl auf Schalker Seite, vielleicht noch Goretzka, weil der kam erst, als der Karren schon im Dreck steckte und zog ihn dann zusammen mit Harit raus.
Ich wollte gerade sagen, Harit, mein Man of the Match, tatsächlich, also herausragendes Spiel, der sich zum Glück mal selbst belohnt hat, auch mit einem Tor. Ich glaube, auf jeden Fall ein meistgefaulter Spieler der Schalker Mannschaft. Ich weiß, die Bundesliga war, glaube ich, auch ganz gut dabei. Der hat sich mal belohnt mit dem Tor zum Glück. Und dann, ich dachte, der kommt gar nicht mehr. Ich dachte, wir spielen jetzt 10 gegen 10 und dann ist das Ende. Auf einmal rennt er wieder über den Platz und ich dachte, Wahnsinn. Also emotional ein ganz krasser Moment und ganz, ganz starke, ich glaube, hat bei den Fans damit auch so sich stark in den Fokus gespielt als mannschaftsdienlicher Spieler, der im Derby nochmal nach eigentlich schon Verletzungen nicht mehr laufen können, auf Platz rennt. Starkes Spiel von ihm.
Aber auch nicht frei von Schuld ist ja auch Pierre-Emerick Aubameyang. Und zwar nicht nur Fanny wegen der gelb-roten Karte, sondern auch noch wegen der Riesenchance in der 55. Minute. Und das hört sich jetzt im Nachhinein natürlich sehr besserwisserisch an, gerade von jemand, der nach der 33. Minute noch getwittert hat. Es würde mich nicht wundern, wenn einer der BVB-Spieler jetzt noch das Bernsteinzimmer findet. Heute läuft einfach alles aus der Reihe Tweets, die sehr schnell schlecht werden. Aber als Aubameyang diesen Fehler von Fährmann nicht dafür genutzt hat, entweder selbst sofort abzuziehen oder reinzuspielen auf Götze, dachte ich mir, boah, wenn sich das mal nicht rächt, weil du hattest gerade erst das Abseitstor Naldos, das aberkannt wurde und dann diese riesige Chance und jetzt kommt er dann als grauenhafte Pointe für jeden BVB-Fan noch dazu, in der 72. Minute, nämlich kurz vor diesem wahnsinnigen Save von Weidenfeller gegen Burgstaller, sieht dann Aubameyang auch die gelbe Karte, die erste gelbe hat er sich ganz direkt vor dieser Szene mit Fährmann geholt. Ist das was man einfach akzeptieren muss, wenn man so einen exzentrischen und auch großartigen Stürmer wie Aubameyang in der Mannschaft hat, oder müssen wir da mehr rein interpretieren? Es läuft ja auch jetzt nicht gerade ruhig, wenn es um das Thema Aubameyang geht.
Nee, das nicht. Ich glaube auch, dass das 5:0, wenn es denn fällt, den Deckel drauf macht. Dann komplett auch, also auch wenn das bescheuert ist, wenn man gerade ein 4:0 verspielt hat, zu sagen, ein 5:0 wäre dann die Entscheidung gewesen. Aber es hätte halt gegengewirkt, wie du gerade sagtest. Es hätte gegengewirkt gegen diese Verunsicherung, die du eigentlich nach diesem wieder zurückgenommenen 4:1 gespürt hast. Und dann fällt, wenn dann dieses 5:0 fällt, dann ist, glaube ich, in meinen Augen der Deckel drauf. Ich bin noch sehr unsicher, wie viel Schuld ich da Aubameyang geben kann, dass da das 5:0 nicht fällt, weil er ja versucht, den Ball aufs Tor zu kriegen, weil der Winkel auch, glaube ich, nicht so leicht ist, um den dann noch rüberzulegen und auch noch vielleicht sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da auch noch ein Schalker zwischen ist, der den Pass, wenn er denn dann gespielt wird, auch abfangen könnte. Also es ist noch nicht mal so leicht, da jetzt was das 5:0 draus zu machen. Aber wenn das fällt, ist für mich der Deckel drauf. Ja, und die gelb-rote Karte dann halt, ja, es ist halt, es gehört jetzt zu dem Spiel und ja, ich bin dann, glaube ich, mehr dazu sagen, das muss man dann halt akzeptieren, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt an Aubameyangs exzentrischer Art lag, sondern dass das auch hätte Spieler XY passieren können halt einfach und nicht jetzt der Tatsache geschuldet ist, dass es gerade eh unruhig ist um ihn und er nun mal ein Paradiesvogel ist. Aber vielleicht ist das auch wieder einer der Gründe, warum der noch bei Borussia Dortmund spielt und nicht bei einem ganz, ganz großen Verein. Da konnte man ja in den letzten Wochen mehrere Gründe für sammeln, denke ich.
Ja, aber ich sag mal, die gelb-rote Karte wird halt doppelt ärgerlich dadurch, dass irgendwie, glaube ich, 5 Minuten vorher Peter Bosch den Jarmolenko auswechselt und dann eigentlich gar keine Entlastung mehr möglich ist, weil von vorne einfach gar nichts mehr läuft. Also das ist natürlich in der Kombination ja enorm ungünstig und hat das nochmal viel noch schwerer wiegen lassen, diese Unterzahl. Schon bitter dann, ja.
Genau, die Auswechslung von Jarmolenko und dafür kam dann Marc Bartra, war auch gleichbedeutend mit Umstellung auf Viererkette gegen den Ball. Beim Stand von 2-4 war das in der 68. Minute. Es ist wirklich schwierig, über dieses Spiel zu reden, ohne ständig mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen. Wie hast du denn im Stadion die Reaktion darauf wahrgenommen? Denn es war ja das eindeutige Signal von der Trainerbank aus, wir müssen jetzt darauf spielen, diesen Dreier zu halten und nicht eben den Deckel drauf zu machen.
Ich glaube, also ich habe es und halte es auch immer noch eigentlich für eine recht logische Konsequenz, wenn du 4-0 führst und 2 Gegentore kriegst, dass du nun mal sagst, jetzt stelle ich von der offensiveren Dreierkette hinten auf offenen vierten Abwehrspieler um. Das halte ich noch für eine halbwegs sinnvolle Konsequenz daraus. Zumal Peter Bosch es dann ja auch erklärt hat und gesagt hat, Marc Bartra ist nun mal auch eher ein Verteidiger als Christian Pulisic, der dann zwischendurch die Rechtsverteidigerposition gespielt hat, als es schon eine Viererkette war ja im Prinzip. Ja. Dann, klar, ergibt das eigentlich Sinn, dann Bartra dahin zu stellen. Und ja, und nachher wird's dir natürlich aufs Brot geschmiert, auch mit dem nächsten Wechsel dann, dass dann Zagadou da eingewechselt wird für Guerrero und der zweimal auch scheiße aussieht und bei beiden Gegentoren da auch seine Mitschuld trägt, ne? Das wird dir natürlich aufs Brot geschmiert und natürlich wird dann mit dem Finger da drauf gezeigt, ne? Aber lass das Ding gewinnen oder so, ne? Lass es ein 4-2, 4-3 bleiben und dann heißt es ja, guck mal, da hat er die Defensive gestärkt und das hat dann halt gepasst und deswegen hat Borussia Dortmund das Spiel dann am Ende dann doch gewonnen. Das ist halt scheiße retrospektiv und natürlich läuft das dann natürlich auch kacke und für jemanden, der in der Kritik steht, ist es natürlich schwierig und dann wird da noch mehr von allen Seiten draufgehauen oder so, aber ich fand's zumindest nicht komplett abwegig, den Wechsel Bartra für Jarmolenko zumindest und auch Castro für Götze war ja ein recht sinnvoller Wechsel.
Der ja auch verletzt raus musste, das ist ja nochmal eine Sache, die nochmal super bitter mit dazukommt zu diesem eh schon bitteren Spielverlauf.
Klar, und andere Abwehrspieler hast du halt auch nicht mehr noch gehabt, ne? Klar kannst du jetzt sagen, warum bringst du einen Zagadou und stellst den Rechtsverteidiger hin, obwohl das ja eigentlich ein Innenverteidiger ist, weil du keinen anderen mehr hattest. Auf der Bank saßen es auch Kagawa, Philipp und Schürrle und die können dann auch keine Rechtsverteidiger spielen. Also es ist verhext und ja, ich finde es auch schwer, da immer mit dem Finger auf Bosch zu zeigen. Ich bin auch noch einer von denen, die noch halbwegs verteidigen wollen und es versuchen, aber am Ende siehst du dann halt doof aus. Immer.
Also genau, also im Spiel die taktische Entscheidung, ja, das kann man, glaube ich, so machen. Schwierig finde ich dann allerdings nach dem Spiel, was wir ja zum Intro gehört haben, sich hinzustellen zu sagen, ja, wenn wir das fünfte gemacht hätten, dass man das machen wollte, habe ich aber nach der 60. Minute nicht mehr gesehen. Da hat er was gefordert, glaube ich, was er dann auch gar nicht selber mit seinen Maßnahmen hätte umsetzen können.
Ich habe das ehrlich gesagt als Fingerpointing auf Aubameyang empfunden, so wie es ja später dann auch Weidenfeller auch sehr deutlich und Schmelzer so zwischen den Zeilen gemacht hat, was ich auch interessant fand.
Aber wie gesagt, so leicht fand ich das auch nicht, da die Szene gegen Fährmann, dass man da unbedingt jetzt die Bude draus machen muss. Also da ist ja schon mutig.
Aber du kannst sie halt machen, ne? Und ich glaube auch, dass es halt allein auf die Aktion bezogen war und nicht auf generell, wir müssen in der Phase halt einfach das 5-0 machen.
Ja, es ist halt so eine Frage der Körpersprache, ne? So wie du Harit einfach jetzt hochjubeln kannst, weil der konnte 2 Minuten lang nicht wirklich auftreten. Für mich sah das wirklich nach einer schlimmen Verletzung aus und dann hat das so klassisch rausgelaufen. Man hat gesehen, mit jedem Schritt hat er sich da ein bisschen in den Schmerz reingemissen und es wurde.
Unfassbar auch, ja. Also auch nicht gedacht. Also als der da raushumpelte oder so.
Das sah übel aus.
Genau, und ich habe mich dann noch nicht an den Gesängen beteiligt, die es dann da gab, in Richtung Harit, weil ich auch deutlich gesehen habe, dass der nun mal Ärger verletzt ist. Fand es auch nicht sehr klug, den vor die Südtribüne zu tragen, sondern und hätte ihn dann lieber nach ein bisschen weiter nach außen an die Mittelfeldlinie, also an die Seitenauslinie gebracht. Ja, aber der wirkte nicht so, als könnte der nochmal spielen. Ich habe am Ende des Spiels sogar jemanden gefragt, hat er jetzt eigentlich durchgespielt oder ist er irgendwann rausgegangen und wir haben 10 gegen 10 weitergespielt, weil ich es einfach gar nicht mehr mitgekriegt habe dann auch.
Ja, also hab ich gerade ja schon alles zugesagt. Mein Man of the Match. Ja.
Genau, aber
ist was halt auch eine geile Geschichte. Ist halt so eine geile Derby-Geschichte halt mal wieder, ne? Die das irgendwie so kleine Legenden schafft, ohne jetzt zu viel Pathos mit reinsetzen zu wollen. Aber das ist halt auch genau das, was dann so ein Spiel wieder braucht. Und jetzt aus Schalker Sicht sind es auch wieder Personen, an denen du dich irgendwie aufhängen kannst für die nächsten Dinger, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass das Spiel natürlich aus Schalker Sicht mehr positive als negative Aspekte hat und dass man damit ganz ganz selbstbewusst auf die nächsten Spiele gehen kann, zweifelsohne. Also auch Spieler, die eher so durchwachsen bis jetzt gespielt haben, sagen wir wie ein Caligiuri, der da wirklich, da sind wir schon beim
4-3,
da einen wirklich ein Zuckerstück rausholt. Ja, Zagadou sieht da nicht gut aus, er macht irgendwie eine ganz komische Bewegung und Caligiuri kontert die Bewegung echt ganz gut, indem er noch weiter zur Mitte geht. Ja, der geht schon auf den Spieler drauf, aber er macht genau den Schritt in kurz bevor eigentlich Caligiuri nochmal die nächste Körpertäuschung noch weiter in die Mitte macht. Und dann ist das, dann hat er da freie Bahn, dann ist das halt durch. Aber auch der hat ein super Spiel letzten Endes gemacht. Und auch natürlich nach der zweiten Halbzeit kann man sagen, okay, die Schalke-Mannschaft hat richtig gut gezockt. Aber ich sogar in der Halbzeit dachte ich, okay, das waren 25 echt bekackte Minuten. Aber die anderen 20 Minuten haben wir jetzt aber auch nicht schlecht ausgesehen. Und wir haben halt im Rahmen unserer Möglichkeiten gespielt. Ich glaube, der Schalker Kader ist auch einfach schwächer besetzt als der Dortmunder. Und dass alle Spieler, die da auf dem Platz standen, so gespielt haben, wie sie die letzten Wochen auch gespielt haben. Und dann reicht's halt für einen Sieg gegen Hamburg etc. Aber gegen Dortmund dachte ich, gut, da reicht's halt einfach nicht. Dachte ich in der Halbzeit. Dass dann da die Leistungsgrenze auch überschritten wird, ist eher, Motivationskunst, als dass das für die Qualität des Schalker Kaders spricht.
Ja, und wenn wir über Zagadou sprechen, dann kann man auch noch sagen, es sind auch noch so einige andere Dortmunder nicht hingegangen, da an Caligiuri. Also das war nicht nur Zagadou und das gehört ja auch zum 4-4. Also es gab dann 7 Minuten Nachspielzeit. Das war aber aufgrund der langen Unterbrechung durch die Harit-Verletzung und auch noch einige andere Unterbrechungen. Also wurde jetzt auch im Nachhinein nicht so wirklich thematisiert. Man wusste, das wird auf jeden Fall 4, dass es dann gerade 7 sind. Gut, aber das Tor fiel ja auch.
Das war schon untypisch, aber ich fand es auch nachvollziehbar, ja.
Genau, also Tor fiel ja Gott sei Dank schon in der 93. Minute, deswegen mussten wir darüber Gott sei Dank nicht mehr diskutieren. Und dann kommt eben dieser Eckball und da fand ich ja auch eine Sache interessant, und zwar Schein hat eigentlich die Möglichkeit, den Ball zur Ecke zu klären, wenn er ihn einfach nur direkt aus der Luft nimmt mit dem Außenriss und nicht zur Ecke, Entschuldigung, zum Einwurf zu klären. Und er lässt ihn aber auch nochmal tropfen und will ihn dann vor der Abstoß der Torauslinie, möchte er ihn dann wieder wegköpfen. Und das kriegt er aber nicht hin, weil dann war der Ball schon über der Linie. Und das war für mich auch so symptomatisch, weil Şahin war auch einer der Spieler, die nicht rausgerückt sind auf Caligiuri, als der diesen Diagonallauf im 16er gemacht hat. Das war für mich sinnbildlich für so eine Lethargie. Und dass dann Naldo gegen Zagadou, der vorher auch noch freigesperrt wird, in gefühlt 3 Metern Höhe das Kopfballduell gewinnt, das hat einen dann ehrlich gesagt gar nicht mehr so überrascht. Man wusste ja auch um die Schalker Stärke bei Standards. Aber das fand ich wirklich interessant, dass sogar derjenige, wo ich gesagt hätte, in der ersten Halbzeit war Şahin noch derjenige, der vorangegangen ist, der dieses Derby verstanden hat, der zusammen mit Weidenfeller so eine Achse des Willens gebildet hat, die einfach dieses Spiel gewinnen wollte. Sogar der hat sich von dieser Lethargie und dieser Verunsicherung fangen lassen und hat ja dann letztlich den Eckball verursacht, der verhindert hätte werden können.
Ich denke, das sagst du ganz gut. Ich glaube, da hat sich auch so eine, in einer gewissen Art und Weise so eine Dynamik des Misserfolgs irgendwie eingeschlichen. Dass jetzt Zagadou jetzt nicht derjenige ist, der jetzt hier komplett die Kohlen aus dem Feuer holt oder beziehungsweise jetzt am Ende den Kopfball an der richtigen Stelle setzt. Ja gut, aber der Junge ist ja noch keine 20, der macht seine erste Bundesliga-Saison. Ja, ich weiß, ne, genau, aber das ist noch so jung und ist doch ganz klar, dass der halt nicht diese Sicherheit einfach hat, ja. Aber dass halt andere nicht in der Lage sind, hier mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, das ist das viel größere Problem. Und ich glaube, da hat man sich voll in den Strudel reinziehen lassen.
Ja, ich weiß noch nicht mal, ob man, sich hat reinziehen lassen oder dieser, also ob dieser Strudel sich halt einfach von selbst entwickelt hat oder so, weil dieses Reinziehen lassen klingt so passiv. Es ist, diese ganze Gemengelage ist so unfassbar schwierig und weiß nicht, da müsste man mal mit einem Psychologen drüber reden, weil mir da einfach der Einblick auch in die menschliche Psyche einfach auch zu sehr fehlt, um zu wissen, was da jetzt genau Phase ist. Und auch wenn man es, also dann wurde ja auch hin und wieder mal der Anschlag von dem Monaco-Spiel immer noch mit reingebracht und ich glaube, der trägt, ohne das jetzt als irgendwelche Universalentschuldigung irgendwie ranzuziehen oder sonst was, der wird auch noch seine Konsequenzen mit sich ziehen und oder wird auch immer noch seine Auswirkungen haben. Diese Psyche dieser Mannschaft scheint einfach unfassbar fragil zu sein. Und das ist das, was mich was eigentlich am schlimmsten ist an der ganzen Sache. Da, weil wenn du dieses Spiel gestern nicht gewinnst, wo du 4-0 zu Hause vor dem eigenen Publikum, vor einem richtigen Hexenkessel dann in der ersten Halbzeit ja auch, wo die Stimmung dann ja auch einfach nur laut ist und wenn du das nicht nutzt und das nicht nach Hause bringen kannst, was für ein Spiel willst du überhaupt noch gewinnen? Also, und das ist das viel, viel Schlimmere. Und das wirkt, also deswegen ist gestern in mir da auch ein ganz gehöriges Stück Glauben oder Optimismus auch für die nächsten Wochen gestorben, weil da einfach so viel im Argen zu liegen scheint, dass ich mir echt Sorgen mache langsam.
Ja, ich glaube, da will keiner so richtig widersprechen. Ist ja auch einer der Gründe, warum ich es für nötig gehalten habe, dich hier noch mit einzuladen und wir jetzt so lange über dieses einzelne Spiel sprechen. Weil es also zum einen eins der krassesten Bundesligaspiele der letzten Jahre war. Das letzte Mal ein 0-4 Rückstand aufgeholt wurde erst einmal, und zwar 1976, als Bayern 0-4 in ein 5-4 oder in ein 4-5, jetzt weiß ich gerade gar nicht, beim VfL Bochum verwandelt hat. Nee, ich glaube, Bochum hat das noch gewonnen.
Ich glaube, es war auf jeden Fall in Bochum.
Genau, in Bochum, ja. Und das war mit Beckenbauer noch, der hatte da nämlich ganz schlechte Laune. Daran kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das waren Zeiten. Nee, aber das ist ja das, was viele sehen. Ich habe heute auch schon länger mit einigen Dortmund-Fans noch über dieses Spiel diskutiert. Und eine These, die ich dabei erarbeitet habe, Fanny, war, also ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Anschlag noch irgendeine Wirkung hatte. Zumindest hat er die Mannschaft unter einen emotionalen Stress gesetzt, der, glaube ich, für ganz lange Zeit nicht wirklich verarbeitet war, weil auch dafür keine Zeit war. Und er hat es, glaube ich, auch innerhalb der Mannschaft, weil jeder damit unterschiedlich umgeht, zu, ja, ich will es nicht sagen, Grüppchenbildung geführt. Das ist, glaube ich, zu viel. Aber ich glaube, das macht was mit einer Mannschaft, wenn du durch so eine Sache nicht enger zusammenwächst. Und diesen Eindruck hatte man zuerst. Man dachte, das wäre so das Ding, was die Dortmunder total zusammengeschweißt hat. Und ich glaube, inzwischen kann man das zumindest jetzt für die aktuelle Saison, kann man diesen Gedanken aufgeben. Dafür sind auch die Kritiken, die innerhalb der Mannschaft an Spielern geäußert werden, zu deutlich. Und das Gefühl, was ich aber habe, ist, dass das nicht nur allein am Anschlag liegt, dass Dortmund so aus seiner Balance gerissen wurde, sondern das ist doch im Grunde schon eine Sache, die sich durch die Dortmunder Vereinsgeschichte zieht, seit der letzten Saison von Jürgen Klopp. Und das hat für mich auch mit Fußball zu tun und viel mit Sportlichem. Ich habe das Gefühl, dass Dortmund diesen Ballbesitzfußball, den man gespielt hat und der in der letzten Saison unter Klopp so fürchterlich schiefgegangen ist, mit einem sehr, sehr hohen Stehen, einem sehr hohen Pressen, dass das eigentlich nicht der Fußball ist, für den der Kader von Borussia Dortmund gemacht ist, weil die Innenverteidiger schon damals manchmal zu langsam waren. Hummels hat damals durchs Richtiges sich im richtigen Moment fallen lassen, viele Dinge noch gerettet, manchmal ist er allerdings auch rausgerückt und hat dadurch Gegentore verschuldet. Und gleichzeitig braucht man für diesen Ballbesitzfußball eine unglaubliche Ballsicherheit, damit man wenige Fehlpässe generiert. Und da sehe ich einfach, wenn ich mir das vergleiche mit anderen Mannschaften, die einen ähnlichen Fußball versuchen zu spielen, in Deutschland wären es dann die Bayern, sehe ich schon noch Qualitätsunterschiede, ehrlich gesagt. Die lösen sich aus Pressingsituationen noch mit einer ganz anderen Ruhe. Die haben viel, viel weniger Ballverluste. Und wenn, so wie am Wochenende, jetzt da mal ein Fried spielt oder ein Friedel, dann siehst du das sofort auch an der Art und Weise, wie die Bälle verarbeitet werden. Und ich habe das Gefühl, seitdem geratet ihr so ein bisschen aus der Balance.
Ja, ist durchaus richtig. Also das ist ja auch so eine Kritik, die Peter Bosch dann ja ganz gerne mal auch zu hören kriegt, dass er seinen Fußball spielt und dabei vielleicht gar nicht so im Auge hat, dass der Kader dafür nicht geeignet ist.
Wobei das ja Tuchel und Klopp auch gemacht haben.
Ja, ja, das ist wohl richtig. Also. Wobei es bei Tuchel hatte man halt noch ein bisschen ein anderes Gefühl, weil ja, es war nochmal ein anderer Fußball und jetzt nicht so ein neues System fußballtechnisch, wie es Peter Bosch mit dem 4-3-3 jetzt versucht hat zu etablieren. Ja, durchaus. Also auch die Herren Zorc und Watzke sind ja auch mittlerweile ein Stück weit, je nachdem, mit wem man gerade spricht, in der Kritik und müssen sich für die Kaderzusammenstellung rechtfertigen. Ist wohl auch alles richtig. Und wenn du dann auch nochmal hinterfragst, wie die Abwehr zusammengestellt ist und ob es da vielleicht jemand gibt, der da nicht die nötige Qualität mit sich bringt oder ob man da nicht hätte anderweitig nachrücken müssen, sind das auch alles valide Punkte. Ja, ich finde, es ist schwer zu beurteilen, ob das jetzt seit Jahren sich durchzieht. Aber es ist sicherlich ein Punkt, den man machen kann und der irgendwo auch seine Begründung hat. Also von der Hand zu weisen, ist es mal ganz klar nicht.
Und weil wir noch einige Fragen dazu von Hörerinnen und Hörern bekommen haben, da wurde zum Teil auch schon widersprüchlich unter mitmachen.rasen.de diskutiert, ist das Thema Fitness bei Dortmund eins, über das gesprochen werden muss?
Jo, auch das ist ja eins, was von allen Seiten quasi rangetragen wird. Ja, wenn du so oft in der zweiten Halbzeit auf einmal einbrichst oder komplett anderen Fußball spielst oder es dann auf einmal gegen deine Richtung läuft, so wie es jetzt getan ist, also seit der Länderspielpause waren alle Spiele so, dass du in der zweiten Halbzeit auf einmal nichts mehr hingekriegt hast oder deutlich weniger hingekriegt hast, dann ist dieses ist die Aussage, dass es einem der Fitness hapert, natürlich sehr legitim. Im Doppelpass wurde dann heute darüber diskutiert, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, Stefan Kunz war es, der dann versucht hat zu erklären, dass wenn du verunsichert bist, deine Beine halt auch schwer werden und dass es nicht zwingendermaßen fehlende Fitness sein muss, wenn du im Kopf nicht fit bist. Und auch das ist sicherlich ein interessanter Punkt, der damit zusammenhängen kann. Und dann bin ich wieder dabei, dass ich es ganz, ganz schwer finde, das einzuschätzen, weil mir dieser Einblick in menschliche Psyche halt fehlt und in die Zusammenhänge fehlt. Es gibt ja auch schon durchaus auch Kritik an Bosch, die ein bisschen länger als seine Zeit bei Borussia Dortmund reinreicht, wo über Fitnesszustände schon geredet wurde, wo über freie Tage geredet wurde, die jetzt ja gegeben werden immer wieder. Wo die einen sagen, das ist nun mal auch von der Trainingsbelastung her nun mal aus dem wissenschaftlichen Bereich halt auch erwiesen, dass die sein müssen. Wo andere sagen, es kann aber nicht sein, dass man da jetzt immer wieder einen Tag frei hat, auch in englischen Wochen und so weiter. Es muss aber in meinen Augen auch etwas Kräftemäßiges sein, auch wenn alle Verantwortlichen sich hinstellen und sagen, eigentlich nicht, inklusive der Spieler, die sagen, daran liegt es nicht, wir sind eigentlich fit. Du kannst nicht regelmäßig so einbrechen und dann auch kaputt wirken, wenn du es nicht nur bist. Also wenn du es nicht bist.
Ja. Und die freien Tage bringen uns ja auch zu Schalke 04, denn diesen freien Tag gibt es ja oder gab es jetzt am heutigen Sonntag, an dem wir abends aufzeichnen. Simon, führ uns mal so ein bisschen jetzt auch weg von diesem Spiel rein in die Schalker Saison. Was hat denn Tedesco verdammt nochmal mit S 04 angestellt?
Ja, gute Frage. Er hat geschafft, der Mannschaft ein System zu geben, was dieser Kader auch umsetzen kann. Ich glaube, wo wir gerade genau bei Bosch drüber gesprochen haben, dass er vielleicht gute Ideen hat, die nur keiner umsetzen kann, hat er, glaube ich, einen guten Weg gefunden zwischen seinem spielerischen Anspruch und dem, was der Kader umsetzen kann. Dazu hat er ganz entscheidende Personalien einfach angepackt. Der Stabilitätsfaktor der letzten Wochen ist einfach Max Meyer auf der 6, der ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommen hat in dieser Position, ein ganz neues Selbstverständnis auch als Leader-Typ. So blöd sie es anhört, hätte mir vom halben Jahr einer gesagt, dass Max Meyer unser Leader-Typ ist, hätte ich den ausgelacht. Aber er hat diese Rolle angenommen und ist also wirklich, das ist Stabilitätsfaktor auf der 6. Mich wundert, dass wir auch so gut gespielt haben, auch ohne, die letzten Wochen ohne Goretzka, aber tatsächlich, glaube ich, hängt es schon da dran. Und dann hat der eine Abwehrreihe geschaffen, auch da Positionen neu besetzt mit Stamboli in der Innenverteidigung, der dort mit Bundesliga-Fußball scheinbar viel besser klarkommt und auch diese Rolle sehr gut annimmt. Jetzt mal vom letzten Spiel abgesehen, wo schon ein paar, natürlich auch Böcke dabei waren. Genau, und wenn also aus dieser starken Viererkombination, sag ich mal, diese Dreierkette und Max Meyer davor, dann fällt es hier vorne auch leicht, viel zu rennen und zu spielen. Wenn du weißt, du hast hinten, musst du nicht viel Sorgen machen, weil das gerade einfach läuft. Das ist einfach dazu, die Leute haben, die haben halt einfach gerade einen Lauf. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Tedesco ist, aber wenn es halt gut läuft, dann läuft es halt gut. So. Und dann läufst du halt Bälle, die du sonst nicht erläufst und dann hast du leichte Beine. Also wir können genau das gerade umdrehen, was wir beim BVB gerade negativ geredet haben. Das könnte man genauso machen.
Das trifft es tatsächlich sehr gut. Ich habe mir am letzten Sonntag, habe ich mir dann vor dem Derby das Spiel von euch gegen den HSV angeguckt und da war meine Meinung, die ich dann, nachdem ich mir das Spiel angeguckt habe, dann auch, dass ihr spielt ja nicht die Sterne vom Himmel, aber ihr konzentriert euch auf das, was ihr könnt und macht das dann richtig, also ihr macht das dann gut und mit einer Selbstverständlichkeit, die uns dann halt im Moment vollkommen abgeht und man konzentriert sich darauf, hinten erstmal sicher zu stehen oder so, man lässt hinten nicht viel zu, man kriegt das dann halt hin. Und nach vorne hin hat man seine 2-3 Chancen oder auch mehr pro Spiel und davon geht dann halt auch mal eine rein. Und dann irgendwie ist es gelungen, dass da eine Selbstverständlichkeit und Überzeugung hintersteckt, die dann eben dazu führt, dass du solche Spiele dann auch eben gewinnen kannst. Und das ist tatsächlich genau das Gegenteil, was bei uns dann der Fall ist im Moment.
Ja. Aber tatsächlich, also als ich den Spielplan schon gesehen habe, dann waren es, glaube ich, jetzt die letzten 5-6 Spiele, wo man sagt, okay, da muss man eigentlich eine Serie starten und durchpunkten, dass das tatsächlich dann so funktioniert. Ja, hätte ich natürlich auch nicht gedacht.
Schalke untypisch, dass das funktioniert.
Genau, Schalke untypisch. Gerade wenn alle für einen spielen, dann sonntagabends, sonntagnachmittags den Dreier dann auch einzufahren, dass sowas klappt. Und ich weiß nicht, wie sehr Tedesco auch mental und psychologisch ein guter Coach ist. Also darüber verlieren auch die Experten wenig Worte, dass er taktisch ein Taktikfuchs ist. Klar, da glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Hat zum Beispiel über mehrere Spiele hat man das gesehen. Ich weiß nicht, in welchen, ich glaube, bei der Spielverlagerung wurde es auch besprochen, dass er so ein System hat, wo er einfach jeden Spieler um eine halbe Position im Uhrzeigersinn verschieben kann und auf einmal spielst du eine ganz andere Formation. Jeder muss aber nur ungefähr 10 Meter nach links gehen oder nach vorne oder nach rechts, je nachdem, wo er steht. Und schon hast du einen ganz anderen Zugriff auf den Gegner. Und so kleine Kniffe und so Automatismen, sowas einzuspielen, ich glaube, da ist er sehr akribisch im Training, den Spielern das mitzugeben und denen auch Werkzeuge an die Hand zu geben, mit verschiedenen Spielsituationen umzugehen und auch so in Eigenverantwortung. Wie er auch gesagt hat, so die Ruhephasen, die man sich im Spiel holen muss, die sagt er mal von außen an, aber manchmal gibt's auch die Spieler, die das selber entscheiden. Dann ist halt Max Meyer, sagt so, Leute, jetzt die nächsten 5 Minuten, ne, lassen wir mal kommen.
Genau, also da geht's dann um die Frage, wann läufst du den Gegner an, und man kann hier nicht über 90 Minuten ein Angriffspressing spielen, das geht in der Regel schief. Und da lässt eben dann Schalke phasenweise den Gegner kommen und attackiert ihn erst im Mittelfeld. Was mich beeindruckt hat, war, wie schnell Tedesco es geschafft hat, ein Ballbesitzspiel auch zu etablieren. Denn das ist so ein bisschen der heilige Gral des Fußballs im Jahr 2017. Am Anfang ging es ja sehr darum, die Defensive zu stabilisieren. Und das hat dann gegen Leipzig im ersten Spiel ganz gut geklappt. 2-0 gewonnen zu Hause, aber da hatte man nicht viele Chancen, hast du vorhin ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Gab es eine Umstellung in der Halbzeit und danach Konter. Beim ersten Spiel, wo man Ballbesitz hatte, auswärts in Hannover zum Beispiel, hat es dann schon gar nicht mehr so gut ausgesehen. Und auch danach hat man sich so ein bisschen durchgemogelt, ist ein bisschen zu viel, aber es lief dann auch schon sehr für Schalke und bis zum 5. und 6. Spieltag, das waren dann die Heimniederlage gegen Bayern München, wo James sein erstes gutes Spiel gemacht hat für den FCB, und dann auswärts in Hoffenheim 0-2.
Genau, wo Schalke aber auch genau in den beiden Spielen, die sie dann verloren haben, auch nicht den schlechtesten Ball gespielt haben. Genau. Ich würde sagen, Hoffenheim war bis gestern unsere beste Saisonleistung, und wir haben das Ding halt verloren, komischerweise, wo auch keiner weiß, wie das passiert ist. Also das war, gemessen auch am Gegner, war das eine unserer stärkeren Leistungen. Mhm. Die Spiele verlierst dann genau, aber ich glaube, da kann der Trainer rausgehen und sagen, wir haben heute eine Menge richtig gemacht und in der Rückrunde gibt's das Spiel nochmal und dann gucken wir, was passiert. Da gab's schwächere Spiele, die wir dann irgendwie noch gewonnen haben, und natürlich in den letzten Wochen dachte ich auch so, okay, ist ein bisschen Glück dabei, es läuft aber gerade auch, ja, läuft halt schon gut, und ist immer ein bisschen, hätte auch ganz leicht mal andersrum ausgehen können, aber irgendwie läuft es dann halt und denkt, okay, nächste Woche vielleicht kriegen wir dann doch mal einen auf den Sack, aber es geht halt komischerweise weiter. Also das, ja, es ist...
Man merkt, dass du dich selber noch nicht so gar nicht dran gewöhnt hast, ehrlich gesagt. Du bindest dich hier ja, als hättet ihr 0-4 verloren.
Ja, auf keinen Fall. Ich, Wenn ich doch was gelernt habe in den letzten Jahren als Schalke-Fan, dann immer kritisch bleiben. Also diese Euphorie, das hatten wir oft genug, und da rein zu verfallen, wird bei jedem Mal schwerer. Bei jedem neuen Trainer, der jetzt vermeintlich derjenige ist, wird es immer schwerer. Aber ich sehe da schon viele gute Ansätze und glaube auch, dass Tedesco einfach eine Bandbreite von Maßnahmen und von Taktiken und von ja, von Werkzeugen, sage ich einfach mal, den der Spieler in die Hand geben kann. Ich glaube, das ist eine Stärke von ihm. Spieler auch eigenverantwortlich zu befähigen, ein Spiel zu sehen und zu gestalten. Mit seiner Hilfe von außen. Also das glaube ich, ganz sonst auch ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, wenn man das so seit dem ersten Spieltag beobachtet. Die Mannschaftskreise nach dem Abpfiff, wir zusammenkommen, welche Ansagen da gemacht werden und wie Spieler gebannt an seinen Lippen hängen.
Da muss ich dich mal ganz kurz fragen, weil du hast natürlich die Schalke ganz genau im Blick, logischerweise. Wie bewertest du denn die aktuelle Saison von dem Herrn Bastian Otschipka, der ja vor der Saison von der Frankfurter Eintracht zu euch gewechselt ist? Was hältst du von ihm?
Er ist kein Sead Kolasinac, dessen Rolle er eingenommen hat. Aber es ist ein unglaublich solider Bundesliga-Profi, also im oberen Durchschnitt, würde ich sagen, der dem man nicht vorwerfen kann, dass er nicht in jedem Spiel an seine Leistungsgrenze geht. Gibt es andere Spieler in unserem Kader, denen ich das eher mal vorhalten würde. Dem natürlich eine gewisse Geschwindigkeit fehlt an gewissen Stellen, der aber, wenn er dann doch defensiv agiert, eigentlich recht sicher wirkt und recht ballsicher dann auch ist. Also der geht halt nicht mit Geschwindigkeit dann da vorne auf der Außenbahn, aber dafür verliert er den Ball halt auch nicht so häufig. Wenn er einen richtigen Spieler vor sich hat, wie jetzt, wenn das mit einem Konopianka mal gut läuft, ja, dann erfüllt er seine Rolle in der Mannschaft. Aber wird, glaube ich, nie der Spieler werden und sagst, wow, wenn wir den nicht hätten, dann wären wir nicht da. Das ist dann nicht der. Also dafür, glaube ich, ein mannschaftsdienlicher, solider, super guter Bundesliga-Profi, bei dem ich auch nicht gedacht hätte, dass der da so die Rolle so schnell ausfüllt. Das hat mich vorher mit ihm auch nicht viel auseinandergesetzt. Ich glaube, es tut ihm ganz gut, dass er nicht wirklich Außenverteidiger ist, sondern tatsächlich da die ganze Bahn vor sich hat, auf der er sich austoben kann. Und ja, also was ist denn der also aus der Sicht eines Frankfurters der Blick auf den Gute, also wird er vermisst?
Nee, also jetzt geht's einigermaßen. Also ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt zu Hause sitzen und die ganze Zeit weinen, dass Bastian Otschipka weg ist. Denn also es ist jetzt schon so, dass ich relativ zufrieden bin, dass wir ordentliches Geld dafür bekommen haben, dass er gewechselt ist, auch in einem ordentlichen Alter, und dass wir uns jetzt mit Jethro Williams da verstärkt haben. Also das ist für uns jetzt auch kein Drama, ne? Aber ich finde es, freut es zu sehen, dass er bei euch einen guten Schuh spielt und auch sich in die Rolle eingefunden hat, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt großartig vermisse. Er hat ja bei uns wirklich ein paar gute Jahre gehabt, aber hat auch lange durchgehangen. Und also ich denke, alle Seiten sind zufrieden.
Das ist doch.
Ja, ich glaube eher am allermeisten, wenn man ihm mal anguckt. Also das Foto, was ja, also ich gestern am meisten zugeschickt bekommen habe, bei Twitter, bei Facebook sowieso sonst was gesehen habe, war ja Otschipka, Goretzka und Tedesco vor der Kurve. Und ich glaube, der ist angezündet. Der ist jetzt angezündet und angekommen und hat jetzt, glaube ich, so den Schalke, so ein bisschen infiziert zumindest, ne? Sofern man das natürlich mit ein bisschen übertriebener Fußballromantik sagen darf.
Das hat man sofort gemerkt. Also auch als das Angebot schon kam, hier im Frankfurter Umfeld hast du es gehört, und es war ganz klar, dass er sofort zum FC Schalke wechselt. Also so, das wird auch nicht nur finanzielle Gründe haben. Da ist schon nochmal was dabei, wo er sagt, geil, da habe ich auch Bock drauf, will für Schalke auftreten. Also das hast du von Anfang an gemerkt. Das
ist ein geiler Club, da will jeder hin, ne?
Die einen sagen so, die anderen sagen so, ja.
Fanny, lebst du noch, oder?
Ja, ich habe gerade Hustenanfall, Entschuldigung.
Nee, tatsächlich bin ich froh, dass wir relativ geräuschlos Kolasinac, dem ich schon nicht hinterher weine, aber den ich natürlich schon vermisse als Spieler, dass wir ihn so geräuschlos eigentlich ersetzen konnten. Das ist schon gut, ja, auf jeden Fall.
Wie wird denn das aufgefasst, jetzt auch unter den Schalke-Fans, was Tedesco mit Schalke in taktischer Art und Weise gemacht hat? Also seitdem ich einmal erklärt bekommen habe, ich glaube auf der Halbfeldflanke habe ich es zum ersten Mal gelesen, Grüße an den Carsten Jahn vom Blauen Salon, dass ihr mit einem Pentagon gegen den Ball spielt, seitdem...
Oh, das habe ich noch nicht gelesen.
Oh, ehrlich,
es ist an mir vorbeigegangen.
Es ist absolut faszinierend. Du wirst das Bild nicht mehr los, wenn du es einmal gesehen hast, denn es ist wirklich in jedem Spiel eindeutig zu erkennen. Also dann erkläre ich es einmal gerade. Also gegen den Ball spielt Schalke ein 5-3-2. Das heißt, du hast die Fünferkette und die verteilt sich dann auf die gegnerischen Spitzen, das ist klar. Dann hast du Max Meyer als Spitze des Pentagons. Du hast zwei Achter, das sind Harit und Goretzka, jetzt in dem Spiel gegen Dortmund. Und vorne hast du mit Burgstaller und Di Santo, whoever, noch jemand zweiten. Die bilden quasi die Basis des Pentagons. Und die stehen so, dass Burgstaller und Di Santo schon mal den gegnerischen Sechser in ihrem Deckungsschatten haben. Die stehen so, dass die beiden Außen des Pentagons recht zentral stehen und Max Meyer ist in der Mitte die Spitze des Pentagons. Der ist quasi die Verlängerung von Naldo. Und damit hast du das Zentrum dicht gemacht. Es gibt in der Theorie erstmal keinen Raum des Feldes, außer auf den Außen, der angespielt werden kann. Und dann spielen natürlich viele auf die Außen. Und was dann passiert ist, dass du durch dieses Pentagon eine exzellente Stellung zum Ball hast und du kannst sehr, sehr schnell Überzahlsituationen schaffen. Das heißt, Beispiel, der Gegner baut aus der eigenen Innenverteidigung auf und passt den Ball nach rechts außen, dann rückt sofort Harit, der die linke Ecke des Pentagons war, zusammen mit Oczipka auf den Spieler und aus der Dreierkette wird nach vorne geschoben und du hast eine 2-gegen-1 Situation auf dem Flügel. Und das Tolle an dem System ist, wenn du den Ball eroberst, hast du sofort alle Spieler in der perfekten Position zum Ball. Das heißt, es ist sehr einfach auch umzuschalten. Und das ist unglaublich, wie diszipliniert Schalke das macht, wie es auch im Derby jetzt wieder geklappt hat, allerdings erst ab der 33. Minute, als man dann auch ja mit Goretzka da auch nochmal einen Spieler auf dem Platz hatte, der da auch die entscheidenden Ballgewinne eingestreut hat. Und da, ich fand das unglaublich faszinierend, weil es so ein taktischer Kniff ist und zeigt, es braucht eine gute Idee und dann aber auch die Spieler, die es umsetzen können. Und jetzt lerne ich aber ja, glaube ich gerade, dass das gar nicht so wirklich thematisiert wurde auf Schalke.
Na, also das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich habe eher gerade gestutzt, als glaube ich, du sagtest, dass auf einmal ein Ballbesitzfußball ist. Dem hat ja Tedesco selber schon widersprochen, sagt er, nein, er spielt ein Umschaltfußball, weil es gibt ja die vier Phasen des Ballbesitzes nach Louis van Gaal oder die vier Phasen des Spiels. Und er sagte ja, wichtig ist nicht die Phase, in der wir schon Ballbesitz haben, sondern das Umschalten nach Ballgewinn. So, und das Umschalten nach Ballverlust, das ist da, wo er die Akzente setzt und was er wichtig findet. Mhm. Und Ballbesitzfußball ist die Konsequenz daraus, wenn man das gut macht, aber eigentlich möchte man den Ball ja möglichst schnell wieder Richtung Torschuss abgeben und nicht hin und her schieben.
Genau, also die vier Phasen sind, wenn wir jetzt schon hier Louis van Gaal zitieren, das eine ist das Spiel mit dem Ball, das Umschalten nach Ballverlust, das Spiel gegen den Ball und das Umschalten nach Ballgewinn. Und Tedesco legt eben seinen Schwerpunkt jeweils auf beide Umschaltsituationen, weil man eben auch weiß, das sind die Situationen, in denen man in der Regel entweder sehr anfällig für eigene Tore ist, aber der Gegner ist es auch. Und andere Mannschaften, wie zum Beispiel die Bayern, wäre nicht irgendwann Jürgen Klopp gekommen, hätten die sich noch bis heute nicht mit Umschalten nach Ballverlust beschäftigt, ehrlich gesagt. Die haben immer nur
Ballbesitz.
Ball gemacht. Genau.
Genau. Deswegen hatten die ja auch 75% Ballbesitz jahrelang in jedem Spiel. Klar. Ja.
Genau.
Genau. Also, muss sagen, ich bin selber jetzt auch nicht der Taktik-Feinschmecker. Ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, finde es auch spannend, aber tatsächlich so, so tief drin bin ich da nicht und, Ich sehe das auf der kommunikativen Ebene sehe ich ihn auch einfach enorm stark. Also das ist ein anderer Punkt, den ich an ihm halt schätze. Taktisch verlasse ich mich darauf, wenn Experten sagen, das ist gut, dann ist es bestimmt gut, aber da bin ich selber nicht tief drin, muss ich zugeben.
Was ich da interessant fand, war, das hat man jetzt auch gerade nach dem Derby jetzt nochmal gehört, aber klar, wir müssen auch dazu einschränken, gerade läuft auf Schalke alles wunderbar, dritter Tabellenplatz, 24 Punkte nach 13 Spielen, alles super, können wir uns auch nochmal anhören, wie es mal nach drei verlorenen Spielen klingt, aber Ralf Fährmann, der im aktuellen Sportstudio zu Gast war, hat zum Beispiel gesagt, ja, Tedesco, der beschäftigt sich so viel mit dem Gegner, der weiß einfach alles und es gab schon früh in der Saison Spiele, wo er alles korrekt vorhergesagt hat. Also wo er gesagt hat, was macht der Gegner, wenn das 1-0 fällt, wie spielen sie ihre Ecken und so weiter und so fort. Und da hast du gemerkt, dass das quasi noch so die zweite Komponente ist, die immer mit dazu gehört. Du brauchst einen Trainer, der eine taktische Idee hat, die vielleicht nicht die dümmste ist und die funktionieren kann Und du, dann brauchst du aber halt auch die Überzeugung im Kader der Spieler, wir gehen da voll mit, denn der Mann weiß, wovon er redet, egal wie jung oder alt er ist oder welchen Background er vorher hat.
Eben, genau, aber gerade das macht er, glaube ich, gerade weil er so jung ist, und Akzeptanz holt man sich da über Kompetenz. Und wenn er das den Spielern nicht vermittelt könnte, dass er weiß, wovon er redet, dann würden die ihm auch nicht bedingungslos folgen. Aber das machen sie. Und das liegt daran, dass er das scheinbar gut vermitteln kann, wie viel Ahnung er hat und wie gut er sich mit dem Gegner auskennt. Kann ich so unterschreiben.
Aber jetzt reden wir natürlich auch gerade irgendwie in so einer rosaroten Zeit über Schalke 04. Siehst du da auch Sollbruchstellen? Denn man kann ja auch Fragen stellen, zum Beispiel nach Koke, nach Mbolo. Man kann sich fragen, was passiert, wenn Bentaleb mal zurückkommt. Jetzt hat sich gerade Max Meyer auf der 6 etabliert. Was kommt da noch auf euch zu?
Naja, genau, das ist die Frage, wie er da vermeintliche Konflikte innerhalb des Teams moderieren kann und einfach Spielern, die von der Leistung einfach gerade nicht erste Wahl sind, dass das klar machen kann, dass sie trotzdem Teil der Mannschaft sind. Das wird spannend. Es gab ja schon einen Spieler, der seine Konsequenzen daraus gezogen hat und dann sich in Turin auf die Bank gesetzt hat. Das kann man natürlich auch machen, wenn man diesen Kampf nicht annehmen kann. Aber ich glaube, alle anderen, wo weitestgehend, unterstelle ich jetzt mal, haben gesagt, okay, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und ich weiß, dass ich nur mit Top-Leistung auch in der ersten Mannschaft spiele. Und da keiner ist untouchable. Das ist das, worauf wir uns mit diesem Trainer jetzt einlassen. Das, wie der Trainer spielt. Und wer dann anfängt zu meckern, puh, ja, das ist eine Frage, ob das einer macht, ob da jemand Ansprüche anmeldet, vermeintliche. Und wenn er das tut, wie geht der Trainer damit um? Ob das eine Sollbruchstelle ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da hat er aber auch Rückhalt von Heidel und Rückhalt hoffentlich auch von ganz oben, von Tönnies, der sich ja auch gerne mal einmischt. Auch das ist gerade ja überraschend leise. Das ist ja schon beruhigend fast.
Ja, die meisten referieren, wenn sie von ganz oben sprechen, auf Gott, du auf Clemens Tönnies, aber so ist das, glaube ich, einfach als Schalker. Aber du hast ja damit mit dieser Anspielung auf Benedikt Höwedes ja schon ein ganz interessantes Thema nochmal angesprochen, was jetzt ja eigentlich fast in Vergessenheit geraten ist inzwischen, denn das lief ja alles nicht reibungslos und da hat Domenico Tedesco auch gezeigt, na, in der Kommunikation gäbe es da noch ein paar Stellschräubchen, an denen man drehen kann. Ich erinnere an das Zitat, Reisende soll man nicht aufhalten. Das war hart und das wurde ihn ja auch von großen Teilen der Fanszene signalisiert. Ich erinnere mich da an Transparente in
Ich fand es vollkommen okay. Also wenn ein Spieler das Selbstbewusstsein hat und sagt, ich möchte unbedingt die WM spielen, deswegen brauche ich einen Stammplatz, damit ich mich zeigen kann, dem Bundestrainer. Und der Trainer daraufhin sagt, ja, aber einen Stammplatz kann ich dir nicht versprechen. Dann muss der Spieler halt gehen und dann heißt es, Reisen soll man nicht aufhalten. Er soll sein Glück dann gerne finden, aber nicht in dieser Mannschaft, weil dann hast du nämlich so, also wenn dann so einen Meckerkopf da drin hast, der eigentlich immer spielen will, aber vielleicht einfach auch nicht gut genug ist in der aktuellen Verfassung, wird's schwierig. Ich habe das, hoffentlich liest jetzt niemand meinen Twitter-Stream durch und findet doch was, aber ich glaube, ich hab's nicht kritisiert. Ich fand es aus allen Perspektiven eine nachvollziehbare Entscheidung, das so handzuhaben. Und es war, glaube ich, ist auch letzten Endes recht fair gelaufen. Ich glaube, die Fans haben da mehr draus gemacht, als es letztendlich war dann intern. Ich fand es nachvollziehbar von allen Parteien, ja.
Ich fand, dass da Tedesco und auch Heidel ganz schön ins Risiko gegangen sind. Also wenn wir jetzt gerade nicht über den Tabellendritten sprechen würden, sondern über den Tabellenzwölften mit irgendwie 24 kassierten Toren, dann glaube ich schon, dass der Name Höwedes häufiger gefallen wäre in den letzten Schlusskonferenzen.
Das kann man aber, glaube ich, auch nur sagen, wenn man nicht alle Schalke-Spiele von Benedikt Höwedes in den letzten 2 Jahren gesehen hat. Da ging die Formkurve meiner Meinung nach stetig bergab. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Er war dann auch verletzungsanfällig. Es fehlte manchmal so ein bisschen auch gerade von ihm die Souveränität. Der Mann hat bei der WM alle Spiele durchgespielt und ist Weltmeister geworden. Ich frage mich, warum man das so oft auf dem Platz einfach gar nicht gesehen hat. Ich kann ins Mannschaftsgefüge nicht reingucken. Ich weiß nicht, wie seine soziale Rolle im Team war. Ich glaube nicht die schlechteste, aber er konnte scheinbar auch seine Mitspieler nicht dazu bewegen, das zu tun, was er jetzt als Kapitän auch für richtig hält. Ich ich fand, er hatte nicht die stärkste Kapitänsrolle, die er ausgefüllt hat. Und auch da das Thema kommunikativ, nach jedem Spiel die gleichen Phrasen zu dreschen, wie man immer wieder verloren hat. Boah, also fand ich durchaus anstrengend. Und auf dem Platz war er auch nicht derjenige, wo du sagst, okay, der war immer der beste Mann und war noch nicht mal ansatzweise oft der beste Mann. Würde sagen, relativ wenig Selbstkritik dabei. Mhm. Ohne jetzt, also natürlich hat der auch schon Grandioses für den Verein geleistet und deswegen fällt es mir so schwer, da jetzt irgendwie den Stab zu brechen. Finde es aber durchaus nachvollziehbar, um zu sagen, du hast keinen Stammplatz. Ende aus. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann bist du raus. Wenn wir jetzt 15. wären, gäbe es bestimmt auch Schalke-Fans, die sagen, ja, mit Höwe, das wäre das alles nicht passiert. Hätte Fahrradkette, ja klar. Ich glaube, er wäre nicht unbedingt so viel stärker als ein Stamboli auf der neuen Position zum Beispiel oder als ein Kehrer. Und erst recht nicht als ein Naldo, der einfach da gerade unantastbar ist mit der Leistung, die er gerade bringt.
Aber da sprichst du einen guten Punkt an. Sorry, wenn ich mal ganz kurz einhake, aber ich meine, wie absolut absurd ist es denn, dass Naldo mit 35 noch so eine unfassbare Saison bei euch spielt, ja? Also ich meine, der Junge, meine Güte, ich habe jetzt gedacht, den müsste irgendwann mal mit dem Rollstuhl hier ankarren, ja? Aber der ist jetzt am 5. Frühling. Also ich habe Angst, dass der bald der zweite Sergio Roberto wird und irgendwann nie mehr wieder aufhört im Fußball, ja? Also das ist ein so guter Spieler und der ist auch so wichtig für euch und dann macht er die wichtigen Tore wie gestern wieder. Also das ist wirklich jemand, an dem kannst du dich festhalten. Und ich hätte es nicht gedacht, ja, gerade nach so einem Stint in Wolfsburg, was alles cool war, aber wo, für Wolfsburg ist halt für mich immer so eine Station, da denke ich, okay, die Leute wollen nochmal ein bisschen Geld kassieren und hauen dann irgendwie ab, wieder, was weiß ich, nach Brasilien oder machen sich hier in Deutschland irgendwie schön bequem, aber dass der dann nochmal Bock hatte, dann nochmal zu Schalke zu gehen und nochmal so eine tragende Rolle zu spielen, das ist für den Verein und glaube ich auch für, für euch Fans ungemein wichtig, nochmal so einen Typen zu haben, oder?
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, bei ihm sieht man das, was ich gerade über das Verhältnis von Trainer zu Mannschaft gesagt habe, nochmal potenziert und ganz explizit. Weil er ist, glaube ich, 3 Jahre älter als unser Cheftrainer, wenn er nicht an die Kompetenz des Trainers glauben würde und nicht glauben würde, dass der Trainer das Beste mit dieser Mannschaft macht, dann hätte er nicht sein Verteidigerspiel, sagt er hat komplett nochmal ein neues Spiel gelernt. Sonst war er immer sehr statisch auf Stellungsspiel, mittlerweile bewegt er sich viel mehr innerhalb seiner Innenverteidigerposition nach vorne und hinten. Er hat ein viel flexibleres Abwehrspiel, geht auf Bälle zu, geht wieder zurück. Sagt er, das hat er nur von Tedesco gelernt, das hat er nur gemacht, weil der Trainer gesagt hat, du musst dich verändern, wenn du im Zentrum in dieser Dreikette spielen willst, dann musst du das machen. Und er ist ihm gefolgt und hat davon, sagt er, ich habe davon total profitiert, mein Spiel ist besser geworden, dank Tedesco. Das zeigt es, glaube ich, nochmal ganz, ganz ausdrücklich, was ich gerade über das Verhältnis von Trainer und Spieler gesagt habe.
Deutliches Statement, definitiv, ja.
Und der erste Heidel-Transfer war das doch. Und ich weiß noch, dass man sich verwundert die Augen rieb und die Ohren putzte, weil man vorher nichts von diesem Transfer gehört hatte und genau, der Wieso Kai aus der Kiste kam. Das war eine vollkommen neue Nummer. Konnte man gar nicht glauben.
Ja. Genau, ja.
Schließt ja auch so ein bisschen den Kreis. Wir haben mit Christian Heidel eine neue Person, wurde auch in den letzten Schalke-Schwerpunkten immer schon drüber diskutiert. Und wir haben ja auch einen Clemens Tönnies, der sich so ein bisschen zurückgenommen hatte. Jetzt vorm Derby hat er nochmal so ein paar Sprüche rausgehauen. Aber wie empfindest du denn so seine Rolle, die er jetzt im Verein einnimmt?
Ich bin immer noch kein Fan von Clemens Tönnies. Und wenn es nach mir geht, dann muss er auch beim nächsten Mal, wenn er zur Wahl steht, nicht wiedergewählt werden. Ich glaube, er hemmt den Verein mehr, als dass er ihn bringt. Wenn es gut läuft, natürlich, dann ist er mal ruhig. Wenn es nicht läuft, dann ist er nicht derjenige, der die Unruhe rausnimmt. Das ist das Problem. Und ja, er hält sich einfach, also manchmal glaube ich, er denkt, er steht über dem Verein als Ganzen. Und ja, er nimmt seine Rolle einfach ein bisschen zu wichtig und da täuscht es auch nicht drüber hinweg, wenn er jetzt mal ein halbes Jahr vielleicht kein Aufreger-Interview gegeben hat. Also es ändert jetzt nichts. Deswegen vergesse ich jetzt nicht, was er in der Vergangenheit da manchmal schon abgezogen hat. Das ist ja. Also ich bin immer noch kein Fan, aber es ist gut. Ich bin froh für jeden Tag, den er da nicht den Mund aufmacht.
Wollte auch gerade sagen, also aus der Betrachtung von außen, ich sehe das ja, ich bekomme nicht ganz so viel mit, wie du, der dann in diesem Schalke-Kosmos natürlich tagtäglich lebt, aber für jemanden, der außen steht, so wie ich, ist es jetzt schon auch deutlich besser geworden und du merkst ja schon, dass die Strukturen noch professioneller geworden sind, du hast mit Heidel halt jemanden, den muss man nicht zwingend mögen oder so, gerade wenn man aus Frankfurt kommt oder so, aber ich finde ihn schon klasse, das ist ein geiler Typ und der macht einen ordentlichen Job, das war halt auch eine wirklich tolle Sache, dass er, also für Schalke war das eine gute Sache, dass du endlich mal jemanden gefunden hast, der auf der einen Seite eigentlich professionell genug ist, um das selbst auf in so einem schwierigen Umfeld wie beim FC Schalke einigermaßen gut zu regeln. Und dann hast du halt noch, dann hat er halt noch das Fußballwissen einfach und das vereint sich oder kombiniert sich ganz gut. Und ich glaube, für euch ist es eine Win-Win-Situation, dass man jetzt wirklich jemanden gefunden hat, noch, natürlich noch mit einem Trainer Tedesco. Wir werden abwarten, wie das jetzt im Verlauf der Saison, wir haben jetzt hier noch, also da ist noch einiges zu spielen. Vielleicht müssen wir am 34. Spieltag ganz anders reden, ja, aber ich sag mal, bislang sieht es halt alles extrem gut aus. Und ja, es ist erstaunlich ruhig auf Schalke. Es macht mir ein bisschen Sorgen.
Fanny, mir macht nicht. Dir das auch Sorgen, wie ruhig es auf Schalke ist?
Also, ich habe im Moment andere Sorgen als die Nachbarstadt. Aber ja, schon. Also, ich glaube, Tedesco ist ein richtig guter Trainer. Das Gefühl konnte man aber auch recht schnell schon kriegen. Und dass es ruhiger geworden ist um den Verein, zumindest punktuell, schadet denen sicherlich auch nicht. Da konnte man sich ja sonst zumindest darauf verlassen, dass es dann irgendwann mal doch wieder ein bisschen unruhiger wird. Ich hoffe, die Phase kommt dann auch noch. Es kann ja auch immer noch kommen, habt ihr ja auch alle selber schon gesagt. Ja, aber ich konzentriere mich im Moment mehr auf uns als auf die anderen. Ja, ist die Baustelle groß genug?
Dann lass vielleicht auch langsam mal einen Strich machen unter dieses ja seit langem längste Segment, das wir jemals in der Schlusskonferenz hatten. Fanny, es geht jetzt für euch weiter in Leverkusen, in Madrid, dann zu Hause gegen Werder, in Mainz, zu Hause gegen Hoffenheim und auswärts beim FC Bayern im DFB-Pokal.
Oh Gott.
Bist du noch da oder brauchst du ein Sauerstoffzelt?
Nee, ich habe mir das heute schon mal angeguckt. Beziehungsweise irgendeiner hat es mir heute erzählt, ja.
Es ist relativ krass, wenn wir einfach mal Leverkusen, Real, Hoffenheim, Bayern nennen und dazwischen dann noch als Sandwich Werder und Mainz, wo du irgendwie auch nur verlieren kannst als Borussia Dortmund. Was ist denn so dein Gefühl? Trudelt das jetzt so aus in die Winterpause und man muss dann irgendwie weiter gucken oder rechnest du damit, sollten jetzt die nächsten Spiele gegen den nicht gerade Lieblingsgegner in der Leverkusen und Real auch noch schief gehen, dass sich doch noch auch noch was tut beim BVB?
Ja, ich glaube, Real ist so ziemlich egal. Also das ist das Beste an dem Champions-League-Spiel, also dass du da das Real egal ist. Das reimt sich nicht nur schön, aber es passt auch. Und ja, ich hätte mich noch nicht mal gewundert, wenn wir jetzt bis Leverkusen schon einen anderen Trainer gehabt hätten. Ich muss sagen, ich bin noch nicht überzeugt davon, dass es unter einem anderen Trainer besser wird, aber es wird halt auch schwer, so langsam ihn zu halten. Und ich hätte jetzt gedacht, nachdem man das 4-0 jetzt dann hergeschenkt hat, wäre das durchaus möglich gewesen, dass wir schon den Trainer wechseln. Grundsätzlich ist es so, habe ich ja eben schon erwähnt, dass mein Optimismus gestern ein Stück weit gestorben ist und ich vor der Winterpause echt Schwierigkeiten habe, mir unmittelbare und kurzfristige Verbesserungen vorzustellen. Weil entweder, also wenn man es darauf reduziert, entweder es liegt an der Physis und die Kräfte sind nicht da, dann hat Peter Bosch sicherlich eine Teilschuld daran, zusammen mit seinem Athletiktrainer und der Art und Weise, wie trainiert wird. Dann bringt ein Trainerwechsel kurzfristig aber auch keine Besserung, weil du diese Defizite im körperlichen Bereich natürlich nicht aufarbeiten kannst. Oder es liegt im mentalen Bereich, dann bringt ein Trainerwechsel vielleicht erstmal schon mal gar nicht. Es sei denn, man findet jemanden, der da irgendwie die weisen Worte findet, so wie Jupp Heynckes sie in München gefunden hat oder sowas. Und auf einmal legt man da einen Schalter um und es geht auf. Aber auch da ist es ja irgendwas, was man langfristig anpacken muss. Und deswegen finde ich es halt echt schwer, da jetzt bis zur Winterpause irgendwie noch positive Gedanken zu sammeln. Ich hoffe, man fährt noch ein paar Punkte ein irgendwie und findet eine Lösung, die gut für den Verein ist. Aber selber weiß ich gerade gar nicht so genau, was da überhaupt die beste Lösung ist.
Okay, allerletzte Frage an dich. Aki Watzke hat heute auf der Jahreshauptversammlung zu Peter Bosch gesagt, Zitat, wir haben die klare Erwartung an dich, Peter, dass ihr alles auf den Prüfstand stellt, dass ihr jeden Stein umdreht. Wir müssen ganz schnell in die Erfolgsspur kommen. Champions League Quali für die neue Saison steht über allem. Und meine Frage an dich ist, glaubst du denn, dass Aki Watzke auch jeden Stein umdreht und alles bei sich und den Bereichen, wo er und Zorc und so weiter und Konsorten für zu tun haben, nochmal jeden Stein umdrehen, alles auf den Prüfstand stellen?
Ich hoffe es sehr. Ich glaube es aber auch, denn auch wenn Aki Watzke schon mal nervt mit seinen Aussagen und gerade bei Fans anderer Vereine nicht so gut ankommt und er auch mir manchmal mit seinen Aussagen auf die Nerven geht, glaube ich schon, dass er zum einen natürlich ein echter Borusse ist, der für diesen Verein das Beste haben möchte und dann seine eigene Arbeit mit da einschließt und er möchte das Beste für den Verein haben und ich glaube, er hat ja heute zum Beispiel auch eingeräumt, dass es ein Fehler war, anderthalb Jahre lang zu dulden, dass Mislintat so schlecht behandelt wurde. Das ist ja zumindest für ihn auch schon mal ein öffentliches Zeichen von Selbstkritik, das man nicht so oft sieht. Aber ich glaube, hinter den Kulissen ist er auch schon, ist er auch darauf bedacht, seine eigenen Fehler zu hinterfragen oder seine eigenen Taten zu hinterfragen und da eine Lösung zu finden. Ich denke schon.
Ja. Bei dem Beispiel, das du genannt hast, da fiel mir so als erstes ein, ja, das war so ein halbes Schuldeingeständnis, in dem man gleich auch nochmal draufkloppt auf Thomas Tuchel, das, aber gut, ist auch eine Auslegungssache, aber ich verstehe, er hat auf jeden Fall auch selbstkritisch sich geäußert, das können wir festhalten. Und alles weitere wird ja sowieso die Zukunft bringen. Wir machen hier gar keine Prognosen mehr, das geht eh nur schief. Später kommen wir noch zu Leverkusen, das ist ja so meine große Saisonprognosen-Fehlleistung in dieser Schlusskonferenz-Spielzeit. Und wenn wir auf den FC Schalke blicken, Simon, dann sehen wir ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln, vorhin schon angesprochen, dann auswärts bei Gladbach, zu Hause gegen Augsburg, auswärts bei der Eintracht und dann nochmal zu Hause gegen den 1. FC Köln und zwar im DFB-Pokal. Das heißt, ich würde fast sagen, so ein bisschen das Kontrastprogramm zu dem Restprogramm, was Dortmund jetzt noch bis zur Winterpause hat.
Ja, ich habe Respekt vor Gladbach, ich habe Respekt vor Augsburg.
Aber?
Natürlich habe ich vor Köln habe ich natürlich auch Respekt, aber nicht, also.
Frankfurt hat dir in der Aufzählung gefehlt.
Das ja, ist mir auch aufgefallen.
Ja,
das ist mir auch aufgefallen.
Ja, genau. Frankfurt, nachdem ich jetzt das Spiel am Wochenende gesehen habe, weiß ich nicht so. Also das war ja.
Ja, weiß ich auch nicht.
Kommen wir gleich noch zu. Ja, aber ich glaube, Frankfurt ist eine Mannschaft, die Schalke liegt. Das kriegen wir hin. Gladbach haben wir schon öfter auf den Sack gekriegt in den letzten Jahren und auch vollkommen zu Recht, weil das die eine Art Fußball spielen, mit der wir oft gar nicht klarkamen. Von daher habe ich da Respekt vor. Also Augsburg, die haben halt Stürmer, die treffen und das kann immer gefährlich sein. Also kann ganz doof laufen einfach, ne? So ein Spiel. Klar, Köln muss man ja irgendwie doch schlagen, oder? Wenn das jeder macht, dann wollen wir das auch.
Ja, vor allem zweimal zu Hause. Also
ja.
Es liegen jetzt nicht ganz die großen Brocken auf dem Weg zu einer sehr entspannten Winterpause. So kann man es doch, glaube ich, zusammenfassen, oder? Du musst ja jetzt gar nicht sagen, dass ihr die Bayern angreift.
Auf keinen Fall. Wir gucken nach hinten, nicht nach vorne.
Ja,
da ist Borussia mehr los. Ja. Ich denke von Spiel zu Spiel. Ich hau jetzt mal die großen Phrasen raus.
Ja, ja stark, stark.
Okay. Nein, also wie gesagt, die Euphorie überlasse ich anderen. Da muss ich jetzt nicht reingehen. Das natürlich während die 90 Minuten laufen, kommt mir vielleicht auch mal ein Satz über die Lippen, den ich nachher nicht mehr so sagen würde. Aber jetzt so mit so zwischen den Spielen mit Abstand sage ich, ja, lass uns mal gucken, was passiert. Und wenn vielleicht gibt's ja in der Rückrunde den einen oder anderen Trainer, der dann doch besser weiß als Tedesco, weil er scheinbar vermeintlich durchschaut hat, wie er es macht. Und dann kann es ja auch wieder andersrum ausgehen. Das schauen wir mal. Also zur Winterpause, denke ich, werden wir noch ein paar Punkte einsammeln und dann werden wir auch ganz gut dastehen, wo wir uns, glaube ich, das vor der Saison auch ausgemalt haben. Das heißt, in meinen Vorstellungen unter den Top 6 ist das Optimum, glaube ich, wo ich auch die Leistungsfähigkeit des Kaders sehe und was dann passiert, schauen wir mal.
Okay, von Spiel zu Spiel denken ist ein super Motto, auch wenn man in der Schlusskonferenz Gast ist, denn wir haben noch 8 Spiele vor uns. Aber vorher sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an Funny @reallyfunny auf Twitter und hört euch den Auf Ohren Borussia Dortmund Podcast an. Funny, ich glaube, ihr nehmt auch unter der Woche noch eine neue Folge auf, richtig?
Ja, ich fürchte, wir müssen, ne? wird es was geben wahrscheinlich.
Die Schalke-Podcasts haben zum Teil schon delivered, habe ich gesehen. Also vom Blauen Salon gibt es schon eine sehr euphorische neue Folge. Da müsst ihr jetzt
Da wären wir wahrscheinlich auch schneller gewesen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Fanny, umso mehr danke, dass du dir die Zeit genommen hast, spontan hier eingesprungen bist. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald mal wieder.
Ja, danke. Viel Erfolg euch noch.
Danke, mach's gut.
Ciao. Besten Dank.
Ciao.
Und kaum zu glauben, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, das es an diesem Bundesligaspieltag noch gab. Da haben wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr mit gerechnet. Es gab ja noch weitere Überraschungen. Ja, da war ja noch was. Unter anderem war da ja eine Niederlage des FC Bayern. Meine Güte, wann haben wir denn das zum letzten Mal gesehen? In Mönchengladbach 1-2 verloren. Gladbach gewinnt gegen harmlose Bayern und schließt damit zu Schalke und Leipzig auf. Gladbach steht jetzt bei 24 Punkten, punktgleich mit Schalke, und Leipzig hat 26 nach diesem Bundesligaspieltag. Und das, obwohl man schon wieder auf Christoph Kramer verzichten musste, der arme Mann, er wird so...
Also ich wollte es gerade sagen, also hat der doch eigentlich irgendwelche Gehirnzellen oder ist das alles schon rausgeboxt? Das ist ja...
Das ist ein echt guter Punkt, sorry, wenn ich da jetzt gerade so einhake, aber hier müssen wir uns echt langsam mal Gedanken machen. Also ich meine, Kramer ist jetzt wirklich jemand, der schon unfassbar oft irgendwie mit der Trage vom Spielfeld transportiert wurde. Das hatte, glaube ich, bei Twitter hat es, glaube ich, auch der Kevin Scheuren gesagt, und ich glaube auch der Strigger und so, die haben auch alle genau darauf Bezug genommen, dass wir uns hier wirklich mal Gedanken machen müssen, wie ist es mit ihm, also auch bezüglich Gehirnerschütterung. Ich bin großer Wrestling-Fan und weiß, wie es mit Leuten ist, die halt Gehirnerschütterungen hatten und denen immer mehr Gehirnerschütterungen hatten. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und wir müssen auch hier mal sehen, wir kennen ja auch diese ganze Footballer-Statistik, was vor einem halben oder vor einem Jahr mal rausgekommen ist. Also, und dabei Kramer, weil immer wieder andauernd was ist. Also die Bender-Zwillinge sind ja auch immer so ein bisschen anfällig, aber Kramer ist echt so Next-Level-Shit, und da muss man echt mal aufpassen, dass der sich nicht dauerhaft was holt, weil, also ist irgendwie so ein Running-Gag, aber lustig ist es halt auch nicht mehr, ne?
Nee, natürlich, also in der Summe es ist bemerkenswert natürlich, aber bin ich total dabei. Sowas in der NFL gibt es seit Jahren Concussion Protocol, bei jeder Gehirnerschütterung musst du halt irgendwie diesen und jenen sonst was Tests machen, dann bist du aber auch gezwungen, einfach auf Spiele zu verzichten. Du, auch wenn du sagst, ich fühle mich gut, du darfst einfach dann nicht mehr, so. Und das ist, glaube ich, mal ja, vielleicht mal auch eine Zeit im Fußball drüber nachzudenken. Oder ich verstehe auch nicht, warum Christoph Kramer nicht schon das macht, was Peter Cech schon vor 10 Jahren gemacht hat. Nämlich einfach so einen doofen Helm tragen. Also es, so blöd das vielleicht aussieht, aber wenn ich weiß, mein Gott, ich krieg dauernd einen vor den Kopf, dann
ja, wobei ich mir jetzt
Selbstschutz, bevor ich auf Schutz von außen warte.
Wobei ich mir jetzt nicht sicher wäre, ob das bei einem Feldspieler erlaubt wäre. Denn wenn der mit seinem Helm dann jemand anderen im Kopfballduell erwischt, also dann wird zwar Christoph Kramer nicht mehr mit der Trage vom Spielfeld gekarrt, aber halt alle, die mit ihm ins Kopfballduell gestiegen sind. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das...
Ja, das weiß ich auch nicht. Gute Frage, aber man sollte mal alle Möglichkeiten da ausloten. An seiner Stelle finde ich Profisport gerade schon recht bedenklich, und glaube ich sogar da, dass jeder Kopfball hat ja schon eine Auswirkung so langfristig, und das was bei ihm passiert ist, glaube ich, sehr gefährlich, das stimmt.
Ja, und warum sagt man nicht einfach zum Beispiel bei Kopfverletzungen, die klar als solche zu erkennbar sind, also eben Gehirnerschütterung, Schwindel und so weiter, gibt es einen kostenlosen Wechsel? Da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das ausgenutzt wird von Spielern, die dann simulieren, müsste man natürlich beobachten. Aber wenn für jeden klar sichtlich ist, ey, der muss runter, weil der hat ordentlich einen auf die Birne bekommen, hatten wir ja später mit James auch noch, warum dann nicht sagen, dafür soll man dann nicht bestraft werden, wenn man so einen Spieler runternimmt, sondern es soll eher, belohnt ist zu viel, aber es soll einem nicht ein noch größerer Nachteil daraus entstehen. Sowas könnte man ruhig mal andenken im Fußball. Aber es gab ja auch noch das Spiel, wie wir es immer schaffen, nicht über die Spiele zu sprechen. 2-1 gewonnen, Marvin Gladbach. Mhm. Wie haben sie das denn geschafft, mal wieder gegen den FC Bayern?
Naja, haben auf jeden Fall erstmal 2 Tore geschossen.
Das ist krass, wie tief du hier einsteigst.
Ja, eine messerscharfe
Analyse. Moment mal, Professor, so schnell komme ich nicht mit.
Nein, aber also, was soll ich sagen? Ich muss sagen, die waren wesentlich dynamischer als der FC Bayern. Also ich fand, dass die Gladbacher vom ersten Moment an richtig gut dabei waren, auch einen gewissen Spielwitz hatten. Bei den Bayern habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen eine Ungefährlichkeit im kompletten Spiel festgestellt. Also ich habe mich nicht an großartig viele Torchancen erinnern können, und muss halt sagen, das war defensiv auch nicht schlecht gestanden und so, aber die Gladbacher hatten wesentlich mehr Drive. Also ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Münchner wie so einen Gang zurückgefahren hätten.
Ich muss sagen, also ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, sondern nur die Zusammenfassung. Mhm. Und ich habe es tatsächlich in der Zusammenfassung anders gesehen. Für mich sah es aus, so zwei Tore. Puh, ja, also das, die erstmal so zu machen. Klar, der Elfmeter stellt Süle sich nicht gut an.
Schlechter hat er sich danach nur noch im Interview angestellt, als er gesagt hat, ja, aber ich habe ihn doch nur mit dem Finger berührt. Ja, gehört aber auch zur Hand.
Das ist noch döver als der Elfmeter an sich, stimmt. Du kriegst Elfmeter, das zweite Tor, boah, der wird, glaube ich, noch so halb abgefälscht, damit er zum Ginter geht und der macht ihn dann rein. Die Tore muss man auch erstmal so machen. Viele Chancen in der Zusammenfassung habe ich auch nicht mehr gesehen. Und Bayern hat jetzt nicht, also waren jetzt nicht chancenlos. Das hätte auch gut unentschieden geben können oder. Aber wenn man gegen Bayern gewinnen will, dann so. Dann braucht man halt, dann muss man es erzwingen und fand jetzt von dem, was ich gesehen habe, Gladbach nicht so viel, also nicht spielstärker, dynamischer, spritziger, sondern das war so Punch auf Augenhöhe und da hat Gladbach einfach das bessere Ende gehabt. So, aber so muss man es machen.
Ja, oder was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist eigentlich bei Gladbach, dass schon ein paar Dinge jetzt wieder ineinander greifen. Es war ja so ein bisschen auch eine Übergangszeit bei Gladbach. Und bei mir, mir fällt halt extrem auf, dass Leute wie Ginter, dass er endlich mal seine Heimat gefunden hat, seine fußballerische. Ich habe echt dieses Gefühl, so bei Dortmund, es hat nie so wirklich geklickt. Und das war, also nach Freiburg war das alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und jetzt macht der Innenverteidiger Ginter jetzt, glaube ich, schon sein drittes Saisontor oder so, ja. Und ist auf jeden Fall sogar offensiv stark auch und zeigt, dass er wirklich in dieses Konstrukt, in dieses Gladbacher Konstrukt wunderbar eingebunden ist. Und das sind aber auch so Dinge, wenn's läuft, dann läuft's. Und aktuell läuft's halt auch langsam wieder bei den Gladbachern. Und dann zeigt sich halt so auch jemand, dass er aus der Innenverteidigung ein Tor schießt. Und gar nicht schlecht.
Und zwischendurch dann auch noch auf die 6 wechselt, auch wenn er da selber gar nicht so überzeugt von war. Aber das musste dann verletzungsbedingt geschehen. Also was man, denke ich, sicher sagen kann, ist, dass Gladbach aus den wenigen Chancen, die man hatte, viel gemacht hat. Also am Ende stehen 25-7 Torschüsse für den FC Bayern. Allerdings hatte Gladbach auch noch eine große Chance vor dem 1-0. Da hätte Raphael nach einem Ballgewinn auch schon früher treffen können, als es dann passiert ist. Was Gladbach aber ganz herausragend gemacht hat, und das greift dann gleichzeitig auch wunderbar auf eine absolute Schwäche der Bayern, zumindest in der Besetzung, wie sie da in Gladbach aufs Feld gelaufen ist, war das Zentrum dicht zu machen. Also die Ketten von Gladbach, die beiden Viererketten standen sehr, sehr dicht und in der Mitte gab es kein Durchkommen und das führte dann dazu, dass die Bayern auf den immer über die Außen gekommen sind. Also am Ende waren es 38-3 Flanken. Ich wiederhole 38 und das sind die Flanken aus dem Spiel. Da sind keine Eckbälle mit dabei. Das ist unfassbar. 38 Flanken. Und jetzt zählen wir mal kurz und jetzt gehen wir mal kurz in uns und überlegen uns, wie viele gefährliche Kopfbälle gab es denn von Bayern Seite? Nur welche nach Ecken. Also Vestager und Ginter oder wer auch immer, die standen ja dann oft zu 6 im eigenen Strafraum, haben da alles rausgeköpft, was ging. Manchmal ein bisschen Glück gehabt, denn die Bayern haben den Strafraum auch ganz gut besetzt gehabt. Aber das hast du eindeutig gesehen. Den Bayern ist nicht mehr eingefallen als diese Flanken und da hätte auch noch ein 2-2 bei runterfallen können. Aber es war definitiv nicht so, dass das ein glücklicher Sieg für Gladbach war, sondern Gladbach hat stark verteidigt und gleichzeitig auf schmerzhafteste Art und Weise für den FC Bayern gezeigt, wie schlimm es ist, wenn jemand wie Robben fehlt, wie jemand wie Ribéry fehlt, wenn ein Coman nicht die Leistung bringt, die er in manchen anderen Spielen diese Saison schon gebracht hat, dann fehlen einfach so diese individuellen guten Ideen und ein Thiago auf der 10 oder ein Müller, der mal in Räume geht, die haben alle gefehlt und es war dann sehr einfallslos, was die beiden da gemacht haben, bei drückender Überlegenheit im Sinne von Ballbesitz, aber man braucht den Ball auch nicht.
Es waren ja so kleine Pluspunkte waren ja schon dabei. Also wenn ich mich an diesen Hackentrick von Lewandowski erinnere, ja, also da wäre das Ding drin gewesen, wäre es ein wunderbares Tor des Monats geworden oder so, ja. Aber da merkst du halt die individuelle Klasse eines Lewandowski, auch wenn er jetzt eine andere Haarfarbe hat, was mich immer noch irritiert, ja. Also, damit werde ich auch die nächsten Wochen noch nicht klarkommen, aber der Spieler ist zum Glück geblieben. Also unter den Haaren ist immer noch die gleiche Qualität vorhanden. Und da merkst du ja schon, das ist noch da, ja, aber du hast gemerkt, die Bayern sind mal wieder menschlich, ja, so zumindest für ein paar Wochen, aber es, wie du schon richtig gesagt hast, es waren auch einfach extrem viele verletzt und dann kann man gegen eine Mannschaft, die aktuell einfach richtig gut drauf ist, wie die Gladbacher zu Hause, die Stimmung war auch gut, die hatten Bock, dann kann sowas mal passieren.
Mhm. Ja, definitiv, ja, genau. Okay, nachdem was jetzt nachdem ich noch die Statistiken jetzt auch gehört habe, dann nehme ich jetzt auch mein Unken, das wäre ein wenig glücklich gewesen oder ein bisschen erzwungen, dann doch zurück. Das stimmt schon. Also dann durchaus verdient, sehe ich auch so.
Da kam einiges zusammen. Und die Bayern, viele Verletzungen noch, nicht nur die, mit denen sie ins Spiel gegangen sind, sondern dann eben auch Juan Bernat verletzt sich im Spiel, Rodriguez verletzt sich im Spiel und am Ende spielt dann irgendwie Vidal auf der Linksverteidigerposition, ein Fried spielt, ein Friedl spielt.
Ja.
Da siehst du einfach, nicht mal der Kader der Bayern ist so dick, diese Verletzungssorgen gerade aufzufangen, und das alles ist aber jetzt keine Entschuldigung, man war auch sehr einfallslos, und auf der anderen Seite Vestergaard und LW, die haben allein 21 klärende Aktionen, Ginter mega stark gespielt, da kam alles zusammen, und so ganz neu ist das ja auch nicht, dass Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern gewinnt, also kam jetzt auch nicht out of nowhere. Die nächsten Spiele für Gladbach jetzt noch bis zur Winterpause sind auswärts Wolfsburg, zu Hause Schalke, auswärts Freiburg, zu Hause der HSV und dann zu Hause Leverkusen im DFB-Pokal. Und für die Bayern geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen Hannover 96, zu Hause gegen Paris Saint-Germain, bei der Eintracht aus Frankfurt, dann zu Hause gegen den 1. FC Köln, auswärts beim VfB Stuttgart und zu Hause gegen Borussia Dortmund. Also diese nächste DFB-Pokalrunde, das ist mir nochmal bewusst geworden bei der Vorbereitung auf diese Sendung. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Da sind einige ganz schöne Spiele mit dabei. Gladbach gegen Leverkusen und Bayern gegen Dortmund alleine würden mir da schon reichen als Anreiz. Mhm. Und dann kommen ja noch ein paar andere auch noch dazu. Lasst uns mal von der Tabellenspitze ans Tabellenende wandern, denn da hat sich auch so einiges getan an diesem 13. Bundesligaspieltag. Unter anderem hat der Hamburger SV mal wieder zu Hause gewonnen, und zwar sehr, sehr deutlich. 3:0 gegen die TSG aus Hoffenheim. Dadurch springt man auf den 15. Tabellenplatz. Und ich würde sagen, Marvin, das war auch ein völlig verdienter Sieg, auch in der Höhe, denn Hoffenheim war harmlos und gleichzeitig der HSV nicht spielerisch glänzend, aber effizient und druckvoll, fand ich.
Ja, also ich fand ganz ehrlich, das war eine ganz klare Sache. Also nicht nur wegen dem Ergebnis von 3-0, sondern auch, weil der HSV über die 90 Minuten die deutlich bessere Mannschaft war. Also ich habe das Gefühl gehabt, schon nach dem 2-0, dass hier nicht mehr ganz so viel anbrennt. Nicht das Gefühl gehabt, dass auch Hoffenheim hier irgendwie so ein Mittel findet, dem HSV, der ja sonst eigentlich nicht durch ja großartig viel Raffinesse besticht, hier irgendwie ein Schnippchen zu schlagen. Das war eine sehr, sehr solide, richtig gute Leistung. Und was mir halt auch gefallen hat, ist, dass, man darf auch nicht vergessen, die Hamburger haben auch echt noch einige junge Leute da drin, also nicht nur Arp, auch den einen oder anderen, also Anthony Jung, ja, heißt auch so, nicht Anthony Jung, aber
Gideon
Jung, Anthony Jung, ist so ein bisschen, nicht ganz so gut, ja, würde sich wünschen, dass er so gut wie Gideon Jung ist, ja, aber ich meine, auch so ein junger Dax noch, also macht auch Spaß, es hat heute mir echt wieder Spaß gemacht, mir die 90 plus Minuten da zu geben, und man muss sagen, einmal hat Markus Gisdol einen Nagelsmann geschlagen, ja, also der ehemalige Hoffenheim-Trainer hat den jetzigen Hoffenheim-Trainer mal geschlagen, auch mal nicht so verkehrt, aber wie gesagt, der HSV für mich eine richtig gute Partie gemacht und dementsprechend auch zu Recht so ein bisschen aus dem Tabellenkeller befreit.
Absolut, ich fand die linke Seite mit Kostic sehr, sehr stark in dem Spiel, du siehst noch, dass Arp wirklich eine Qualitätssteigerung im Sturm ist, ich habe ja immer so ein bisschen gewarnt in der Schlusskonferenz, ihn gar so hoch zu loben, weil mir das ein bisschen zu viel ist. Aber zumindest so weit traue ich mich aus dem Fenster zu lehnen, um zu sagen, der hat zwei, dreimal aus der Distanz abgezogen und das hatte immer eine andere Qualität als die Schüsse, die sonst so kamen. Und auf der anderen Seite aber auch eine richtig gebrauchte Woche für Hoffenheim. Also erst in der Europa League ausgeschieden, jetzt auswärts beim HSV verloren, damit aus den Europa League Plätzen rausgerutscht, zumindest zwischenzeitlich jetzt.
Hätte Hoffenheim heute so gespielt wie in Braga, dann hätte man sich keine Sorgen machen müssen. Also es war ja wirklich traurig, dass sie die Butter vom Brot haben nehmen lassen. Hätte man mit dem Selbstbewusstsein, mit der Power gespielt heute, dann hätte Hamburg, glaube ich, keine Chance gehabt.
Mhm.
Vielleicht ein bisschen ausgepowert doch am Donnerstag. Das sah ich als recht starkes Hoffenheim-Spiel eigentlich.
Ja, also es wirkt wirklich so, als wären sie so ein bisschen ausgepowert gewesen. Also ich meine, und kam natürlich auch noch blöde Dinge da hinzu, gerade jetzt beim 2-0, wenn du dir überlegst, ich meine, es hat Kostic auf der einen Seite herausragend gut gemacht, aber auch wieder, und da werde ich heute wahrscheinlich noch öfter drauf zu sprechen kommen, Auch Baumann sieht bei dem 2-0 jetzt nicht so wirklich gut aus. Ja, den hätten wir auch irgendwie haben können, ja. Also dann ist der Käse halt doch irgendwie.
Darauf wirst du heute noch häufiger zu sprechen kommen. Wie oft möchtest du noch über Oliver Baumann sprechen?
Baumann ist heute der rote Faden. Ist heute der rote Faden dieser Sendung. Das muss ich jetzt schon. Nein, aber es geht um Torhüter generell. Ja. Aber bei Baumann ist es mir halt wieder aufgefallen, na gut, und dann hast du in der 75. Minute, kassierst du so ein 2-0, dann sieht's halt blöd aus. Aber wie gesagt, der HSV hat für mich das Spiel komplett dominiert und in der Offensive war halt auch einfach viel zu viel Unschönes dabei von den Hoffenheimern. Ich habe von Gnabry heute nichts gesehen.
Er hat 2-3 ganz gute Vertikalpässe gespielt, ist auch 2-3 Mal geschickt worden, kam zu spät. Also ich würde auch sagen, es war jetzt nichts drin für Hoffenheim. Mhm. Also allein die Riesenchance, die man in der 2. Minute hatte, wenn der Zuber irgendwie den Ball ein bisschen sauberer ablegt und wäre Fahrradkette, aber dann steht es in der 2. Minute 1-0 und nicht wie in der 6. Minute nach Eigentor 0-1, dann hätte das
Spiel auch anders
laufen können.
Ja, das 1000. Eigentor der Bundesliga. Wunderbar, das 1000. Eigentor. Da werde ich mal für so einen YouTube-Zusammenschnitt alle 1000 am Stück. Das ist super.
Wer käme da am häufigsten vor? Franz Beckenbauer mit 5, glaube ich. Immer noch Spitzenreiter, oder? Gefolgt von Noveski, wenn mich nicht alles.
Ja, ich hätte auch den Coach Noveski gesagt.
Noveski hat doch allein gegen die Eintracht mal 2 Eigentore gemacht. Das ist auf jeden
in
Fall
einem Spiel.
Gut dabei.
Ja. Ja, also ich glaube, Beckenbauer hat den Rekord mit 3 in 3 aufeinanderfolgenden Spielen. Und Noveski hatte, glaube ich, nur 2.
Nochmal zum Thema, also Hoffenheim, ich frage mich auch, wie Nagelsmann das Spiel gesehen hat, denn wer da in der Halbzeit, bei der Anzeige der Nachspielzeit zum Schiri ruft, ihr wollt uns doch verarschen, ey, der hat wohl, glaube ich, das Spiel nicht gesehen vorher, denn ob der jetzt 1 oder 3 Minuten nachgespielt werden, das ist ja wohl herzlich egal, wenn man sich da so gegen Hamburg präsentiert, das fand ich recht wenig selbstkritisch, sage ich mal.
Ja, das stimmt, ja.
Wobei ich jetzt ehrlich gesagt in einer solchen Situation auch keine Selbstkritik erwarten würde. Ehrlich gesagt glaube ich, das ist einfach ein Ventil. Also die Unzufriedenheit mit dieser kompletten Woche war jedem Hoffenheimer anzumerken. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, warum man 0-3 verloren hat. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das hat eher damit zu tun. Ich meine, was war das jetzt für eine ätzende Woche? Und jetzt geht's dann weiter mit Heimspielen gegen Leipzig und Ludogretz, also so auch der klassische Zweiklang. Dann noch gegen Hannover 96, Stuttgart und am Ende noch ein Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Dann ist man in der Winterpause und muss echt so ein bisschen gucken, jetzt die Kurve zu kriegen. Denn das nimmt gerade keine gute Entwicklung diese Saison für Hoffenheim. Und auch das Verhalten bei den Gegentoren war jetzt nicht gerade, also beim 1-0 bisschen Pech natürlich, dass es letztlich ein Eigentor ist, aber allein schon wie vorher da Santos freigespielt wird über die linke Seite, das genau ist sehr, sehr einfach. Dann das 2-0 Kostic, also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, es gibt eine Auswechslung, Rick van Drongelen kommt rein, Aaron Hunt geht raus, das Bild schneidet um und auf einmal liegt Oliver Baumann auf dem Boden und hinter ihm ist der Ball im Netz. Was war passiert? Kostic hat einen Freistoß aus, ich würde sagen 28, 30 Metern einfach ausgeführt, als weder die Mauer stand und Baumann sich gerade noch irgendwie um das Stellen der Mauer gekümmert hat. Er hätte ihn locker noch trotzdem haben können, hat er danach auch zugegeben so, aber er kam da ein bisschen langsam runter und dann stand es 0-2 und es war auch lustig zu sehen, wie Gisto dann direkt danach wieder die Spieler zu sich gerufen hat und gesagt hat, also gut, ich wollte jetzt eigentlich so umstellen, aber wir lassen es, wir machen es jetzt bitte so und so, weil jetzt hat sich das Spiel gedreht. Und dann das 3-0 da, also das war ja dann auch vogelwild verteidigt. Ich glaube, daher kommt der Frust.
Ja, aber es entbehrte nicht einer gewissen Komik, da auf den Offiziellen zu gehen.
Das stimmt, die armen vierten Offiziellen. Wir haben viele HSV-Hörerinnen und Hörer. Was wollen wir denen denn mitgeben in dieser 146. Schlusskonferenz? Wird das jetzt ein Trend? Wird der HSV alles überrollen? Das nächste Spiel ist nämlich ein sehr wichtiges, auswärts bei Freiburg und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Es kommt zur Wiederholung des 34. Spieltags der letzten Saison, wir alle erinnern uns. Und dann geht's auch noch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und nach Gladbach. Da würde ich sagen, mit Freiburg und Wolfsburg sind 2 Spiele mit dabei. Da müsste man jetzt eigentlich oder könnte zumindest noch Pünktchen holen, Marvin.
Auf jeden Fall. Also gegen Freiburg ist momentan alles drin. Ich sehe die Freiburger auch nicht so schlecht, logischerweise. Jetzt sind das letzte Spiel natürlich auch gut gespielt, aber ich glaube, der HSV ist aber in dieser Saison wieder so unglaublich schwierig einzuschätzen, weil jetzt so gleich ein 3-0, ne, nicht so ein ergaunertes 1-0, sondern hier eigentlich schon eine richtig solide Nummer. Ich denke, dass sie aber Freiburg beherrschen, dass sie da auch wirklich 3 Punkte holen. Gegen Wolfsburg ist es momentan, bin ich mir auch wieder unsicher, es ist schwierig, aber ich glaube, dass der HSV jetzt schon ein bisschen die Grundlage gelegt hat, um in der Winterpause über dem Strich zu stehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher und würde auch sagen, dass sie zumindest gegen Freiburg 3er rausspringen, gegen Wolfsburg 1 Punkt, gegen die Eintracht wahrscheinlich auch so mindestens 1 Punkt und dann hast du dich schon mal wahrscheinlich schon ein bisschen von unten, ganz unten entfernt. Das wäre doch schon mal gar nicht so verkehrt.
Ja, ich glaube auch, dass die Formkurve da nach oben zeigt. Leider muss ich ja mal sagen, ich finde meine Sympathien für Hamburg sind nicht ganz so groß. Die haben da ein paar Spieler am Start, die da schon genauso Spiele eben reißen können, die dann mit einer neuen, frischen Motivation rangehen. Und wenn sich das jetzt über ein paar Spiele trägt, da kann gut was laufen auf jeden Fall.
Mhm. Ich sehe es relativ positiv, muss ich sagen.
Mhm. Ja.
Es hilft ihnen auf jeden Fall, das hat man jetzt deutlich auch in dem Spiel gesehen, dass Kostic wieder zurück ist, ja. Diesmal auch Wood eingebunden als Zehner hinter Arp, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich meine, dieses Spiel in Freiburg, das ist natürlich ein berühmtes 6-Punkte-Spiel, aber hier stimmt es mal, weil du kannst halt demjenigen, der direkt hinter dir liegt mit 2 Punkten Rückstand, dem kannst du halt einfach 3 Punkte wegnehmen und damit deinen Vorsprung ausbauen oder eben auch nicht.
Ja, und was ich auch jetzt sagen muss beim HSV, was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass die Einwechselspiele, dann ganz gut funktionieren. Der Van Tronchelen, der hat mir gut gefallen in den paar Minuten, in denen er in der Partie war. Der hat auch, da muss man, das ist halt der Gegensatz zu den Partien, die wir jetzt vorhin besprochen haben. Der hat auch, ich weiß nicht, vor Eckball oder so, aber der hat auch in der Defensive noch richtig gut gearbeitet und noch mehr Sicherheit mit reingebracht. Und Shiplock ist auch immer da. Und also ich muss sagen, das funktioniert dann halt auch ganz gut, dass du jemanden hast, den du reinbringen kannst und jetzt nicht Angst haben musst, dass der jetzt komplett auseinanderfällst. Und vielleicht kann das wirklich ein Vorteil für den HSV sein.
Ja. Und wenn wir jetzt schon die ganze Zeit immer indirekt über den SC Freiburg sprechen, dann können wir es auch mal direkt tun und deren 2-1 Heimsieg gegen Mainz 05 besprechen. Freiburg kann wieder gewinnen, der erste Sieg seit dem 7. Spieltag und Nils Petersen kann wieder treffen. Sein 2. Treffer
auch,
der Saison.
Auch sogar aus der Startelf.
Verrückt. Mhm. Auch aus der Startelf, genau, nicht als Joker, das ist ja das Besondere. Er wurde allerdings auch sehr dazu eingeladen von Dani Latzer und deswegen weiß ich jetzt nicht, Simon, wie ich diesen Sieg Freiburgs bewerten sollte, außerhalb von irgendwelchen tabellarischen Dingen, dass man den 16. Tabellenplatz damit erobert, in Anführungszeichen, hat und ein bisschen den Anschluss hält an die Nichtabstiegsplätze.
Ja, also wenn man sich die Freiburger Abwehr ja über die ganze Saison anguckt, dann ist das ja ein, also vogelwild, viel gerade schon mal ein vogelwilder Haufen. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn das so weitergeht und wenn Streich das nicht irgendwie in den Griff kriegt, dann werden die noch ein paar Spiele verlieren, eben weil in der Abwehr nicht die Spieler finden, die sich da finden sollten. Das ist schon manchmal, also es ist fast schon Slapstick auf jeden Fall. Slapstick natürlich aber dann auch, was Danny Latzer dann macht. Ehemaliger Schalker übrigens.
Gleich zweimal,
genau. Also Freiburgs Man of the Match, muss man sagen, 12. Spieler bei den Freiburgern. Es ist natürlich ein Fehler, der darf einem so einem erfahrenen Spieler auch, kann eigentlich nicht passieren, auch wenn er jetzt, also sollte nicht passieren. Ich glaube, irgendwann kommt die Zeit mal für Freiburg. Ich finde es ja beeindruckend, wie die Jahr für Jahr sich immer da behaupten mit einem sehr kleinen Etat, mit wirklich Schwierigkeiten, immer Spieler zu verlieren. Und ich glaube, irgendwann ist es mal soweit. Und ich glaube, dass dieser Sieg täuscht nur darüber hinweg, dass eigentlich, glaube ich, es langsam wieder mal Zeit für die zweite Liga wird, aus der sie natürlich auch wieder dann hochkommen werden. Das ist schwierig schon, also, ja.
Aber im Grunde musst du schon sagen, dass hier Mainz, also wenn wir das Spiel uns jetzt mal angucken, dass Mainz auch echt mega schlecht war an dem Tag, ne? Also ich meine, Freiburg, das waren absolut verdiente 3 Punkte, nicht nur durch die extreme Einladung von Latzer, wo ich mir zweimal gedacht habe, ob der wirklich gerade Lust hat, Bundesliga zu spielen oder was er sonst gerade macht, vielleicht hat er einen PlayStation-Controller aus der Hand genommen oder so. Das war auf jeden Fall ein bisschen, also für den Bundesliga-Fußball war das schon eine harte Nummer, weil bei einem Mal, da sollst du es dir schon irgendwie, sollst du dich schon im Erdboden versinken und dann noch mal, also das war schon krass. Aber die Mainzer haben auch vorne Paderborn hat viel zu wenig angeboten. Und da ist es natürlich klar, dass die Freiburger zu Hause dann schon noch ein bisschen mehr Druck machen. Dann hast du jemanden wie Pettersen, der, glaube ich, auch mal wieder zeigen will, dass er überhaupt eigentlich auch zum Stamm gehört. Und dann passiert das. Aber ich glaube, dass der Sieg von Freiburg auch maßgeblich damit zusammenhängt, dass Mainz überhaupt keine Mittel gefunden hat, offensiv großartig Akzente zu setzen. Für mich war das ehrlich gesagt eine richtig Mauerleistung.
Der hat sie echt so schlecht gesehen. So schlecht hätte ich Mainz gar nicht gesehen. Denn gerade in der ersten Halbzeit hatten die wirklich einige Chancen auf viele geblockte Torschüsse. Da wäre schon was drin gewesen für Mainz.
Du hast recht, da waren viele geblockte Sachen dabei. Übrigens, ich glaube auch, genau, da waren aber auch, Latze hat ja selber auch den einen oder anderen Torschuss gehabt, ne, der jetzt gar nicht, wo Schmolow auch da ganz gut pariert hat und so, das stimmt schon. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich erwarte von Mainz halt auch echt mehr, weiß nicht, aber für mich war das viel zu mau. Aber gut, ich habe auch.
Und es ist wirklich ein Tor auf dem Silbertablett serviert bekommen, dieses Slapstick fast Kacktor des Jahres, würde ich sagen. Also erstmal schießt der Freiburger seinen eigenen Spieler an, dann dieser 60 Meter Heber an die Latte und dann nochmal den Abpraller genau auf den Torwartköpfen. Schon, also wenn man den dann nicht macht, dann hat man als Mainz auch verdient verloren. Das ist okay.
Das lenkt ja so ein bisschen den Blick auf das bekannte Mainzer Problem, nämlich vorne im Sturm fehlt's einfach. Also in dem Spiel hat jetzt Kodro gespielt, der war derjenige, der den Kopfball, er muss ihn nur irgendwie platzieren und das Ding ist ein sicheres Tor. Vorher wunderbar von Jobbermann, also geile Nummer da aus 60 Metern einfach abzuziehen, dann so exakt zu spielen, dass man auch noch die Latte trifft, also im Lattenschießen ganz weit vorne. Aber das ist natürlich gerade das Problem. Vielleicht gibt's da aber jetzt auch ein kleines Fünkchen Hoffnung, denn für mich so ein bisschen die Feel-Good-Story des Spieltags war das 2:1 von Emil Berggren. Warum war dieses letztlich bedeutungslose 2:1 so eine schöne Geschichte? Der ist im Winter 2015, 2016 zu Mainz 05 gewechselt und hat noch keine einzige Bundesliga-Minute für die gespielt. Denn erst Knieprobleme, dann Kreuzbandriss, dann muskuläre Probleme. Ich habe nochmal nachgeschaut, er hat insgesamt 61 Spiele verpasst.
Ach du Scheiße.
Und jetzt die ersten 11 Minuten gespielt für Mainz 05 und bei 5 Ballkontakten gleich ein Tor gemacht. Das finde ich war eine wunderschöne Geschichte, ging mir ehrlich gesagt an diesem Spieltag total unter. Und vielleicht ja auch die Hoffnung, wenn er jetzt hoffentlich fit bleibt, das wäre ihm sehr zu wünschen, dann hat man wieder noch eine Alternative auf der Sturmposition. Und Mutu war ja verletzt, De Blasis konnte auch nicht spielen, also es haben auch einige gefehlt bei Mainz.
Ja, also Berggren kann natürlich echt zu einer guten Option werden. Er hat mir damals bei Eintracht Braunschweig schon richtig gut gefallen. Und das ist jemand, der, wenn er topfit ist, dann kann er für Mainz ein großer Gewinn werden. Ich glaube, es ist halt auch bitter notwendig, wenn du siehst, wie es offensiv einfach momentan nicht wirklich gut funktioniert. Du hast viele talentierte Spieler, aber irgendwie klickt's noch nicht. Ist auch gar kein Drama. Mainz muss halt einfach sehen, dass sie ihren Schuh irgendwie durchdrücken. Ich denke, dass der Trainer ein richtig guter ist. Mit Schwarz hast du einen richtig soliden Mann, Sandro Schwarz, der schon ja nicht nur eine super Ausbildung gemacht hat und so weiter. Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, weil er ja mit Alex Schur zusammen, der ja bei uns immer noch im erweiterten Trainerstab ist, hat ja sogar noch besser abgeschlossen als Alex Schur.
Ja, da muss er ja super sein.
Ja, das ist er auch. Und das ist ein guter Mann und ich glaube, die haben einen richtigen Trainer, der ist jetzt nicht ganz so farbenfroh und der ist jetzt nicht, macht jetzt hier keinen auf Klopp und so weiter und so fort, aber es ist eine super solide Nummer und dann finden die auch ihr Spielsystem, aber es dauert halt ein Weilchen und da muss halt Mainz halt aufpassen, dass sie halt nicht unten reinrutschen, aber ich glaube, da ist jetzt gerade, was du angesprochen hast, ein Berggren, jemand, der, wenn er fit bleibt, der den Jungs ein bisschen helfen kann. Was ich aber nochmal negativ erwähnen muss, und das ging mir nämlich ziemlich auf den Keks, war die Tatsache, dass man bei dem Check gegen Terrazino einfach weitergespielt hat. Also für mich war das echt ein ganz klares Foul. Und dass du dann versuchst, natürlich den eigenen Vorteil irgendwie daraus zu ziehen. Also, aber bei so einem klaren Ding war es schon, also da, keine Ahnung, als Freiburger wäre ich da ein bisschen sauer gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene vor Augen
habt. Also das war direkt das vor dem Weitschuss von Jobbermann.
Ja, genau. Das fand ich schon mega uncool, ehrlich gesagt. Aber naja.
Sage ich Guckt zu dir, was Sandro Schwarz dann zu Christian Streich gesagt hat, der auch kurz vor der totalen Eskalation stand, er ist zu ihm hingegangen, hat gesagt, Christian, es ist doch nichts passiert, es ist ja kein Tor gefallen.
Ja, okay, bin ich schon rum. Ja.
Deeskalator des Spieltags, auf jeden Fall.
Absolut. Für Mainz geht's jetzt weiter in Augsburg, dann zu Hause gegen Leipzig, nein, Entschuldigung, erst zu Hause gegen Augsburg in Leipzig, zu Hause gegen Dortmund, in Bremen und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Also vor allem dieses Heimspiel gegen Augsburg und das Auswärtsspiel in Bremen wird, glaube ich, richtungsweisend. Und für den SC Freiburg geht es nach dem inzwischen schon häufig erwähnten Heimspiel gegen den HSV weiter beim 1. FC Köln. Es hört nicht auf. Dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, dann beim FC Augsburg und dann im DFB-Pokal bei Werder Bremen. Also es stehen wirklich an allen Enden der Tabelle noch interessante Spiele uns jetzt ins Haus. Da kann man sich drauf freuen. Wir bleiben im Tabellenkeller. Und damit müssen wir automatisch früher oder später auch über den 1. FC Köln sprechen. Denn das ist das Tabellenschlusslicht, das inzwischen historisch schlechte Tabellenschlusslicht. Immer noch kein Sieg nach 13 Bundesligaspielen. 4:25 Tore. Zusammen mit dem SC Freiburg damit die schwächste Defensive der Liga. Nur 2 Pünktchen nach 13 Spielen. Und nachdem ich schon gespoilert habe, sie haben auch an diesem 13. Bundesligaspieltag nicht gewinnen können. Zu Hause gegen Hertha BSC 0:2 verloren. In der Startformation Jan-Aurel Bissek, ein 16-Jähriger, im Jahr 2000 geboren. Ich komme mir unglaublich alt vor, wird nächsten Mittwoch 17. Und es gab nur einen Bundesliga-Startelf-Debütanten, der jünger war. Fällt er euch zufällig ein?
Nuri Sahin.
Richtig. Perfekt. Ja, was ist sonst zu diesem Spiel zu sagen, außer dass Peter Stöger auch da wieder improvisieren muss? Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man schon wieder Spieler verloren hat unter der Woche beim 1:0-Sieg gegen den FC Arsenal. Simon, ja. Gibt's irgendwas Positives, was du aus diesem Spiel aus Kölner Sicht rausziehen kannst?
Ich muss leider zugeben, das ist das einzige Spiel, von dem ich noch keine Bilder gesehen habe. Es war tatsächlich zu kurz vor der Aufzeichnung. Ich habe keine Informationen.
Das könnte auch was Positives sein.
Ja, könnte was Positives sein. Ich kann nur sagen, in meiner lokalen Tipprunde abgestimmt habe, da habe ich gedacht, jetzt die Kölner, die haben es im Pokal schon geschafft, Hertha zu schlagen. Das holen sie jetzt nochmal raus. Die machen das. Jetzt kommt der Befreiungsschlag, erster Sieg. Hat nicht geklappt, ja. Nee. Offensichtlich.
Will mal versuchen, was Positives zu sagen. Und zwar hat mir Horn erneut gut gefallen, ne? Trotz der Tatsache, dass ich 2 Tore kassiert habe. Aber Horn ist immer noch ein absolut solider Rückhalt. Und ich finde auch, Gourassai hat eigentlich einige gute Chancen gehabt. Also ich meine, immerhin sind sie dabei, sich so ein paar Chancen zu erarbeiten. Das ist alles Stückwerk. Aber du bist halt hier wirklich gefangen in der negativen Situation und bekommst du so ein unfassbar blödes Gegentor, das 1:0, wo du überhaupt denkst, ist das Ding jetzt drin oder was hat er denn da jetzt gemacht, ja? Ist halt, der konnte Horner das Ding halt auch nicht wirklich festhalten und dann stochert der Ibisevic das Ding dann da rein. Es ist echt mega, mega bitter, aber so Tore fängst du halt echt nur, wenn du unten bist. Aber da müssen die halt irgendwie raus. Aber trotzdem ist es für mich noch keine richtig schlechte Mannschaft. Ich kann das auch ganz, ganz schwer begreifen, was da beim FC momentan passiert. Das tut mir auch fast körperlich weh, dem Ganzen hier zuzusehen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft die Konstitution hat, wenn ich mir Horn ansehe, oder wenn auch der funktioniert ja mittlerweile schon ein bisschen besser. Man muss halt nur sehen, dass man die Schwachpunkte irgendwann doch noch vielleicht zumindest in der Winterpause rausbekommt, aber das bringt dir halt auch nichts. Mit den 2 Punkten kannst du nicht in die Winterpause gehen, ne?
Ja, kannst ja schon, aber ist halt die Frage, was du dann noch erwarten kannst. Also ja, klar, Timo Horn kein schlechtes Spiel gemacht, wobei es auch nie gut ist, wenn man über den Torhüter spricht in lobender Art und Weise. Am besten redet man gar nicht über ihn, dann ist es eigentlich perfekt gelaufen. Vor diesem etwas kuriosen 0:1 Klünter zweimal eine schlechte Figur gemacht, erst die Ecke verursacht und dann das Abseits aufgehoben. So kann dann Ibišević den aus kürzester Distanz über die Linie drücken. Ich meine, klar kommt beim FC gerade viel zusammen und also von Verletzungen, von Pech, von Schiedsrichterentscheidungen. Also wir haben hier ein Handspiel in der 49. Minute von Rehkick, das auch eindeutig ein Handspiel war, aber Bibiana Steinhaus hat nach einer sehr langen Videoassistentenunterbrechung sich das in der Review Area noch angeguckt und gesagt, es war nicht strafbar, das hätte man auch anders entscheiden können. Das gehört halt auch gerade zur Saison des 1. FC Köln mit dazu, dass alle Entscheidungen auch eigentlich so immer gegen den FC getroffen werden, die es gerade so gibt von Schiedsrichterseite aus. Aber was ich auch sagen muss, das Gefühl hat sich jetzt ehrlich gesagt verfestigt. Das ist jetzt nicht erst gekommen mit diesem Spiel gegen Hertha zu Hause. Ich sehe da zu wenig. Also ich will absolut nichts gegen den Menschen Matthias Lehmann sagen, aber den deine Abwehr zu organisieren lassen, das ist dann auch kein Zufall, dass er auch Selke fault in der 64. Minute und dass der Strafstoß dann ist zum vorentscheidenden 2:0. Da hast du gesehen, da sind zwei verschiedene Geschwindigkeitsklassen gegeneinander angetreten. Und Selke war die schnellere Variante. Und auf den Außen Rausch und Klünter hat einfach einen sauschlechten Tag erwischt. Und das tut einem natürlich auch leid, da so drüber reden zu müssen. Aber auch Konstantin Rausch, es fehlt ihnen einfach die Balance in wann gehe ich nach vorne, wann lasse ich mich fallen und sichere nach hinten ab. Ein Marais ist nicht so der Wunderjunge, von dem man gehofft hat, dass er ist, oder zumindest konnte er es bisher noch nicht zeigen, wenn er es ist. Mhm. Und dann hast du immer, du hast vorne drin Ansätze, und das war heute auch schon mal noch mal eine andere Nummer mit Guirassy, Pizarro, Osako, hatte noch mal eine andere Geschmacksfärbung, da gab es ein paar, Pizarro hat ein paar Vertikalpässe gespielt, die ganz ordentlich waren, der hatte auch eine ganz andere Präsenz. Aber ehrlich gesagt, da ist so eine Mannschaft wie Hertha BSC auch einfach zu abgezockt. Egal, was da unter der Woche im Bilbao passiert ist, die fahren dahin und sagen, ja, kommt halt erstmal. Die sind in sich gefestigt, die sind in der Formation aufgelaufen, die sich wenig verändert hat zum letzten Spiel. Und Ibišević und Selke haben jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gezeigt, dass das zusammen, also dass es ihnen wechselseitig gut tut, den jeweils anderen zu haben. Und dann hast du mit Plattenhardt und Weiser zwei, also auf der einen Seite Rausch und Klünter und auf der anderen Seite Plattenhardt und Weiser.
Ja, gut, das
Ende, ja, eben. Ende meiner Argumentation.
Genau, also mein Tipp mit dem tatsächlich 2-0 für Köln, was ich getippt habe, war wirklich aus nur dieser DFB-Pokalsituation geboren, dass Hertha auf einem Tabellenplatz steht, auf den sie eigentlich gerade gar nicht hingehören mit dem, was sie da für ein Potenzial haben. Also das für mich ist es klar, dass es Hertha da unten nicht hingehört, weil guckt, was sie letztes Jahr gespielt haben und wie wenig sich die Mannschaft verändert hat, da sollte mehr drin sein. Ja, deswegen auch wenig überraschend, dass Hertha das Spiel gewinnt. Also klar.
Ja, das stimmt schon. Aber was jetzt der Max halt auch gesagt hat, du hast halt echt Spiele dabei. Ich meine, Lehmann hat jetzt auch schon, Lehmann ist ja schon ein bisschen älter jetzt, ne? Ich meine,
ja, ist jetzt schon Spieler aus dem letzten Jahrzehnt, genau.
Ja, ist es. Und der hat ganz ehrlich, das eine Jahr, wo der bei der Eintracht war, habe ich gedacht, was ist das für ein Typ, ey? Der ist ein netter Kerl, aber der, so mit Fußball hat er es eigentlich nicht so. Und dann geht er zum FC Köln und spielt da, ist der Kapitän und spielt herausragend, ja? Aber jetzt ist halt irgendwann einfach mal die Zeit vorbei für ihn und du merkst, dass er unglaublich langsam ist, dass er auch das nicht alles mit einer irgendwie taktischen Raffinesse wettmachen kann. Und ehrlich gesagt, auch so Spieler wie Kuka Rausch, das sind konstante Overperformer. Dass er irgendwann, dass er bei Darmstadt halt so gut gespielt hat, das muss man mir auch erstmal genau erklären, wie das überhaupt so kommen konnte. Aber jetzt zeigt sich halt langsam, dass halt vieles doch nicht so richtig funktioniert. Auf der anderen Seite, du hast natürlich die ganz guten Jungs wie ein Handwerker, den finde ich zum Beispiel ganz cool, der hat für mich so ein bisschen, das müssen wir noch abwarten, ob das wirklich mal so ein guter Bundesligaspieler wird, aber der hat schon Anlagen, aber es ist halt auch jetzt bei zwei Punkten, Tabellen 18. ist halt leider auch die falsche Zeit, um jetzt irgendwie junge Leute reinzuwerfen und die jetzt irgendwie daran zu führen. Es geht jetzt hier knallhart gegen den Abstieg und es ist richtig brutal und der FC tut mir auf so vielen Ebenen leid, weil normalerweise solltest du eigentlich den Europacup jetzt hier auskosten, gewinnst sogar noch gegen Arsenal und kannst dich überhaupt nicht darauf konzentrieren, du kannst dich gar nicht darauf freuen, weil du genau weißt, du stehst hier komplett mit dem Rücken zur Wand und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis du jetzt wirklich in die zweite Liga wieder gehen musst.
Wobei das aber auch zeigt, glaube ich, für mich ein Trend, ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen schon mal drüber gesprochen habt, Max, kannst du ja sagen, dass so Mannschaften, die lange nicht mehr dann in Europa gespielt haben oder zum ersten Mal dann in Europa spielen, dann doch in der Liga stark abbauen. Und das zeigt sich bei Köln jetzt mal also explizit ganz eindeutig. Ja, das ist mein Eindruck, dass das sowieso häufig den Mannschaften passiert, die dann diese Belastungen nicht gewohnt sind und diesen Rhythmus nicht gewohnt sind.
Ja, das ist ja sowieso ein roter Faden, der sich eigentlich bei schwächeren Mannschaften immer durchzieht. Das hast du bei der Eintracht auch gehabt, die danach erstmal eine saure Gurkensaison hatte, die ist nicht ganz so dramatisch gewesen, aber auch die Eintracht hat damals keine gute Saison in der Bundesliga gehabt, aber hatten wenigstens ein bisschen Europacup-Erfolg und war noch nicht jetzt am Abstieg, in Abstiegsrängen, aber bei Freiburg hattest du es auch und selbst Mainz, obwohl sie nur eine Runde gespielt haben, im Europacup, hatten dann auch irgendwie ihre Schwierigkeiten. Das Problem ist halt, dass du wahrscheinlich nicht so investierst, wie du es hättest machen müssen. Das Problem beim FC ist halt vielleicht, es hängt halt auch extrem viel. Ich denke, man kommt da gar nicht weg und muss sagen, dass einfach extrem viel auch mit der Sommerpause zu tun hat, die nicht optimal ausgenutzt wurde, wo du das Geld vielleicht hattest, aber nicht optimal dich verstärkt hast. Ich glaube, das ist schon echt ein heißes Ding und das darf man echt nicht ignorieren.
Ja, und dass man mit einem Spieler, der im letzten Jahr einfach zum Thema Overperformance einfach die Mannschaft enorm nach vorne gebracht hat, wenn der weg ist, dann einfach du einfach vielleicht da bist, wo du vielleicht letztes Jahr schon gespielt hättest, ohne diesen Spieler. Ne?
Also es kommt sehr, sehr viel zusammen beim ersten FC Köln. Letztlich wiederholen wir uns dann aber irgendwie auch hier im Rasenfunk auch von Woche zu Woche, weil, also da könnt ihr jetzt gar nichts mit dafür, aber so wirklich was verändert hat sich nicht. Was aber vielleicht noch erwähnt werden kann, ich fand es eine wahnsinnig beeindruckende Choreo von den Kölner Fans, komplett auf alle Blockfahnen zu verzichten und nur eine Hans-Schäfer-Fahne das gesamte Spiel überzuschwenken. Ich fand, das war ein unglaublich mächtiges Bild. Das ist mir auch da erst bewusst geworden, wie sehr man sich daran gewöhnt hat, dass mehrere Fahnen in den Blöcken zu sehen sind. Dazu noch zwei große Transparente über die komplette Breite. Das war fand ich, eine tolle Aktion.
In schwierigen Zeiten so eine super Aktion. Also es war schon, ein bisschen Gänsehautmoment gewesen.
Fand ich auch. Also mich hat's immer gefreut, wenn man die Seite des Stadions gesehen hat irgendwie. Ja, definitiv. Auf Hartaner Seite kann man vielleicht noch auf Meier hinweisen, der auch wieder gespielt hat, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt, aber der etabliert sich so langsam im defensiven Mittelfeld. Hochtalentierter Spieler. Über Selke haben wir schon gesprochen. Ibišević, beide Tore gemacht. Mittelstädt, Plattenhardt, Lecky, Weiser, das sind einfach bockstarke Außen. Das sieht alles nicht so schlecht aus bei Hertha BSC, obwohl der Tabellenplatz mit Tabellenplatz 11 und 17 Punkten nicht rosig aussieht, aber zumindest gibt's da eine Entwicklung nach oben.
Vielleicht läuft dieses Jahr einfach mal andersrum, ja. Ich meine, im letzten Jahr war es immer so, da haben sie eine richtig geile Hinrunde gespielt und in der Rückrunde war es dann umso mauer, haben sie dann irgendwie noch in den Europacup gerettet. Aber es kann ja gut sein, vielleicht gerade wenn vielleicht noch im Winter was getan wird, dass es halt diesmal andersrum ist und dass sie dann halt, sag ich mal, von hinten kommen.
Ja, würden sich natürlich Hertha-Fans alle wünschen. Zumindest sieht man jetzt, glaube ich, eher, in welche Richtung Paradadai die Mannschaft weiterentwickeln wollte, denn durch die Verletzung von Selke war ihm die Möglichkeit, das zu zeigen, sehr früh schon genommen und dass jetzt nicht nur Lecky das alleine wuppen könnte, so wie es am ersten Spieltag noch aussah. Das konnte man sich irgendwie auch denken. Ich glaube, jetzt so langsam sehen wir, wo Paradadai mit der Mannschaft als nächsten Schritt hin möchte. Die nächsten Spiele von Hertha BSC sind jetzt dann auch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, zu Hause gegen Östersund, auswärts beim FC Augsburg, zu Hause gegen Hannover 96 und dann noch auswärts bei RB Leipzig. Das wird so das nächste und da wird natürlich gerade der Marvin aufs nächste Spiel sehr genau gucken.
Ja, sehr genau und nicht großartig hoffnungsvoll, wenn ich bin. Die Partien gegen die Hertha sind für mich immer so, das ist unangenehm. Ich finde es komplett unangenehm und gerade so jetzt.
Was sollen denn da die Gegner von der Eintracht sagen? Glaubst du, es ist so ein inneres Feiern bei Eintracht Frankfurt? Also ich glaube, da nehmen sich Hertha und Eintracht Frankfurt nicht so viel. Ja, auswärts sind die sehr unangenehm zu bespielen.
Ja, das kann gut sein. Naja, wir schauen ja gleich nochmal auf die Eintracht.
Und für den FC geht's jetzt dann eben auf Schalke, haben wir vorhin schon kurz thematisiert, dann noch zu Roter Stern Belgrad auswärts. Man könnte die deutsche Fahne in der Europa League nach oben halten, das zeigt ja schon alles, wie abstrus irgendwie diese Spielzeit für den ersten FC Köln ist. Dann spielt man zu Hause gegen den SC Freiburg, bei den Bayern, gegen Wolfsburg und dann nochmal auf Schalke, vorhin auch schon thematisiert, im DFB-Pokal Achtelfinale. Jetzt haben wir über den Tabellenplatz 18 gesprochen, wir haben über 16 und 15 gesprochen, Zeit über Tabellenplatz 17 zu sprechen und damit einhergehend auch über Tabellenplatz 2. Rasenballsport Leipzig gewinnt zu Hause 2-0 gegen Werder Bremen. Und ich würde sagen, Simon, Werder spielt nicht wie ein Tabellen-17., kassiert aber schon die 7. Niederlage. So ein bisschen ist man auch selber dran schuld, aber also trotz allem Positiven, was man über Werder sagen kann, dass man allein vor dem 2-0 Bernardo dreimal im Rückraum abziehen lässt, da kann dann auch mal einer reinfallen.
Aber es wird, als hättest du meine Notizen zu dem Spiel gelesen, wären das so ungefähr meine Worte gewesen. Warum Bremen da unten steht, ob die das selber wissen und weiß ich auch nicht. Ja, also meine Meinung ist, wenn die die Leistung wie heute gegen schwächere Gegner abrufen können, dann müssen sie sich über diesen Platz da unten gar keine Gedanken machen. Dann geht das relativ schnell hoch. Auch zum Beispiel gerade, als ich gehört, ne, also ich glaube, das Nordderby steht auch noch an, Bremen gegen Hamburg.
Nee, haben schon 0-0 gespielt.
Haben schon? War schon?
Haben okay. wir schon hinter uns.
Ah, okay.
Als neutrale Beobachter spreche ich das jetzt. Das war ein RC-Spiel.
RC-Spiel, okay, alles klar. Dann habe ich mich gerade verhört. Ich dachte, das käme noch. Aber wie gesagt, ich sehe da Bremen eigentlich auch, so blöd es klingt, noch stärker als Hamburg, die ja auch da unten drin stehen. Nicht viele Mannschaften präsentieren sich so, also gegen Leipzig. Also das fand's eigentlich ganz ansehnlich und einfach ein offenes Spiel, was für Bremen leider nicht den besseren Ausgang nimmt. Ja,
ja, würde ich auch mitgehen. Also Bartels alleine mit 5 Torschüssen, dem hat aber ein bisschen das Glück im Abschluss gefehlt. Und an der Stelle kann man auch mal sagen, Peter Gulaschi, der immer noch so ein bisschen als Schwachstelle bei Leipzig galt, zumindest in der letzten Saison, wenn man über Schwachstellen im Kader gesprochen hat, fiel auf häufig sein Name, in dem Spiel alles gehalten, was es zu halten gab. Und das war nicht das erste Spiel, wo er das gemacht hat.
Nee, spielt eine richtig gute Saison. Also ich meine, ich habe ja lange mit ihm gehadert. Ich habe mich auch immer gefragt, was Leipzig wirklich will. Da muss ich sagen, war ich schon sehr, sehr kritisch. Aber du hast in dem Spiel wieder gemerkt, in der ganzen Saison, er ist ein richtig guter Rückhalt. Er macht's dem Herrn Wongo auch nicht, Wongo auch nicht leicht, irgendwann mal an ihn ranzukommen. Weil ich weiß nicht, ob Wongo als wirklich Nummer 2 gekommen ist. Also wirklich eine schwierige Angelegenheit. Pavlenka aber auf der anderen Seite hat's auch gut gemacht. Ne? Auch in hält Bremen immer wieder im Spiel. Ist ein sehr, sehr sicherer Rückhalt. Auch, glaube ich, wichtig für die Werderaner zu wissen, dass sie mit ihm einen Torhüter hinten drin haben, wo sie sich nicht ganz so viele Gedanken machen müssen. Für die Bremer ist es halt eine schwierige Situation gewesen, haben einen ordentlichen Auftritt gehabt, sehr, sehr stark gekämpft. Aber das Problem ist, es bringt dir halt alles nichts. Es bringt dir auch nichts, dass du jetzt gegen Leipzig super gekämpft hast, aber keine Punkte geholt hast. Du musst genauso, dass du auch wirklich gegen andere Mannschaften ranholen. Und du musst dann wirklich genauso weiterarbeiten. Ich denke aber schon, dass in den letzten beiden Spielen, trotz der Tatsache, du hast das letzte Spiel gehabt, was gut war, und jetzt hast du zwar verloren, aber es ist trotzdem Aufwärtstrend erkennbar. Und auch gegen uns davor war es ja auch deutlich knapp, dass wir dann halt ein bisschen mehr Glück haben, ein bisschen mehr Fortune haben und dann kurz vor knapp dann hier noch das entscheidende Tor für uns machen. Ist halt blöd für Bremen, für uns umso besser. Ja, aber trotzdem merkst du schon, ich würde sagen, du hast von der Punkteausbeute her noch nicht so gesehen, den Aufwärtstrend mit dem neuen Trainer. Aber ich glaube schon, dass wenn da so weitergearbeitet wird, dass dann sich der Erfolg noch einstellt. Und nicht nur wegen des 4-0 gegen Hannover, was ja ein deutliches Ausrufezeichen war.
Das gehe ich mit, ja.
Interessant fand ich auch, dass Kofeld umgestellt hat. Das heißt, während Alexander Nuri ja immer so ein bisschen seine Linie durchgezogen hat, egal wie der Gegner hieß, und die Linie hieß vor allem erstmal die Defensive stabilisieren, hat Kofeld hier auf das reagiert, was man erwarten konnte von Leipzig, hat das Zentrum versucht dicht zu machen, hat mit einer Fünferkette gespielt und Eggestein, unfassbar, der ist wieder 13,4 Kilometer gelaufen, das ist unfassbar. Ich habe jetzt nicht mehr alle Laufwerte mir angeguckt, es würde mich aber wundern, wenn irgendjemand an diesem Bundesligaspieltag mehr gelaufen wäre. Wahnsinn, auch Delaney und Augustinsson auf der linken Seite wieder ordentliche Aktionen gemacht. Kruse war diesmal der Zielspieler, war diesmal nicht der Zehner, der verteilt hat, sondern es gab viele lange Bälle auf ihn. Also finde ich ganz interessant, dass es da auch eine Varianz gibt bei Werder. Noch nicht in den Ergebnissen, aber da tut sich schon ein bisschen was. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Leipzig, wenn man nach diesem schweren Auswärtsspiel in Monaco, das man allerdings sehr souverän und hoch gewonnen hat, die gewinnen einfach auch permanent ihre Spiele nach den Champions League-Auftritten. Ja. Und nie so, dass man sagt, 90 Minuten voll überzeugt, aber muss man ja auch nicht. Es reicht ja völlig, dass 2-0 gewinnen. Und wenn du einen überragenden Cater zum Beispiel hast, der hat ein wahnsinniges Spiel abgeliefert. Also in fast allen Statistiken liegt er ganz, ganz vorne von allen Spielern. Dann reicht es halt auch für Tabellenplatz 2.
Ja, definitiv. Es ist halt eine sehr, sehr stabile Mannschaft, die ja allen, ja, das siehst du halt, allen anderen Mannschaften wirklich vor extreme Probleme stellt. Und Leipzig hat diese Kontinuität, die viele andere nicht haben. Und deswegen sind sie momentan genau und auch zu Recht, auch wenn es mir wehtut, ja, so weit oben in der Tabelle. Das wird extrem schwierig sein, die zu bespielen und auch für alle anderen Mannschaften. Also Leipzig muss man vom rein Sportlichen schon den Hut ziehen. Das ist sehr, sehr souverän.
Ja, nur 3 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Schauen wir mal.
FC Bayern sollte sich nicht zu viele Experimente erlauben, ja. Ist zwar schön, dass man die Jugendspieler da hat, ja, aber so das Spiel gegen Gladbach sollte jetzt nicht dreimal hintereinander wiederholt werden, sondern sieht es ganz plötzlich ganz anders aus und dann wird wieder gekrantelt.
Marvin Mendel, dass du dich mal anhören würdest wie Ulrich Hönig himself, das hätte ich ja auch nicht gedacht. Keine Experimente, naja.
Ja.
Also wir halten fest, von beiden Mannschaften eigentlich ein überzeugendes Spiel, nur die einen durften den Dreier da behalten, nämlich Leipzig, die anderen durften ihn nicht mitnehmen. Dafür kann jetzt Werder sich konzentrieren auf ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Dann geht's nach Dortmund, nach Leverkusen und dann noch zu Hause gegen Mainz 05 und im Pokal gegen den SC Freiburg. Das heißt, die 3 Heimspiele dieses Fußballjahres 2017 sind Stuttgart, Mainz und Freiburg. Da kann man auf ein bisschen etwas hoffen als Werder-Fan und dann sieht das vielleicht auch bald schneller besser aus als dieser 17. Tabellenplatz mit 8 Punkten und 3 Punkten Rückstand auf 16 es gerade suggeriert. Und für Leipzig geht es jetzt dann nach Hoffenheim, dann spielt man zu Hause gegen Beşiktaş und Mainz 05, dann in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Und damit würde ich sagen, kommen wir langsam doch mal zur Eintracht, oder? Marvin, hast du Lust, ein bisschen über die Eintracht zu sprechen? Können wir machen, oder?
Ja, du kennst ja das Ergebnis. Also ich bin relativ zurückhaltend, was das anbelangt.
Ein 0:1 gegen Leverkusen. Und das, das Paradoxe an diesem Spiel aus meiner Perspektive war, dass man die erste Halbzeit verpennt hat, da aber nicht in Rückstand gerät und die zweite sehr, sehr viel bessere Halbzeit von Eintracht Frankfurt, aus Sicht von Eintracht Frankfurt, führt dann aber in einem Konter zu 0:1 und man steht ohne Pünktchen da.
Ja, also es ist halt extrem bitter gewesen. Die erste Halbzeit hätte auch gut und gerne 3:0 ausgehen können für die Leverkusener, die so viel dominanter in der ersten Halbzeit waren und wir überhaupt nicht, auch keine Stabilität gefunden haben und die Leverkusener uns um eins ums andere Mal irgendwie auch ein bisschen schwindelig gespielt hatten, wirklich gute Chancen hatten und ich dachte, das ist meine Güte, dass die noch nicht das Ding getroffen haben, aber auch, ich glaube, Latte war auch mal dabei, aber auch mehrfache Pfostenschüsse und du dann gedacht,
Mann.
Ja, genau. Und dann zum Glück hast du auch noch Radetzky da hinten drin gehabt, der auch noch gut pariert hat. Ja, und dann gehst du aber mit einem 0:0 in die Halbzeit und denkst, naja gut, viel Glück gehabt. Wir haben wieder Dusel gehabt und dann fängst du die zweite Halbzeit komplett anders an. Du fängst sie komplett anders an als die erste Halbzeit. Bist offensiv wesentlich agiler. Das fängt an mit Rebic, Fernschuss aus 13 Metern, der richtig gut gehalten wurde von Leno. Dann sind so kleine Momente, wo du dann wirklich wieder die Genialität eines Rebic erkennst. Gerade auch im Zusammenspiel mit Allaire, was wir ja aus Frankfurt ja nicht wirklich oft kennen. Aber das funktioniert dann gut, das sieht toll aus. Und dann ist es halt so, dass du eigentlich ein bisschen im Offensivdrang bist. Und dann kommt aber genau die ärgerliche Situation, dass du eigentlich versuchst, hier gerade einen offensiven Abschluss zu machen. Der wird aber geblockt und dann im Gegenzug passiert der unfassbar ärgerliche Rückstand. In Volland lässt sich das natürlich nicht nehmen. Der macht da keine Kinkerlitzchen draus, ganz klar. Und dann war die Sache halt auch irgendwie gegessen. Also danach, nach der 76. Minute, hast du eigentlich schon gemerkt, okay, du kommst hier nicht mehr wirklich zurück. War bitter, aber da waren wir einfach, da müssen wir lernen. Ja, das ist halt ein Lernprozess, den du einfach erkennst, wo du siehst, okay, wenn du dir so die Butter vom Brot nehmen lässt, brauchst du dich halt auch nicht ärgern. Du musst davor einfach grandios aggressiver sein und darfst nicht so viele Chancen leichtfertig vergeben. Wenn ich überlege, in der 62. glaube ich, war das 63. irgendwas, wo Gacinovic aus kürzester Distanz eigentlich die Chance hat, den Ball zumindest aufs Tor zu bringen und du das Gefühl hast, der will jetzt die NASA-Rakete abschießen, das geht irgendwo hin, aber nicht in Richtung Tor. Also das sind so Kleinigkeiten, die einfach sehr ärgerlich in Erinnerung bleiben.
Also eine Sache, gutes Stichwort, aggressiver sein. Ich finde eigentlich Aggressivität, die ich gesehen habe von Eintracht, eigentlich ganz ausreichend. Also wenn man das mal vergleicht, wir haben am Anfang drüber gesprochen, waren die Schalker jetzt gegenüber den Dortmund aggressiv? Also ich finde, also deine Zweikampfpräsenz oder so war durchaus
ne, die war okay,
doch vorhanden. Ne? Also und dann darüber kann man auch ins Spiel kommen. Und das ist auch mein Eindruck, dass Frankfurt ein Aspekt im Frankfurter Spiel, das er seit Jahren durchzieht, durchaus Stichwort unangenehmer Gegner, tatsächlich sehr körperlich da reinzugehen. Eigentlich so kann man auch Leverkusen, meiner Meinung nach könnte man damit auch Leverkusen beeindrucken, dass die jetzt natürlich da heute dann gestern richtig aufgedreht haben. Ja, ist für aus Frankfurter Sicht für mich jetzt aber kein Beinbruch, wenn ich jetzt Frankfurter wäre. Nee, Leverkusen ist eine Wundertüte halt diese Saison schon ein bisschen, finde ich.
Genau.
Die spielen dann auch mal unentschieden gegen Wolfsburg und gegen Augsburg nur. Und dann kommt auch wieder ein Spiel, wo sie dann vollkommen aufdrehen und Gladbach an die Wand spielen oder eben nicht. Oder ja, genau.
Nee, also Beinbruch ist es gegen Leverkusen auf gar keinen Fall. Das ist halt einfach eine mega ärgerliche Situation, weil du nach der zweiten Halbzeit irgendwie schon das Gefühl hattest, hier wird irgendwie ein bisschen mehr gehen. Aber was mich halt einfach ein bisschen ärgert, ist, du hast recht, Aggressivität ist da. Also da muss man auch manchmal an gewissen Teilen auch mal ein bisschen aufpassen. Aber dass du die leichten Dinger nicht nutzt. Dass du, Beispiel Eckbälle und Freistöße, das sind wieder so diese ganz grundständigen Angelegenheiten, die von der Eintracht sträflich vernachlässigt werden. Schaut euch bitte die Freistöße an, die die Eintracht auch kurz vor Schluss noch hatte. Ja, da kommt keine Chance, der wird keine Chance draus erarbeitet. Die werden leichtfertig verschenkt. Und das sind so Dinge, da, wo du normalerweise die Möglichkeit hast, dich wieder ein bisschen mehr zurück ins Spiel zu bringen. Und da gibt's, also keine Ahnung, ich kann mich an eine Situation erinnern, ich glaube noch in der ersten Halbzeit, wo Stendera jetzt meint, er müsste jetzt einen mega coolen Freistoßtrick machen und das Grandiose ist dann, dass er gleich beim ersten Gegner hängen bleibt und das auch wieder fast zu einem Konter führt. Ja, Leute, da muss ich mir nochmal bessere Gedanken machen und muss wirklich eine Standardsituation herstellen, die vielleicht mal Gefahr für das, also für den gegnerischen, für das gegnerische Tor präsentiert und nicht fürs eigene. Also das fehlt mir halt. Also so Standards ist halt so echt so ein Ding, wo ich sage, meine Güte, könnte auch ein bisschen besser sein.
Erst 3 Tore nach Standards, nur Freiburg, Werder, Augsburg und Köln haben weniger, nämlich jeweils 2.
Ja, das ist halt bitter, das ist ärgerlich, weil wir auf unserer Seite sind dann manchmal so ein bisschen anfällig, so was Ecken angeht, aber wir nutzen es auf unserer Seite halt nicht aus, irgendwie mal ein bisschen durchdringender zu sein. Und das sind halt so diese leichten Spielmöglichkeiten, weil auch Leverkusen, die waren gestern wirklich gut in der Defensive, aber auch da ist normalerweise was möglich. Das halt, das muss sagen, deswegen hadere ich so ein bisschen. Das wird das was leichtfertig vergeben.
Ich würde einmal gerne den Ball zurückspielen, den du mir zum Thema Otschipka zugespielt hast.
Ja.
Ihr habt jetzt einen grandiosen Leader im Mittelfeld, Weltklasse-Spieler, wenn er sich selber werten würde. Was sagst du zu Boateng?
Ich finde Boateng so super. Also er hat sich so gut eingearbeitet. Ist nicht der, wo du sagen würdest, also du hast jetzt eben das Wort Prädikat Weltklasse erwähnt, das wahrscheinlich, weil auch er das vielleicht selbst über sich sagen würde, aber er ist ein Spieler, der sich momentan absolut in den Dienst der Mannschaft stellt, der erstaunlich kluge Dinge von sich gibt. Ja, also was man nicht erwartet hätte. Also ich weiß nicht, ich hatte vor ein paar Jahren, habe ich gedacht, stell dir mal vor, du bekommst irgendwie Boateng oder so, du würdest irgendwie Boateng bekommen, so ein Typ bräuchten wir eigentlich. Das hatte ich, glaube ich, in einem Eintracht-Podcast mal gesagt, obgleich der Tatsache, dass ich mir das realistisch nicht vorstellen konnte. Und ich merke, dass er wirklich dazu beiträgt, anderen Spielern ein bisschen mehr Sicherheit zu geben und selber noch den ein oder anderen Moment hat, wo er selber auch gute Akzente, also richtig klasse Akzente setzen kann. Und ich glaube, das ist ja auch für ihn noch ein weiterer Prozess. Aber ich glaube, je weiter wir in diese Saison gehen, sobald wir nicht richtig nach unten rutschen sollten, desto mehr kommt er auch noch positiv hervor. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn zum Beispiel Marco Fabian zurückkehrt, dessen Position ja jetzt auch ein bisschen von Boateng übernommen wird, dass du die beiden im Zusammenspiel siehst und da kommen richtig gute Dinge zum Vorschein. Aber nochmal, um ganz kurz festzuhalten, jetzt ufere ich schon wieder aus. Boateng ist für die Mannschaft enorm wichtig, ist super angekommen in Frankfurt. Also als in Sachen Skandalnudel und so war der gar nichts. Er ist super aufgenommen worden. Der kleine Ghetto-Boy passt optimal zur Stadt Frankfurt und zum Umfeld. Und tut uns allen enorm gut. Also ich muss sagen, momentan ist mein Fazit sehr, sehr positiv. Er sorgt für einigermaßen Stabilität, labert auch wenig Müll, das muss man auch dazu sagen. Und ja, und dann kommen dann so Aussagen wie, ja, wir müssen halt da lernen. Das ist halt so ein Lernprozess jetzt, wie das Spiel gegen Leverkusen, aber das nächste gewinnen wir halt wieder. Naja, dann schauen wir doch mal. Aber momentan bin ich ja relativ positiv und ich glaube, dass er auch ein Fakt sein kann oder ein Faktor sein kann, dass wir nicht wieder ganz unten reinrutschen.
Ja, spannende Perspektive. Finde ich interessant, aber gut, wenn er bei euch jetzt da so ankommt, sei es euch gegönnt.
Ja.
Darf ich ein bisschen Wasser in die Suppe gießen?
Auf jeden Fall, hau rein.
Beim 0:1 zum Beispiel. Das war ja ein Konter, der über Memedi und Havertz, also Havertz setzt Memedi ein und der flankt dann auf Volland und der kann den Ball noch annehmen und trifft ihn dann ins lange Eck. Und da sind 2 Fehler passiert, den einen hat Niko Kovac auch angesprochen, nämlich man hätte das taktische Foul im Mittelfeld noch ziehen können, das ist ja eigentlich auch was, wo Eintracht Frankfurt gut darin ist. Und dann hätte man aber auch Volland ruhig noch decken können, Dass die Innenverteidiger den aus dem Auge verloren haben, das gestehe ich ihnen noch zu. Aber weißt du, wer da hinterhergetrabt ist und nicht so richtig den Sprint angezogen hat?
Ich glaube, der Prinz. Ja?
Der Prinz. Und das ist mir, das ist jetzt mindestens Situation Nummer 3, die ich ganz bewusst vor Augen habe, wo das passiert ist. Und da kann ich aber deine These unterstützen. Ich glaube auch, dass wenn Fabian kommt, sich da nochmal was verbessern könnte. Weil ich glaube, es tut Kevin Prince Boateng sehr gut, wenn er diese Sprints in der Rückwärtsbewegung nicht machen muss, weil er schon weiter hinten postiert ist. Ich sehe den ehrlich gesagt nicht mehr auf der 8 und schon gar nicht auf der 10, weil da fehlt es einfach. Es gibt ganz viele Szenen, wo er auch den Sprint total durchzieht und wo er auch vorangeht, auch von der Körpersprache her. Aber es gibt auch die Szenen, wo du einfach merkst, ich meine, er ist zwar in Anführungszeichen erst 30, aber auch war auch nie der quirligste Spieler von der Geschwindigkeit her. Das fehlt manchmal schon auch.
Und vor allen Dingen war er nie derjenige, der bedingungslos jeden Sprint durchzieht. Das war er schon auch nicht mit 25. Also da, wie gesagt, wir sind da ja, haben da unsere Erfahrung mit ihm auch gemacht. Und gerade in der Phase, also ich bin gespannt, wenn eine Phase kommt, wo es vielleicht mal auch so gar nicht läuft, wie er dann reagiert. Also da.
Er hat halt eine andere Verantwortung jetzt, das muss man schon sagen. Also bei euch war er halt noch ein paar Jahre vielleicht auch jünger und so. Also bei der Eintracht ist er jetzt halt auch so angekommen, dass er diese Verantwortung jetzt wirklich mittragen muss. Ich werde auch gespannt sein. Ich kann natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Bin momentan aber einfach noch ein bisschen optimistisch. Wird aber auch, ich stimme Maxi dazu, so auf der 6 oder so würde mir jetzt auch nicht so schlecht gefallen. Ne?
Ja, wie sei euch gegönnt. Also ist
ja,
ist. Ich glaube, er kommt mit der Stadt und mit dem ganzen Umfeld auch gut klar. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Der Ghetto-Boy, das passt, ist gut. Ja.
Aber was Max auch eben gesagt hat, also jetzt, du hast dir Innenverteidiger fast ein bisschen Schutz genommen, muss sagen, ja, okay, schön, dass du das gemacht hast, aber Salcedo und Fallett sind für mich immer noch, laufen noch ein bisschen unrund. Ja, also das ist nicht dramatisch, die spielen auch beide ihr erstes Jahr in der Bundesliga. Und dass das überhaupt so gut funktioniert, muss man auch mal sagen, hätte man vielleicht vor der Saison auch nicht zwingend erwartet. Aber ich würde schon sagen, dass ich im Hinblick auf die Winterpause vielleicht nochmal schaue, dass ich noch jemanden bekomme, der, ich schiele da natürlich ein bisschen auf Vallejo, ja, der schon mal bei der Eintracht gespielt hat und jetzt wahrscheinlich ausgemustert wird bei Real Madrid. Zidane legt keinen großen Wert auf ihn und er hat ja bei uns wirklich eine richtig tolle Saison gespielt. Wenn es da irgendwie eine Möglichkeit geben würde, wäre das ziemlich gut. Ansonsten müssen wir uns trotzdem ein bisschen umgucken. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Stabilität hinbekommen, denn Salcedo und Fallett spielen 2-3 gute Spiele, aber hauen immer auch immer wieder Böcke rein und die Abstimmung untereinander ist noch nicht so, wie sie sein sollte.
Ja, da kann man dir nicht so ganz widersprechen und das bringt auch so ein bisschen uns zu der Frage, die uns AlexMux86 unter mitmachen.rasen.de gestellt hat, den wir beide ja auch gut kennen, Marvin.
Genau, gut Alex.
Ich kürze seine Frage runter. Abstiegskampf oder internationales Geschäft?
Na, mit weder noch. Also ich würde sagen, dass wir uns am Ende der Saison auf Platz 12 einfinden, so 8 bis 13, denke ich normalerweise, 8 bis 14 und deswegen kommt dann die 12 wahrscheinlich ganz gut rum. Ich glaube, mit oben, also mit den europäischen Rängen brauchen wir uns gar nicht beschäftigen. Ich fand das so ein bisschen, fand ich so ein bisschen lächerlich, dass irgendwie jetzt uns das so angedichtet würde, als würden wir jetzt gleich schon wieder auf den internationalen Plätze schießen.
Nee, ja, wir haben zwischenzeitlich auf Platz 3. Oder?
Ja, aber ja, natürlich waren wir auf Platz 3, aber ganz ehrlich, die Ergebnisse waren doch alle so verdammt knapp. Wir haben jetzt enorm viel Glück gehabt. Was heißt Glück? Das haben wir uns auch erarbeitet, aber wenn so ein Spiel wie gegen Bremen auf Messerschneide ist, dann haust du natürlich in der letzten Minute noch ein Ding rein. Oder auch gegen Hannover war das so und so weiter und so fort.
Natürlich gegen Stuttgart. Ja.
Oder gegen Stuttgart. Da ist so viele knappe Ergebnisse. Du kannst doch eine Europacup-Ambition nicht darauf stützen, dass du immer in der 90. Minute das 1-0 machst oder das 2-1 oder so. Das kannst du nur darauf stützen, wenn du über 90 Minuten ein Spiel dominierst. Und insofern musst du sagen, natürlich hatten wir momentan viel Glück. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir vielleicht gut gearbeitet haben. Aber genauso kommen doch wieder die anderen Zeiten, die so jetzt vielleicht eingeläutet werden. Das ist kein Zuckerschlecken hier. Wir müssen einfach sehen, dass wir aber jetzt halt bis zur Winterpause noch genügend Punkte holen, damit wir uns nicht in Teufelsküche kommen. Deswegen ist für mich Mittelfeldplatzierung ist für mich das A und O und ich glaube auch das Realistischste. Und wenn wir mit unten nichts zu tun haben, weil die anderen viel zu schlecht sind, wenn ich mir, wie gesagt, Köln oder andere Mannschaften angucke, die halt auch jetzt schon punktetechnisch ein bisschen weiter entfernt sind, dann freue ich mich. Aber wie gesagt, nach oben geht's in meinen Augen erstmal nicht. Kann optimal laufen, wenn wenn Fabian kommt und die jetzt plötzlich da vorne wirbeln, wie als gibt's keinen Morgen mehr, okay, dann lasse ich mich eines Besseren überreden. Aber solange hinten noch nicht alles komplett sicher ist, sage ich mal, Mittelfeldposition.
Aber da denke ich auch, dass managt Kovac doch gerade die Erwartungen sehr gut und ich glaube, dass da keiner Unmögliches erwartet. Das finde ich, macht er echt gut.
Ja, ich glaube, Kovac macht das sowieso ganz gut. Wir müssen nur Angst haben, dass der uns vielleicht irgendwann, dass er irgendwann zu gut ist und dass er irgendwann weg ist. Also ich glaube, das ist schon eine Angst, die ich will jetzt nicht zu sehr ins Trainergeschwafel hier einsteigen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Kovac Begehrlichkeiten weckt und ich hoffe, dass es nicht zu einem unguten Zeitpunkt für die Frankfurt Eintracht kommt.
Wo holt denn die Eintracht bis zur Winterpause noch die weiteren Punkte? Jetzt sind es gerade 19. Ihr spielt noch auswärts gegen Hertha und den HSV und dann im Pokal in Heidenheim und zu Hause noch gegen Bayern und Schalke.
Ja, richtig. Also, ja, wo holen wir die Punkte? Also, ich denke, mit ein bisschen Glück könnten wir einen Punkt in Berlin holen. Ja, dann holen wir auf jeden Fall einen Punkt gegen die Bayern. Ja, das ist, guck mal, Max, wir haben vor, glaube ein paar Jahren über das Spiel, da waren, haben wir uns direkt hier auch getroffen beim Rasenfunk und haben im Hinblick auf das Spiel, was dann kommen sollte, gegen die Bayern gesprochen. Und da habe ich gesagt, ja, Leute, echt, ehrlich gesagt, habe ich da keinen Bock mehr drauf auf das Spiel gegen die Bayern, weil es immer das Gleiche, wir haben da eh keine Chance und irgendwie keinen Bock mehr. Aber jetzt habe ich wieder Bock. Jetzt bin ich wieder da. Und warum ist es so? Weil die Bayern plötzlich, ja, weil die Bayern plötzlich wieder schlagbar sind. Es ist nicht mehr diese ultra-astronomische Mannschaft, gegen die du eh nichts holst oder so. Du kannst dir wenigstens die naive Hoffnung machen, dass du mal wieder zu Hause ein Spektakel erlebst. Und darauf habe ich Bock. Und da bin ich endlich wieder, habe ich Feuer gefangen. Das kam mir gerade recht, dass die jetzt hier gegen Gladbach ein bisschen schlechter ausgesehen haben und das ist doch super. Und ich glaube, wenn die Eintracht jetzt einen Punkt in Berlin holt, da gehe ich von aus, dann schwimmen wir schon wieder ein bisschen im Flow und dann spielen wir zu Hause gegen die Bayern und da ist es alles möglich. Das kann natürlich sein, dass wir 3-0 auf den Sack bekommen, aber the benefit of the doubt ist endlich wieder da und da freue ich mich drauf. Das ist geil. Und dann gegen HSV holst du auch noch 3 Punkte. Ja, bin ich jetzt so. Und dann gegen Schalke verlierst du 3-0 und dann, naja, dann kriegst du, ja.
Jetzt also, bist du aber nur höflich.
Nimm mich, alles gut.
Ja, die Schalker liegen uns nicht so ganz, glaube ich. Aber dann holst du den DFB-Pokal, kommst du in die nächste Runde, das ist doch gut. Und dann fahren wir, glaube ich, mit, jetzt habe ich, warte mal, ich habe 25 Punkte, habe ich das richtig gesagt? Nee, warte mal, 24 Punkte, gehst du in die Winterpause. Alles doch, könnte schlimmer sein.
Ja, aber eine Sache musst du mir da noch erklären, lieber Marvin, und zwar Heimtabelle, Tabellenplatz 16. Nur 2 Siege, 3 Niederlagen und jetzt kommen noch Bayern und Schalke. Auswärtstabelle dafür, Tabellenplatz 2.
Ja, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil wir halt nicht in der Lage sind, wirklich ein schönes Spiel zu machen. Und das uns immer zum Nachteil gereicht, wenn es dann darum geht, dass wir zu Hause dann immer versuchen, das Spiel so ein bisschen zu machen und dann auch leicht in Konter laufen. Und ich glaube, das ist auswärts einfach, uns tut es ein bisschen leichter. Ich kann es auch nicht so wirklich rational erklären. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so einen Heimfluch oder sowas gibt. Ja, also da gab es ja schon das ein oder andere Gerücht. Aber wir sind einfach zu, also ich glaube, dass Kovac noch nicht das perfekte Heimsystem gefunden hat.
Okay, ja, können wir mal gespannt sein. Ich meine, interessanterweise sowohl zu Hause als auch auswärts 7 Tore erzielt, aber einfach auswärts, zu Hause, Entschuldigung, noch 3 mehr gefangen. Aber insgesamt sind ja die gefangenen Tore eh nicht das Problem bei Eintracht Frankfurt. Es sind derer nur 13, geschossene aber auch nur 14. Ganz kurz würde ich mit euch auch gerne noch über Leverkusen sprechen, denn so langsam müssen wir die Frage stellen. Leverkusen hat zuletzt am 5. Spieltag verloren, damals 1-2 in Berlin. Hat Leverkusen etwa durch Heiko Herrlich seine eigene Konstanz wiedergefunden? Das war ja genau das, was immer gefehlt hat.
Das ist schwierig. Also
ich meine, da seufzt der Simon aber ganz tief.
Ja, weil ich gerade ja eigentlich gesagt habe, dass ich Leverkusen immer noch recht unkonstant finde, weil auch ein Unentschieden gegen Wolfsburg, Unentschieden gegen Wolfsburg und Augsburg jetzt ja dann auch doch wieder entgegen dem eigentlichen Trend dann manchmal passiert. Ja.
Aber sie verlieren halt nicht mehr. Und das ist halt einfach der Unterschied. Und daher kommt ja auch das Gekraxe in der Tabelle. Also der Tabellenverlauf von Leverkusen sieht ein bisschen aus wie eine Bergankunft bei der Tour de France.
Ja, ist ein guter Vergleich.
Ja.
Also ich meine, sie haben ja gegen die Eintracht, wir haben es ja eben schon besprochen, gut, dann in der zweiten Hälfte gab es größere Einschläge, sind aber nicht gefallen. In der ersten Halbzeit haben sie es teilweise richtig gut gemacht und merkst halt schon, dass auch Leute wie Memedi sich auch besser in der Leverkusener Mannschaft jetzt einfach integriert haben. Volland, wenn der dann mal zündet, dann ist es auch gut. Aber du hast halt
der zündet, Ding ist, genau, und der zündet halt regelmäßig jetzt, genau.
Ja, genau, ja, und du stimmt. hast halt einfach das Potenzial und das ist halt
fünfte
geil.
Also ich meine, Vorbeteiligung im fünften Spiel in Folge.
Ja, und ich meine, Volland, das war immer so, wo du gedacht hast, geil, das ist ein guter Typ, wenn der mal dauerhaft gut spielt und jetzt plötzlich tut das und dann siehst du halt, dass es bei Leverkusen auch ein bisschen besser funktioniert. Leverkusen hat immer das Potenzial, total geil zu sein, aber sie waren es halt selten. Vielleicht hat Heiko Herrlich jetzt wirklich die Lösung gefunden. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube gerade, dass diese so ein bisschen unter dem Radar schwimmen, was momentan bei Leverkusen noch der Fall ist. Wenn wir jetzt oft über die Leverkusener sprechen, ist es nicht mehr der Fall. Aber je mehr andere Leute den Fokus abbekommen, desto besser ist es für die, dass die dann wie so unbedarft hier dann im Tabellen oberen, ja, in den oberen Tabellenregionen weiterrutschen und dann plötzlich stehen sie dann ja auf der 4, auf der 3 oder so und dann kann es wirklich noch weitergehen. Also Leverkusen ist definitiv eine positive Überraschung, aber unspektakulär so ein bisschen.
Ja, bei dem unspektakulär weiß ich gar nicht, ob ich mit dabei bin, aber definitiv hat sich was getan und allein die Verpflichtung von Alario, das war auch wirklich nochmal...
Ja.
Es tut Volland so gut, dass er nicht mehr der Zielspieler im Zentrum sein muss, sondern wieder über die Außen kommen kann. Es ist unglaublich, wie ihn das fast befreit hat. Die berühmten Ketten, die angeblich Ancelotti von den Guardiola Bayern abgenommen hat, die wurden Volland abgenommen durch Alario. Ja. Gut, schauen wir mal. Leverkusen jetzt dann zu Hause gegen Borussia Dortmund, habe ich vorhin schon erwähnt im Dortmund-Teil. Das wird ein interessantes Spiel, vor allem wenn man sich an die Geschichte der letzten Partien Leverkusen gegen Dortmund so erinnert. Dann geht es zum VfB Stuttgart, zu Hause gegen Werder Bremen, zu Hannover 96 und zu Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal und die Eintracht aus Frankfurt spielt, wie gerade schon besprochen, auswärts noch bei Hertha und HSV und zu Hause gegen Bayern und Schalke und dann noch gegen Heidenheim im Pokal. Und wer weiß, diese DFB-Pokal-Saison, die wird ja für alle Mannschaften, die nicht Borussia Dortmund oder FC Bayern heißen, wirklich interessant, denn Leipzig ist schon weg, einer von Dortmund und Bayern wird noch weg sein. Haben ja auch schon die Frankfurter so ihre Erfahrungen mitgemacht.
Ja, du, also ich habe schon nach Unterkünften in Berlin geguckt.
Das ist schön, das ist Understatement, wie man es gewöhnt ist. Wir haben noch zwei Spiele, über die wir sprechen wollen an der Stelle. Und zwar würde ich gerne weitermachen mit dem Freitagabendspiel Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart. Ein 1:1. Der VfB geht nach einer starken ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung, könnte den Vorsprung sogar ausbauen, nutzt aber da die vorhandenen Chancen nicht. Und dann kommt durch einen Strafstoß Hannover 96 doch noch zu einem Heimpünktchen und der VfB zu seinem ersten Auswärtspünktchen. Und irgendwie tut das beiden tabellarisch kaum weh. Hannover auf Tabellenplatz 10 mit 19 Punkten, der VfB auf Tabellenplatz 12 mit 17 Punkten. Simon, geht das Unentschieden für dich in Ordnung?
Denke ich schon. Ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit vom Spiel dann live gesehen und fand schon, dass das... der Elfmeter war dämlich. Also ich habe schon auch Stimmen heute gehört, die sagen, okay, das war auf keinen Fall Elfmeter, sehe ich anders. Aber wenn man dann so sich blöd anstellt, dann hat man es auch verdient. Und da kam dann auch dann relativ wenig, fand ich noch, von Stuttgart, um das dann noch in den Sieg umzudrehen. Also es hat dann irgendwie nicht gereicht. Wenn man,
ja, bis halt auf diesen Aogo-Schuss aus 3 Metern. Ja, genau, ne? Also da wirst du ja wahnsinnig als Stuttgart-Fan. Wenn man halt aus
2 Metern, 3 Meter drüber schießt, dann gut. Dann hat man es halt auch nicht verdient. Dann sollte man diese Tore auch machen. Also dann muss man auch sich nicht beschweren, dass man diesen Elfmeter bekommt. Dann lieber mal an die eigene Nase fassen. Das fand ich, das reicht dann halt nicht. So, dann muss man damit leben, dass man jetzt dann unentschieden spielt. Und ich fand, Hannover hat eigentlich dann auch gerade Füllkrug wieder als Joker wieder unglaublich gewirbelt, unglaublich positiv das so ein Hannoveraner Spiel da belebt. Ich glaube, das ist okay. Also
ja, vor allem haben sie damit umgestellt. Also ich glaube, das war so, also neben dem, dass Harnik nicht der Aktivposten war, der manchmal schon war in vergangenen Spielen und Füllkrug da schon mal individuell einen besseren Tag hatte, hat Hannover 96 damit dann auf so eine pendelnde Viererkette umgestellt. Vorher haben sie quasi das ähnliche System gespielt wie Stuttgart. Beide so in einem 3-4-3, 3-4-2-1, je nachdem, wie man es interpretieren will, aber gegen den Ball beide in der Fünferkette. Und Hannover 96 hat im Rückstand dann mit der Hereinnahme von Füllkrug auf Viererkette umgestellt. Und das hat denen ganz gut getan, fand ich. Also da kamen ein paar Dinge zusammen. Und bei wenn Salih Sané weiter so starke Spiele macht, das ist wirklich einer der besten Verteidiger bundesligaweit in allen Statistiken und auch wenn du die einzelnen Spiele anguckst, dann kannst du das auch mal wagen, sage ich mal, von einer Fünferkette auf die Viererkette zu gehen.
Sané ist schon ein brutales Tier, also Sané ist wirklich ein Spieler, bei dem man kann sich schon fragen kann, wie lange er eigentlich noch in Hannover bleiben wird. Ja?
Borussia Dortmund, ehrlich gesagt. Wer bräuchte gerade einen starken Verteidiger und
definitiv. Also es ist so ein guter Typ und ich muss jetzt sagen, die Hannoveraner haben sich nach der krachenden Niederlage letzte Woche gegen Bremen halt auch wieder ein bisschen reingefunden. Das war für die jetzt auch nicht schwierig, nicht einfach. Ich glaube, wenn du gegen Bremen halt so erstmal richtig einen auf den Deckel bekommst, war es ganz gut wieder in den Flow zu kommen. Ich fand auch, dass Hanek zwar nicht immer glücklich agiert hat, aber wenigstens vorne auch echt ordentlich gewirbelt hat. Ärgerlich war halt die Tatsache, dass du halt mit so einem, also das 1-0, das hätte halt auch nicht passieren müssen. Ne? Da ist auch wieder Czauner, sieht halt extrem schlecht aus. Ja? Auch hier wieder so eine typische
Torwart-Situation. Der rote Faden, ich erkenne ihn wieder, ja, stimmt.
Ja, genau. Es ist halt einfach individuelle Schwächen, ja. Vielleicht war es auch einfach ein gebrauchter Tag für sehr viele Torhüter in dieser Bundesliga, aber auch unnötig gewesen, aber trotzdem auch nicht komplett den Faden verloren und noch ein 1-1 gemacht. Ich glaube, es war für Hannover auch eine ganz gute Sache, um weiter in der Bundesliga zu arbeiten, so im Mittelfeld, weißt du? Und, was ich auch noch sagen
wollte,
ja, genau, sorry, was ich nur ganz kurz sagen wollte, mir gefällt das Zweigestirn mit Baccalords und Schwegler ganz gut, die total unaufgeregt ihre Sache machen, aber nicht verkehrt. Sorry, ja, bitte?
Ja, bei Hanek habe ich mich gefragt, ob er jetzt so vielleicht gerade gegen Stuttgart ein bisschen übermotiviert wäre, was er stellenweise versucht hat, also mit diesem, also ganz offensichtlich ja mit diesem Hackentrick, den er da bei der Reingabe machen wollte.
Ja,
aber auch so, war er ein bisschen, ja, habe ich mich gefragt, ob das jetzt einen besonderen Grund hat, weil er jetzt gegen Stuttgart spielt, dass er jetzt immer das Besondere versucht, habe ich, glaube ich, schon mal unaufgeregter gesehen. Das fand ich
schon bemerkenswert. Unter Hanek stand bisher eigentlich noch nie die Bildunterschrift, er versuchte stets das Besondere, da hast du allerdings recht, ja. Ich finde, was man
allerdings schon, so, das war,
interessanter
Punkt. Also meine Feststellung.
Ich fand, man hat auch ganz gut gesehen, wie Gentner Stuttgart wieder so eine ganz eigene Balance gibt. Also allein dadurch, dass er da ist, ergänzt sich super mit Askar Thiba, der so einer der besten Spieler überhaupt ist auf seiner Position, gerade in der Liga. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. Ja, genau, Gentner allein, also ist auch, glaube ich, eine mentale Sache, ne? Einfach stark gebeutelt und jetzt wieder da, ist halt, glaube ich, für die Mannschaft auch mental psychologisch ganz gut.
Ich glaube, das gibt so auch Christoph Kramer Hoffnung, wenn jemand nach einer Kopfverletzung so stark wieder und so schnell wieder zurückkommen kann.
Stimmt, ja, das ist der arme Kerl, ja, stimmt. Aber Gentner, ja, kleine Batman, ja, der macht das jetzt auch, hat es echt gut gemacht bei dem Spiel. Und ist halt auch jemand, der für Stuttgart schon sehr, sehr wichtig sein kann. Ich glaube, der hilft der Stabilität immens.
Ja. Auf der anderen Seite, also ich sehe so Spiele ja eben, ich kann bei allen Spielen, ich gucke, meine Schalke-Brille nicht ablegen, dachte ich mir, meine Güte, zum Glück sind wir Ogo und Batschuber losgeworden. So, in Summe war das schon ganz gut.
Ja, wobei Batschuber fand ich in dem Spiel jetzt, das schon ganz, ganz ruhig hinten aufgebaut hat. Batschuber spielt halt leider nie mehr als maximal 5 Spiele am Stück. Das war ja auch auf Schalke so. Aber bei Aogo gerade die Chance da in der 78. Das war natürlich schon sehr bitter, dass er den nicht gemacht hat.
Genau, ja. Also wir hatten ja quasi ein Ex-Schalker-Duo auf beiden Seiten. Wobei bei dem einen Duo die Frage ist, wie lange das dann noch agieren darf, wenn Horst Held jetzt nach Köln geht oder doch nicht.
Ja, interessant, dass das ja eigentlich so die eigentliche Geschichte des Wochenendes war. Angeheizt auch noch durch Toni Schumacher. Ja. Mit einem sensationellen Feed-Interview vor dem Spiel gegen Hertha BSC. Da hat Toni Schumacher fast so ein bisschen die Leistung vom ersten FC ein bisschen vorweggenommen. Als wäre er 16 Jahre alt und würde erst am Mittwoch 17 werden, ist er da ein bisschen vorangetölpelt und hat Hannover 96 auf interne Probleme hingewiesen, hat gesagt, ja, Ingo Andermatt und Horst Held, die würden sich ja nicht verstehen und das wüssten ja eigentlich alle und deswegen würde der Horst jetzt gerne kommen. Dem hat Martin Kind aber noch am heutigen Abend sofort einen Riegel vorgeschoben. Fand ich, sagen wir mal, interessant, dass Schumacher sich so geäußert hat. Es hat die Verhandlungsposition für den FC nicht gerade verbessert.
Nicht gestärkt, nein. Das ist durchaus unklug. Aber für Horst Held wäre es natürlich eine gute Story, also wenn er in Hannover unzufrieden ist, zu seinem sag mal, ersten Herzensclub zu gehen, wo er, glaube ich, 8 Jahre war, von der Jugend bis er dann nach Frankfurt, glaube ich, gewechselt ist, oder?
Ja, genau. Ja,
ja. Also wäre für ihn vielleicht schon ein ganz guter Ort, wo er vielleicht auch dann auch einen Teil dazu beitragen könnte, dass Köln vielleicht nicht absteigt. Wer weiß, was er tun kann. Also hat ja nicht so viel Einfluss als Manager, aber naja.
Ich sehe es ganz genauso und ich muss auch ganz kurz festhalten, dass wenn es wirklich einen Konflikt gibt zwischen Andermatt und Horst Held und du wirklich überlegst, dass Horst Held vielleicht doch eher nicht recht zu geben und Andermatt zu behalten, dann muss ich wirklich aber die Sinnhaftigkeit deiner Position musst du da hinterfragen, denn bei allem Respekt, Andermatt war ja auch bei der Eintracht, ne, war ja mal Trainer und der hat in der ganzen Zeit absolut nichts gerissen. Und welche dubiose Position der Herr beim HSV, HSV heißt auch HSV.
HSV heißt auch, ja genau.
Ja genau, beim Hannover 96 hat. Also das müssen wir mir erstmal erklären. Also diesen Machtkampf müsste Horst Held eigentlich gewinnen und wenn er das nicht gewinnt, dann hat schon recht, dass er.
Nee, wird er nicht gewinnen, weil Martin Kind genau dafür Andermatt installiert hat. Er hat aus schlechten Erfahrungen heraus gesagt, es gibt jetzt jemanden im Aufsichtsrat, der an allen sportlichen Transfers mitentscheidet und deswegen gibt es jetzt immer eine Viererrunde. Andermatt, Held, Breitenreiter, den vierten habe ich gerade vergessen, herausragend, muss ich gleich mal nachrecherchieren.
Ja, Schröder.
Könnte gut sein, ja. Ich weiß aber noch, dass es nämlich keine ungerade Anzahl an Leuten war, weil ich mir nämlich dann gleich dachte, und was machen sie bei dem Putt? Aber dann entscheidet natürlich Martin Kind, also ist ja eine doofe Frage eigentlich.
Ja, natürlich, klar, was sonst.
Aber andererseits finde ich, aber auch, das finde ich, gehört zu dieser Heldnummer auch mit dazu. So ganz doll ist es nicht, wenn jemand aus einem laufenden Vertrag heraus sagt, ja, jetzt wäre ich aber gerne woanders. Also wir können das nicht auf der einen Seite Spielern wie Dembélé und so weiter, wobei das natürlich eine andere Eskalationsstufe hatte, vorwerfen und dann aber bei einem Sportdirektor sagen, ja gut, das ist ja sein Herzensverein und es läuft ja nicht alles ganz rund bei ihm in Hannover. Ich finde das nicht so ganz einfach.
Nee, da hätte man bis zur Winterpause warten sollen, klar. Also dann kann man das machen, das ist okay. Finde ich.
Es ist übrigens Martin Andermatt und nicht Ingo Andermatt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, da ist doch ein Riesenfehler drin.
Du hättest auch Ingo nicht sagen können und es dann einfach rausschneiden können.
Nein, sowas mache ich im Rasenfunk nicht. Ich stehe dann schon auch zu meinen eigenen Fehlern, ja. Auch wenn das ein sehr dummer war.
Ja gut, aber ich meine, der tritt jetzt auch nicht so oft in der Öffentlichkeit auf. Ja, das kann man mal vernachlässigen.
Also
ja.
Es entscheiden Martin Andermatt, Horst Held und dann noch der Assistent Gerhard Zuber und Trainer André Breitenreiter. Das sind die vier.
Ja.
Aber ich lege nicht mein Handschuh ins Feuer, aber ich würde schon einen kleinen Geldbetrag drauf wetten, sollte Horst Held nach Köln gehen, dann ist Stöger nicht mehr lange Trainer und dann kommt André Breitenreiter.
Ja, warten wir es mal ab. Also wenn du drauf wettest, dann würde ich dir empfehlen, 50 plus 1 Euro drauf zu setzen.
Ja, natürlich.
Gut, schauen wir mal, was da passiert. Ist ja eigentlich etwas nicht Sportliches. Sportlich geht's weiter jetzt für Hannover 96 in München bei den Bayern, dann zu Hause gegen Hoffenheim bei Hertha und zu Hause gegen Leverkusen. Das ist ein recht knackiges Programm, vor allem wenn man sich das Ganze imaginiert in die Rückrunde hinein. Sollte es für Hannover 96 nochmal um den Abstieg gehen, gegen den Abstieg, dann hat man es eben an den letzten 4 Spieltagen mit Bayern, Hoffenheim, Berlin und Leverkusen zu tun, nicht ganz so dankbar. Und Stuttgart spielt jetzt dann bei Werder Bremen, dann zu Hause gegen Leverkusen, bei Hoffenheim, gegen die Bayern und bei Mainz 05 im DFB-Pokal. Ein Spiel fehlt uns noch, das ist das 2:1 vom FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Durch eine Notbremse in der 10. Minute gerät Wolfsburg früh in Unterzahl und kann sich davon dann nicht mehr erholen. Allein die Notbremse an sich war schon mal diskussionswürdig, können wir gleich mit ansteigen. Aber die Frage, die über allem steht, ist, wie wäre das Spiel bei 11 gegen 11 verlaufen?
Also, wann? Jetzt müssen wir mal ganz kurz nachfragen. Also, der gute Herr Arnold hat in der 11. Minute die rote Karte gesehen, ne?
Ja.
So, und danach ist erstmal das Tor passiert so. Also ich weiß nicht, ob das alles so schlüssig ist. Ich meine, wenn du dann ein Gegentor, beziehungsweise erstmal wird jemand rausgesetzt und dann machst du später dann das 1-0, ja, dann könnte es doch eigentlich gar nicht so schlecht laufen. Ich glaube, das sind eher andere Faktoren irgendwie tragend, ja, oder?
Puh, ja, dieses 1-0 war jetzt aber auch nicht aus der drückenden Überlegenheit geboren, sondern eher so aus dem...
Der rote Faden.
Zufall, ja, oder?
Marvin, du hast es liegen lassen. Du hättest den roten Faden zu Marvin Hitz jetzt spannen können.
Es hängt halt natürlich auch damit zusammen, dass Marvin Hitz alles gemacht hat, aber nicht, was ein Torhüter machen muss, ja, in so einer Situation. Das war halt extrem bitter. Also da hat er sich auch wieder, ja, das war kein Ruhmesblatt. Also spätestens da, Marvin Hitz wurde ja in der letzten Zeit auch immer mal wieder mit der Eintracht in Verbindung gebracht, weil, wie gesagt, bei uns fällt ja, beziehungsweise wird Radetzky wahrscheinlich nach der Saison gehen und Hitz hat ja jetzt, ich weiß nicht, ob er einen Vertrag verlängert hat, aber er hat wahrscheinlich auch einen auslaufenden Vertrag. Aber nach der Situation habe ich mir gedacht, ach nee, muss nicht sein.
Auf jeden Fall also, ein Kandidat für Arne Zeigler und das Kacktor des Monats, das definitiv.
Auf jeden Fall. Aber ich meine, klar, es war ein bisschen Glück dabei und du hast halt schon gemerkt, dass Augsburg eigentlich richtig gut drauf war, ja? Und mit so einer absolut drückenden Überlegenheit, ich weiß nicht, keine Ahnung, die haben dreimal so viel Torschüsse gehabt als
wie Wolfsburg. Ja, 23-4 Torschüsse, allerdings eben halt auch gegen dezimierte Wolfsburger. War das denn gerechtfertigt eurer Meinung nach, dass da die zuerst gezeigte gelbe Karte von Stieler dann nach Betrachten der Bilder zu einer roten Karte ummodelliert wurde?
Ja, also ich fand's gut, dass der Schiedsrichter sich endlich mal die Möglichkeit, also es passiert ja nicht so häufig, die Möglichkeit nimmt, selber nachzugucken und selber sich die Entscheidungshoheit auch zu bewahren, die Entscheidung dann so zu treffen. Fragwürdig. Also ob die beiden Teamkollegen jetzt nah genug dran waren. Ich glaube, bei The Zone haben sie nachgemessen 6 Meter entfernt. Hätte das gereicht, um den noch aufzuhalten oder nicht? Ist das letzter Mann? Ist es nicht? Ist es, ja, schwierig. Also kann, muss aber nicht. Also dann die erste Entscheidung zurückzunehmen, die ja schon erst im Bauchgefühl fällt, nach den Videobildern. Ah, schwierig. Also wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, dann hätte ich da ganz schön Groll gegen den Schiedsrichter, muss ich sagen. Obwohl es, ja, natürlich, ja. Ja, ich find's nicht okay.
Ja, also ich fand auch, es war für mich nicht deutlich genug, als dass jetzt eine rote Karte jetzt hier zwingend hätte positioniert werden müssen. Fand ich war ein bisschen unglücklich, muss ich sagen.
Ja, vielleicht, also hätte er die rote Karte erst gegeben, hätte ich gesagt, okay, man muss sie nicht unbedingt zurücknehmen, da er aber erst gelb gezeigt hat, fand ich es zu viel, die rote Karte zu geben.
Genau. Und so. Das ist gut zusammengefasst, ja.
Sehe ich genauso.
Und ansonsten fällt uns sonst noch was Bemerkenswertes zu diesem Spiel ein. Ich fand zum Beispiel Opare gut.
Ich finde, ja, Opare auch, aber ganz ehrlich, ich finde Gregoritsch total super. Er ist ein geiler, geiler Typ. Also, ja, Hertha, sag ich schon. Als Hamburg-Fan würde ich mich mega darüber ärgern, dass die den irgendwie abgegeben haben und irgendwie nicht genau wussten, was wir mit dem machen. Das ist nicht nur aufgrund seines Tores, aber der ist so quirlig. Das hast du schon in der zweiten Liga gemerkt. Und der kann einem Spiel so gut tun. Und für mich ist zum Beispiel ja auch Finn Borgerson jemand, der ziemlich viele Chancen manchmal braucht, aber dann im entscheidenden Moment dann doch da ist. Diese Offensive, die ist bei Augsburg echt nicht zu unterschätzen. Ja. Und die genau haben mir richtig Spaß gemacht.
Ja. Genau, das heißt, ich glaube irgendwo, ich weiß nicht, wo ich es gerade schon gesagt habe, die haben halt Stürmer, die treffen. Ne? Da mache ich, das ist viel wert. Das ist mein roter Faden, wenn es einmal läuft, dann läuft es halt. Ne? Dann haben Spieler, wenn die einen Lauf haben, dann passieren Dinge von alleine. Und bei denen passieren auch gerade Dinge von alleine. Also aus meiner Sicht war es dann auch gerade mit dieser Offensivleistung ein verdienter Sieg. Und ich glaube, das hätten die auch gegen 11 hinbekommen. Und verdienter Sieg, alles andere wäre ja dann doch lächerlich gewesen aus Augsburger Sicht, meiner Meinung nach.
Ja, man musste sich aber natürlich hart erarbeiten. Es gab ja dann auch noch eine zurückgenommene Strafstoßentscheidung, Kajubi gegen Castells. Aber kurz danach fällt er dann das 2-1 und dann hat man es. Übrigens ist Finn Bogason in der Rankingliste der Schüsse aufs Tor auf Platz 16 und bei der Schussgenauigkeit auf Platz 21. Aller Stürmer in der Fußball-Bundesliga. Also so schlecht ist es gar nicht.
Nee, siehst du mal. Ja. Er ist halt sehr, sehr aktiv, das muss man sagen. Und dann ist vielleicht so ein bisschen der Eindruck, der sich bei mir manifestiert hat, dass er halt nicht jedes Ding reinmacht. Aber diese Aktivität, also das gefällt mir schon richtig gut. Und ist schon eine Hausnummer. Ich habe mich damals ein bisschen geärgert, dass er zu Augsburg gegangen ist, weil den hätte ich auch ganz gern bei uns gesehen.
Ja, die Faust auf Auge zu euch gepasst, ja.
Ja, das wäre schon geil gewesen. Aber, was ich auch sagen muss, du hast eben angesprochen, ich fand die Rücknahme des Elfmeters fand ich ziemlich eine coole Aktion, weil es war halt de facto keine. Und da war doch die Einsetzung des VAR doch ganz cool.
Ja, wobei da höre ich ehrlich gesagt die Augsburg-Fans schon schreien. Mhm. Ich hatte auch den Eindruck, dass es kein Ball ist, allerdings spielt ihn Kajubi schon zuerst. Das Problem ist halt so ein bisschen, wir kommen jetzt immer wieder in Situationen, wo man die berühmte Formulierung verwendet, er sucht den Kontakt und dann fällt er. Und dann ist die Frage, okay, was war größer, der Kontakt oder das Suchen des Kontaktes? In dem Fall bin ich ehrlich gesagt eher dabei, auch bei der Geschwindigkeit, in der die Szene passiert ist. Also Castells ist da mit so viel Risiko reingegangen, dass er eigentlich wissen musste, wenn er nicht ganz eindeutig den Ball spielt vor Kajubi, dann ist das Strafstoß. Und er hat ihn meiner Meinung nach nicht gespielt. Da war Kajubi erst am Ball.
Ja, also habe ich irgendwie ein bisschen anders gesehen. Ich fand, das war eine gute Entscheidung. Aber das ist halt wie, du kannst das in verschiedenen Situationen sehen. Ich fand, es war besser und es hat das Spiel ja jetzt auch nicht negativ beeinflusst. Insofern, glaube ich, müssen wir mal entspannt drüber reden. Aber ich fand, also wie gesagt, für mich war das eine richtige Entscheidung, das so zu machen.
Aus meiner Sicht eigentlich auch, genau. Die Sache ist, je schneller der Spieler sich bewegt, desto schwerer ist er zu stoppen ohne Foul. Deswegen, er geht ja mit enormer Dynamik da rein und dann weiß er auch, wenn die Berührung kommt,
dann kann er,
macht der Bewegungsablauf XY und dann sieht's, ja.
Kann er schnell fallen. Das ist das sogenannte Robben-Paradigma. Mhm. Je schneller er ist und je spektakulärer er fällt, desto.
Und abschließend zum Spiel würde ich noch ganz gerne sagen, dass mir die Choreo der Augsburger Fans richtig gut gefallen hat. Also das war eine richtig schöne Situation. Es war eine richtige Choreo, die ja über eigentlich die ganze Kurve hinweg ging. Ich verfolge die Augsburger nicht so regelmäßig, muss ich sagen. Also es ist jetzt auch nicht mein absoluter Lieblingsverein. Aber die Choreo hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Und sowas kann ja auch mal positiv lobend erwähnt werden.
Absolut. Und wenn wir dabei sind, können wir auch noch Erik Tommy kurz positiv erwähnen. Der hat sein Startelfdebüt gegeben, hat nicht alles geklappt. 4 Torschüsse, 1 Torschussvorlage, aber viele seiner Pässe nach hinten ist kein einziges Mal ins Dribbling gegangen. Er hat gespielt für Marcel Heller, hätte auf der Position spielen können. Der wäre wahrscheinlich ein bisschen offensiver an die Nummer rangegangen, aber insgesamt war das ein gutes Startelfdebüt. Und was mir bei Wolfsburg nochmal aufgefallen ist, was für ein guter Kun Castells eigentlich ist. Und das wird gar nicht so sehr thematisiert. Nicht nur in den Statistiken, sondern auch von dem, was für eine Sicherheit er seinen Vorderleuten gibt. Wirklich ein sehr, sehr guter Torwart. Und das geht mir bei Wolfsburg fast unter. Ich habe nochmal nachgeguckt. Nur Birki und Schwolo vereiteln pro 90 Minuten mehr Großchancen als Kun Castells. Ja.
Der hat sich auch wirklich gemacht. Das war nochmal ein Prozess. Also der hat schon schwierige Phasen gehabt. Aber jetzt strahlt er diese Kontinuität einfach aus, auch eine gewisse Gelassenheit. Das ist auf jeden Fall, Castells ist auf jeden Fall ein sicherer Rückhalt, muss man sagen. Und jemand, bei dem man nicht überlegen muss, ob er ins Tor stellt oder nicht.
Genau. Dann machen wir den Spieltag rund, indem ich noch sage, gegen wen Augsburg und Wolfsburg bis zur Winterpause noch spielen werden. Augsburg spielt jetzt dann gegen Hertha BSC, Schalke 04 und den SC Freiburg. Da fehlt aber noch ein Spiel. Als erstes Spiel habe ich da Wolfsburg aufgeschrieben. Das ist natürlich falsch. Wolfsburg spielt gegen Gladbach, HSV, Leipzig und den ersten FC Köln. Und das Spiel von Augsburg muss ich gleich noch nachreichen. Ich glaube, so richtig viel kann man aber diesem Spieltag nicht mehr hinzufügen, oder? Mainz 05 gegen die spielt jetzt Augsburg, genau. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut durchgekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
War ja auch eine knackig kurze Sendung.
Ordentlich.
Ordentlich. Dann bleibt mir nur noch übrig, euch beiden nochmal ganz, ganz herzlich zu danken und auch nochmal in Abwesenheit dem lieben Fanny. Ganz, ganz großen Dank an Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast. Es ist ein Wrestling-Podcast und die größte Aufgabe für die Moderatoren besteht darin, den Namen richtig auszusprechen, habe ich zumindest gerade mir so aus der Nase gezogen. Bei Twitter heißt er @marv2.0. Marvin, danke, dass du mal wieder mit dabei warst.
Na, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut.
Ist für mich auch immer eine Freude, dich hier mit dabei zu haben. Und ebenso groß war die Freude bei Simon Schlenke @simsch04 bei Twitter. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Simon.
Gerne, gerne. Immer wieder. Also auch das zweite Mal genauso schön wie das erste Mal.
Das ist schön. Und das, obwohl es eine solche Mammutsendung war. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Und an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht genug Podcasts gehört haben oder die gerade traurig sind, dass die Schlusskonferenz schon in Anführungszeichen vorbei ist, habe ich noch 2 Podcast-Empfehlungen. Und zwar zum einen The End. Das ist ein Podcast über das Leben und vor allem den Tod. Und da empfehle ich euch, wir wollen ja im Fußballkontext bleiben, die Folge mit Stadionsprecher Christian Arbeit vom FC Union Berlin. TheEndPodcast.org ist eine sehr, sehr gute Podcast-Reihe, kann ich sehr empfehlen. Und außerdem auch empfehlenswert, ESPN 30 for 30 hat eine Folge gemacht über die Geburtsstunde der Ultimate Fighting Challenge, der UFC. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Da habe ich ganz, ganz viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Marvin, vielleicht auch was für dich.
Auf jeden Fall. Ultimate Fighting Championship ist nicht so ganz so mein Ding, muss ich sagen. Also ich bin ja nicht so der Ultimate Fighter. Ich habe es mir früher mal ganz angeschaut. Du hast ja die Anfänge wahrscheinlich dann jetzt auch so gesehen mit den wilden Schlägereien, die aus unterschiedlichen Mixed Martial Arts Richtungen kamen. Das muss ich sagen, das fand ich auch lustiger als das, was jetzt passiert. Ja, aber auf jeden Fall interessant. Werde ich mir jetzt sofort noch angucken.
Ja, super. Anhören. Gibt's als
Anhören meine ich, ja. Ich habe, weil es gibt ja auch das 30 for 30, gibt's ja auch diese Videoausgaben. Genau. Und da ist eine Videoausgabe über den Nature Boy Ric Flair. Das muss ich mir auch noch
anschauen. Ah, sehr gut. Die hängen auch miteinander zusammen. Also könnte auch sein, dass es das auch Ganze als Video gibt. Ich verlinke es jetzt mal als Audio. Und natürlich war es der erste FC Union Berlin, bevor jetzt die drei Unioner, die die Schlusskonferenz auch hören, sich bei mir melden. Ich weiß, so viel Zeit muss sein und so viel Zeit war auch noch. Jungs, vielen Dank euch, dass ihr mit dabei wart.
Also, wie gesagt, vielen Dank, dass wir eingeladen wurden und mich hat's gefreut. An die Hörer, schöne Grüße und ja, sagt Bescheid, wenn euch was gefallen hat, euch nicht gefallen hat. Wir sind immer auf Twitter für euch zu sprechen.
Wunderschön. Schöner kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Danke euch beiden, danke an alle Hörerinnen und Hörer und danke an alle Rasenfunk-Supporter, die es möglich machen, dass vielleicht irgendwann der Rasenfunk mal ein Beruf sein wird und nicht mehr nur ein Hobby. Und irgendwann kriegen dann auch mal die Gäste was dafür, dass sie hier teilnehmen. Wie viel es dafür braucht, das habe ich neulich in einem Vortrag gesagt, könnt ihr auf YouTube sehen. Obergiesing gewinnt die Champions League, so heißt der Vortragstitel. Bewertet uns bei iTunes, wir haben bald die 400 voll, danke euch. Und dann bis nächste Woche. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.